Aus einem harmlosen Ausflug nach Rom wird für die drei Fragezeichen ein ganz heißer Fall. Direkt vor ihren Augen ereignen sich dreiste Überfälle an sorglosen Spaziergängern. Die Geschwindigkeit und Routine der Diebstähle macht klar, hier sind Profis am Werk. Keine Frage, dass Justus, Peter und Bob die Verfolgung aufnehmen. Als sie jedoch den wahren Drahtziehern auf die Spur kommen, wird die Situation für sie mehr als brenzlig.
Quella che doveva essere una semplice vita a Roma si trasforma per i tre detective in un'indagine ad alta tensione. Sotto i loro occhi vengono messi a segno audaci forti ai danni di ignari passanti. La rapidità e la precisione dei colpi non lasciano dubbi. Dietro c'è una banda di professionisti. Justus, Peter e Bob decidono di intervenire e si mettono sulle tracce dei ladri. Ma quando arrivano i veri responsabili, il caso prende una piega inaspettata e diventa estremamente pericoloso.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.
Es ist Januar 2026. Der Podcast Die Zentrale geht ins mittlerweile achte Jahr und es ist wunderbar, wieder da zu sein mit einer Drei-Fragezeichen-Besprechung. Wup, wup. Und ich bin nicht alleine. Natürlich habe ich meine beiden Kompagnons an meiner Seite. Das ist zum einen der liebe Oliver Hecke.
Hallo, ich bin kein Champignon.
Kein Champignon, aber wer ein Champignon gerne isst, das ist der liebe Benjamin Kaspar links von mir. So, er ist schon ganz eingestellt auf unsere heutige Folge, hat sich extra was beim Italiener kommen lassen. Ja, schöne Ramen, Trockennudeln, Meeresfrüchte-Geschmack.
Ja, genau, was essen Italiener gerne?
Ja.
Nudeln?
Mhm. Ja, ja.
Spaghetti?
Mhm.
Ja. Und auch viel Meeresfrüchte.
Mhm.
Und ich habe uns drei, ja, so eine schöne Packung von den Asianudeln mitgebracht, hier so Yum-Yum-mäßig mit Meeresfrüchte-Geschmack.
Und ohne Witz, ich glaube, ich habe ja meinen schon aufgegessen, Thomas auch.
Ja, wir wollten es eigentlich während der Aufnahme essen.
Ich glaube, so eine Packung, was hast du für eine Packung bezahlt?
Weiß nicht, 1,10 Euro.
Ich glaube, wenn du das genau so zubereitet beim Italiener haben möchtest, zahlst du bestimmt 30, 40 Euro.
Genau, beim Italiener Asiennudeln.
Ja.
Ja. Ja. Auf alle Fälle, wie hat es euch denn geschmeckt?
War okay.
Es war extrem salzig, muss ich mal sagen.
Ich fand für das, was es gut und für den Preis, fand ich es okay.
Und Meeresfrüchte eigentlich, es hat zwar so ein bisschen danach gerochen, aber nach Meeresfrüchte hat es eigentlich null geschmeckt.
Ja.
Wirklich null.
Ja. Das alles stimmt, das hat einfach wie trockene Nudeln mit...
Na trocken würde ich jetzt nicht sagen, da war sehr viel Suppe dabei.
Das Wasser ist halt das Geheimnis. Ich habe auf der Verpackung steht ja 500 Milliliter Wasser, ich glaube es war ein bisschen mehr. Ja, ja, jetzt sind wir gut gesättigt. Ich würde auch vorschlagen, wir fangen eigentlich sofort an, weil wir haben ja nicht so viel Zeit heute.
Nee, ganz kurz.
Erstmal
wollte ich Danke sagen, dass ich noch lebe an den lieben Herrgott da oben. Denn ich bin mit dem Auto hierher gefahren und... Es war so eine leichte Eisschicht auf der Storkower Allee, sag ich jetzt mal. Kennt ihr die Storkower Allee?
Ja. Ist sie nicht in Brandenburg?
Nee. Gibt es auch in Berlin. Auf alle Fälle Storkower Allee. Langer Abschnitt, geradeaus. Und die Sonne hat auf diese Eisfläche geblendet. Mhm. Und ich habe wirklich fast nichts gesehen. Auch wenn ich die Blende runtergemacht habe, hat das ja nichts genützt. Weil die Fahrbahn hat ja geblendet.
Mhm.
Und ich fahre da wirklich... Du lachst so dumm. Pass auf, ich fahre da... So mit 50 lang, ganz normal. Und merke kurz davor, dass die komplette Straße gesperrt ist. Ich bin fast mit 50 einfach in die Baustelle reingefahren.
Benjamin, weißt du, was mein Fahrlehrer früher gesagt hat?
Ja.
Und das wundert mich jetzt gerade, dass du sagst, ich bin mit 50 fast in die Baustelle gefahren. Mein Fahrlehrer hat früher gesagt, Olli, wenn du nichts siehst, dann kannst du nicht fahren.
Ja, aber ich wollte früher da sein als du. Du meckerst ja ganz oft.
Das hast du auch geschafft,
ja. Ja, aber da hatte ich kurz...
Was Benjamin jetzt mit vielen Worten eigentlich nur umschreiben wollte, wir haben heute wieder einen schönen sonnigen Tag in diesem Januar, ja, und haben uns wieder den schönsten Tag ausgesucht, ja, um hier aufzunehmen, ja.
Ja, weil
aber es ist trotzdem bitterkalt draußen.
Weil der liebe Herrgott uns hasst.
Ja.
Und immer, also die ganze Woche, es war ja viel Schnee jetzt in letzter Zeit und sehr, sehr eisig kalt. Also wir haben mal wieder wirklich einen klassischen Winter, wie schon seit Jahren nicht mehr. Und, aber wann immer wir dann uns hier zusammensetzen, um eine Drei-Fahrzeiten-Folge oder was anderes zu besprechen, was weiß ich, dann ist das schönste Wetter der Welt.
Ja,
es ist wirklich so. Und das Ding ist, wenn ihr nachher geht, dann wird's dunkel, dann geht's wieder los mit Depressionen.
Weil man morgen wieder arbeiten muss.
Auch das, genau. Also viel vom Tag werden wir heute nicht haben. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich schon anfangen.
Damit der Jammerlappen-Podcast.
Der Jammerlappen-Podcast. Aber erzähl doch mal, Thomas, du kannst nicht einfach so jetzt hier nach vorne brechen. Du musst doch auch irgendwas erlebt haben die letzten Tage. Was?
Mach mal ganz kurz, Benjamin, das war jetzt das, was du erlebt hast. Das war jetzt.
Okay, das war gut, mein Highlight.
Alles klar.
Also weihnachtsmäßig und silvestermäßig war das jetzt mein Highlight, dass ich noch lebe. Ja. Und
also ich war ja Silvester krank. Ich glaube, das ist das erste Mal gewesen, dass ich Silvester wirklich komplett alleine zu Hause war, weil es mich halt einfach erwischt hat und ich dann hier alleine war. Es war nicht, also ich sag mal so, es war nicht der beste Silvester, es war aber auch nicht der schlimmste Silvester, den ich in meinem Leben hatte.
Oh, erzähl mal. Ich wollte gerade sagen, was ist schlimmer, als hier krank rumzuliegen? Welches war deine schlimmste
Silvester? Das ist auch nicht so schlimm für alleine Silvester.
Also einer meiner, ich sag mal, ja, schon beschissensten Silvester war der Silvester, das habe ich auch schon damals bei Rotz und Wasser erzählt. Von 99 auf 2000.
Oh,
ja,
das weil, eigentlich der schönste sein
denn,
sollte.
Ich habe es ja schon mal erzählt, aber gerne. Benjamin, zwei Schulkameraden von uns, zwei ehemalige Schulkameraden, mit dem einen haben wir noch ein bisschen Kontakt, ne?
Ja.
Die haben mich damals um 20 vor 12 angerufen und gesagt, ey, du musst nach Tegel kommen, wir sind hier und hier geht die Party ab. Und das war,
ich kann mich erinnern.
Ja, das war, wie gesagt, 1999. Ich glaube, der eine, der hatte schon so sein erstes Handy. Und dann bin ich wirklich noch kurz vor oder kurz nach 11:30 irgendwie so in dem Dreh los. Meine Mutter hat mich angeguckt, wo willst du denn jetzt noch hin? Ich so, ja, ich würde mich jetzt noch mit Freunden treffen. Dann bin ich Südstern in die U7 gestiegen, bin bis Mehringdamm gefahren, bin in die U6 umgestiegen, weil die Richtung Tegel fährt. Und dann waren wir eine Station weiter am Halleschen Tor. Und dann, weil ja damals dieses Y2K-Ding war, dass alle dachten, die Welt geht unter, weil in dem Moment, wenn die Uhren auf 0 Uhr gehen und dann geht der Zähler nicht auf 2000, sondern auf 1900 und dann bricht die Welt zusammen.
Stimmt, das muss man schon den ersten Generationen heute schon wieder erklären. Ne?
Das die dachten, die Flugzeuge stürzen ab, die Computer gehen auf.
Die Atomkraftwerke explodieren.
Kein Strom.
Und man kann überall einbrechen, weil die ganzen Sicherheitsdinger nicht mehr funktionieren.
Und ich habe quasi diesen aufs Millennium diesen Silvester, der ja gar nicht das Millennium war, weil das Millennium fing eigentlich am 01.01.2001 an, aber die Leute waren damals alle so, dass mit dem 01.01.2000 geht das Millennium
los. Hey, diese Datumsumstellung, dieses Visuelle ist natürlich das Ausschlaggebende.
Pass auf.
Wir passen auf.
Ich habe mit Olli geredet.
Also,
weil du kennst ja die Geschichte.
Stimmt, ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Also erzähl.
Nee, pass auf, du sollst deinen Pass jetzt aufmachen.
So. Also, oh, jetzt sag mal. Jetzt wird's aber. Thomas, ich würde dich gerne retten, erzähl einfach weiter.
Auch 2026 ein Qualitätspodcast. Dann blieb die U-Bahn im U-Bahnhof stehen, Hallisches Tor, und dann kam so eine Durchsage, typisch Berlin, so Leute, wir bleiben jetzt hier mal 2 Minuten stehen und kicken, was passiert, wa? Warten wir aber ab. So.
Das war jetzt genau der Jahreswechsel
praktisch. Richtig, dann war es 0 Uhr, dann war es 0 Uhr 1 und dann kam irgendwann so, ha, war ja klar,
das ist Berlin.
Und wir sind weitergefahren. So, dann war ich in Tegel und ich weiß noch, das war ein sehr diesiger, nebliger Silvester. Ich kam da raus in Tegel. Und da kommt man dann das ist ja so Altstadt da, wo man da so rauskommt, ne? Hier Richtung Greenwich-Promenade und so, ne? Ich habe nichts gesehen.
Sehr schön, die Gegend.
Man konnte einen Meter weit gucken. Überall hat es geböllert und geknallt. Ich konnte nichts sehen. Handynetz war damals schon wie heute zusammengebrochen. Ich habe probiert, die anzurufen. Über eine scheiß Telefonzelle noch damals. Sie gingen nicht ran. Und dann bin ich enttäuscht und traurig wieder nach Hause gefahren. Hab noch gesehen auf der U-Bahnfahrt nach Hause, wie so Jugendliche im Waggon nebenan mit so einer Schreckschusspistole rumgeschossen haben. Ja. Und dann war ich Mehringdamm wieder um und dann kamen die ganzen Vollidioten vom Brandenburger Tor und hatten alle, weißt du, damit diese 2000-Brillen.
Also ja,
so
eine Brille,
wo sie an den Seiten.
Zwei und die fünf,
und, zwei und die null. So, ja. Und dann waren da alles diese Millenniums-Brandenburger Tor-Gäste. Es war voll, es war eklig. Und ich bin traurig zurückgekommen. Meine Mutter hat mich verächtlich angeschaut und so. Da kommt er ja wieder. Na, wie war's? Ja, das war
so gemein.
Das war mein Silvester 99-2000. Wie sind wir eigentlich überhaupt jetzt gekommen?
Da fallen wir ganz gut. Gesagt, das ist ein schlechtes. Da war es hier doch schöner, glaube ich.
Jetzt krank aus, das war tausendmal besser.
Okay, kann ich dir gut nachvollziehen.
Aber da fallen mir zwei Fragen zu ein. Hättest du da schon ein Auto gehabt, wärst du auch mit 50 gefahren, wenn du nichts siehst?
Man das merkt, dass ich glaube, wir sind zu wenig auf deine Geschichte eingegangen. Ne?
Nee, also, das interessiert mich wirklich.
Nee, ich bin ja noch nicht 50.
Das kriegen wir nicht mehr hin, glaube ich.
Nee, das ist
jetzt, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich einfach mit der Folgenbesprechung anfangen. Wir sind heute nicht on fire. Yeah,
ich
wir sind
geschafft.
Heute mal nicht on fire, muss ich sagen.
Jetzt. Nein, eine Sache. Ja. Eine Sache. Es ist die erste Folgenbesprechung in diesem Jahr und es ist mal wieder eine wirklich reine Drei-Fahrzeichen-Besprechung. Ja. Wir haben zwar jetzt in der Adventszeit eine Kurzgeschichte besprochen. Erfahrungsgemäß kommen die Kurzgeschichten noch nicht so an. Die hören, glaube ich, nur die Hälfte der Leute. Dass uns heute mal wieder mehr Leute hören, ist sehr, sehr hoch die Chance. Ah, deswegen,
pass auf,
wir haben festgestellt, dieser Podcast hier ist mit sehr viel Zeit und Aufwand verbunden. Ja? Und wir sind ja immer noch auch auf eure Unterstützung da draußen angewiesen. Jetzt haben wir schon tausendmal erzählt, letztes Jahr haben wir euch mit drei Fahrzeichenbesprechungen sehr, sehr ja, fast schon entwöhnt. Einfach die Gründe kennt ihr. Wir waren live auf der Bühne, wir mussten es vorbereiten. Wir hatten privat und gesundheitlich einiges.
Glaube ich nicht.
Jetzt. Alles klar. Wir hatten privat und gesundheitlich einiges zu klären und so. Olli und ich haben uns auch ein paar Mal geprügelt, jetzt habt ihr das gehört, ja. Und so. Aber wir wollen ja dieses Jahr wieder, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, zusammen mit unserem anderen Podcast, die Rasende Hängematte, jetzt immer monatlich eine Hörspielbesprechung veröffentlichen. Jetzt ist drei Fragezeichen dran. Im nächsten Monat hört ihr eine TKKG-Folge und dann immer im Wechsel. So, wir haben aber festgestellt, wenn man natürlich weniger veröffentlicht, dann die Konkurrenz ist so groß oder beziehungsweise das Angebot ist so groß, dass natürlich dann Leute sagen, naja gut, die veröffentlichen nichts, dann höre ich mich mal anders um. Und wir merken es auch so ein bisschen in den Zahlen der Unterstützer. Ja, deswegen hier mal wieder vielleicht die Bitte, ob ihr vielleicht, wenn euch das, was wir hier so machen, gefällt, gerne könnt ihr uns, ja, Spende ist das falsche Wort, einfach finanziell unterstützen, ein Abo, ne?
Ja, aber hört euch erstmal die Folge
hört an. Nein, hört euch nochmal alle Folgen an, die wir bisher veröffentlicht haben.
Und in 4 Jahren könnt ihr euch ja entscheiden,
genau, es ist einfach hier mal, wir möchten nur darauf hinweisen, wir würden uns über finanzielle Unterstützung von eurer Seite sehr freuen, damit dieser Podcast hier wieder regelmäßiger und noch lange, lange, also mindestens noch 30 Folgen, existieren kann, weil, das kann man jetzt auch mal sagen, wir besprechen ja heute den zweiten Teil einer vierteiligen Europareise, die drei Fragezeichen machen. So, und ich kündige das jetzt schon an, der vierte Teil, den werden wir zusammen mit unserer lieben Leonie machen, ja? Leonie ist mal wieder als vollwertiges Mitglied hier zu Gast. Und das ist dann immer damit verbunden, weil Leonie sitzt in Hamburg, wir sitzen in Berlin, ne? Und wir verbinden das dann immer mit einem Ausflug nach Hamburg und dann brauchen wir halt Unterkünfte und so und das kostet halt alles Geld. Ja?
Das ist natürlich auch lustig. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir verbinden es mit einem Ausflug nach Hamburg. Wir kommen an, gestresst, schlafen, gestresst die Aufnahme, schlafen, fahren zurück.
Ja, nee, das hört sich so lustig an. Du willst sagen,
Ausflug so wie, hey, wir gönnen uns mal. Also, als wenn wir alle so Luftballons in der Hand haben und so von Sehenswürdigkeit
zu Sehenswürdigkeit. Das ist es nicht. Wir haben das jetzt schon 3 oder 4 Mal gemacht, ich weiß es gar nicht.
Das ist furchtbar.
Ja, das Strengste. Genau, wir kommen jedes Mal so kaputt und stellen auch immer wieder fest, jetzt haben wir gar nichts privat gemacht.
Ja,
also das höchste der Gefühle war, dass wir einmal beim Hamburger Dom gelaufen sind.
Und Dungeon, das war schon.
Ja,
das
genau,
war schon.
Wo sich hier der Falke damals so lustig gemacht hat, wo wir gesagt haben, ja, wir hatten so ein Kombi-Ticket mit dem Hamburger Dungeon und danach ins Burger.
Hardrock-Café,
ein Burger ohne Käse, wo er auch gesagt hat, ja, das ist ja die dümmste Tourischiene, die ihr gemacht habt. Ne? Und so, das sind unsere Ausflüge nach Hamburg, weil wir eigentlich im Prinzip nur von einem Ort zum anderen hetzen, weil es sind wieder mehrere Aufnahmen geplant, unter anderem mit Leonie. Und wir sind ja auch in Hamburg bei TKKG live.
Und danach.
Oh Gott, wird es stressig.
Ja. Und deswegen. Und man muss dazu sagen, wir kommen Freitagabend an, Samstag, Sonntag wieder zurück. Also ihr könnt euch vorstellen, wie der Ausflug
ist. Ja, und ich will jetzt keinen hier in den Kommentaren lesen, warum macht ihr das denn nicht per online mit Leonie? Naja gut, wenn wir schon mal, sie ist ja Ehrenmitglied.
Und ne? Man muss auch sagen, liebe Hörer, qualitativ bekommt ihr wirklich was ganz anderes geboten, wenn wir zusammensitzen, als wenn wir über Aufnahme aufnehmen. Da passiert doch ein bisschen mehr Interaktion.
Deswegen bin ich gespannt, wenn das dieses Jahr wirklich alles passiert. Ja. Bermin zieht nach Brandenburg, ich ziehe in die Schweiz.
Das ist gerade eigentlich schon lange gekündigt. Also lieber jetzt doch spenden, wenn ihr danach aufhört, dann kann ich es verstehen.
Nein, einfach, ich hasse es immer so, um Geld zu betteln in dem Sinne, aber wir stellen halt fest, wir machen das hier alles während unserer Freizeit und so, wozu uns ja auch keiner zwingt, ne? Der Podcast ja. Ist ja ein reines Hobby. Aber wenn wir unterstützt werden, können wir natürlich mehr euch bieten.
Nun so. Muss ich aber auch sagen, Wir fragen wirklich so gut wie nie nach Geld, machen wenig Werbung für Patreon in unseren Aufnahmen. Mhm. Deswegen heute mal ein bisschen ausführlicher, verzeiht uns bitte. Es hat auch damit zu tun, dass Benjamin nämlich heute die Zimmer für Hamburg gebucht hat.
Doppelt und dreifach.
Wir für drei Leute haben wir gebucht. Viermal wurde von unserem Patreon-Konto abgebucht. Ja.
Also das, von unserem Bankkonto. Von unserem
Bankkonto, da stimmt irgendwas nicht.
Schon schlechte Laune.
Also dachten wir, okay, das wollen wir uns jetzt von euch wiederholen.
Auf alle Fälle noch eine wichtige Frage. Warum waren die anderen Folgen von den drei Fragezeichen so dreckig?
Olli, das ist ja bestimmt ein Gag. Weißt du, was er meint?
Auch überhaupt nicht. Dachte jetzt, ist ein Insider zwischen euch beiden. Hab gehofft jetzt. Also erstmal hätte ich mir kurz ein bisschen mehr Break zwischen unserem Battlen und wieder den Eingriff auf die drei Fragezeichen gewünscht.
Aber pass auf. Ich wollte von dem Geldthema ablenken. Deswegen meine Frage.
Okay. Pass auf. Ich gebe dir natürlich gerne diese Screentime.
Okay, okay.
Benjamin, was meinst du denn mit dreckig?
Naja, jetzt kommen ja wieder reine drei Fragezeichen-Folgen und ich habe.
Leute, liebe Hörer, Olli, sowas ist nicht möglich, wenn wir nicht zusammen an einem Tisch sitzen.
Olli, bitte nicht so sehr belachen, bitte.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich damit schon wieder humortechnisch getriggert.
So, und Olli, eine Sache. Benjamin hat gerade seine lustige Geschichte mit Tempo 50 erzählt. Ja. Ich habe mein Silvester 99 erzählt. Ja. Hast du auch noch irgendwas, was du jetzt...
Ich musste so lachen. Das waren unsere Highlights.
Silvester 99. Ich habe ein relativ aktuelles Highlight, wenn ich das kurz erzählen darf. Wir nehmen ja öfter mal zusammen auf. Ja, also ab und zu kommt der
irgendwann gut, wenn wir um Geld betteln, müssen wir aufnehmen.
Und es ist noch gar nicht lange her, da saßen wir zusammen zu einer Folgenbesprechung. Ja, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Und da hat Benjamin gefragt, warum die anderen drei Fragezeichenaufnahmen alle dreckig waren. Ja? Und dann haben wir erstmal den Witz gar nicht verstanden, Thomas. Und dann hast du gesagt, na gut, du bist aber nett, du steigst drauf ein und fragst, wieso, was ist denn, warum sind denn die Folgen dreckig? Na, wenn du sagst, jetzt kommen nur noch reine drei Fragezeichen. Das war für mich bis jetzt das Highlight 2026. Ja? Ich weiß nicht, ob das noch getoppt werden kann. Das
ist das Aktuellste, was ich hier aus der Mut gehört habe.
Nicht wahr? Okay,
also, Chapeau. Oh,
wir haben so armselige Leben.
Freut euch.
Gebt uns bitte Geld.
Freut euch auf das Podcast ja 26. Ja. Apropos, Olli, du bist an der Quelle. Wann können denn die Hörer mit unserem Mitschnitt des Live-Auftritts vom September rechnen?
Also rechnet mal mit Sommer. Okay. Frühling, Sommer, also frühestens im Frühling.
So ein Altweibersommer.
Aber im Sommer sollte es, also Herbst, zählt der Dezember noch zum Altweibersommer?
Also Ende Oktober wäre es halt Oktober. Wobei, wir hatten jetzt im Dezember, hatten wir richtig schönes Wetter, ne? Da war es eigentlich so wie heute,
ja, nur wärmer. September war wirklich schön, ja.
Also aber lässt du das Jahr mit Absicht weg? Das ist ja bei dir auch manchmal so eine Sache.
Ach, verdammt, Benjamin hat mich wieder erwischt. Verzeihung, zu unserem 10-jährigen Jubiläum 2029.
Ja,
nein, also es wird im Sommer kommen. Ich will da jetzt auch nicht so einen Druck machen, weil das ist ein Haufen Arbeit. Er kriegt kein Geld dafür. Ja, ganz liebe Grüße an meinen Kollegen Omar, der das für uns macht. Aber wir werden, um nochmal kurz auf Patreon zurückzukommen, wir werden jetzt mal anfangen, so ein paar Ausschnitte exklusiv auf Patreon schon mal zur Verfügung stellen von unserem Bühnenauftritt. Noch nicht die beste Qualität, noch nicht der beste Ton, aber es ist halt noch alles in der Vorbereitung. Das Rohmaterial haben wir ja schon längst. Also, und da wird's für die Patronen in Zukunft ein bisschen was zu gucken.
Gut, du hast es schon gesagt, weil ich meine, ich kenne uns ja, wie wir inhaltlich aufgestellt sind. Es wird niemals die beste Qualität sein.
Das sowieso nicht. Ja. Und auch an die Patronen, die jetzt denken, oh, dann wenn ich da was bekomme, kriege ich da so ein Abo, kriege ich ja regelmäßig was. Gibt erstmal das Geld.
Gucken wir mal weiter. Wir müssen gucken, dass wir bei Patreon irgendwie auch mal ein exklusives Sonderformat auf die Beine stellen.
Aber auch nochmal ein großes Lob und großen Respekt an die Community, die bereits auf Patreon ja wirklich treu ist, schon seit Jahren uns unterstützt und dort auch eine sehr positive Kommunikation. Und die Neuen, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind, ihr werdet da mit offenen Armen empfangen. Ja, großartige, auch viele, die drei Fragezeichen-Fans, wo ihr wirklich tolle Fakten bekommt, ja. Also, da wirklich, also es soll euer Schaden nicht sein.
Genau.
Außer finanziell.
Und ich bin gespannt, wie sich das bei uns in dieser Kombination mit TKKG entwickelt.
Ja.
Weil eigentlich ist es ja fast wieder dieselbe Ausgangssituation. Außer, dass Benjamin ein bisschen mehr über TKKG, okay, du hast die Bücher vor 30 Jahren gelesen.
Wollte ich gerade sagen, so viel mehr weiß ich jetzt
nicht. Also Olli ist eigentlich, geht genauso in das Thema TKKG rein wie bei Drei Fragezeichen.
Noch schlimmer, weil ich hatte zwei Kassetten von, also die Angst in der neuen A und Stunde der schwarzen Maske. Ja. Die zwei Folgen kenne ich sehr gut und dann habe ich ab und zu mal Folgen aus unserer Bibliothek geliehen.
Pass auf, dann würde ich vorschlagen, ich habe ja irgendwann mal wieder Geburtstag, ne? Na. Ich habe ja schon Angst in der neuen A besprochen.
Mhm.
Nicht in der Hollywood-Schauke, sondern da war ich bei diesem anderen Podcast.
Da saß du auf einem normalen Stuhl.
Nee, da war ich bei Audio Alanis zu Gast. Das heißt, ich habe eigentlich schon explizit über Angst der 9a gesprochen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, weil letztes Jahr habe ich keine Geburtstagsfolge von euch bekommen, dann wurde ich noch angekeift, warum ich das euch nicht daran erinnere. Zu
Recht.
Nein, ich wünsche mir von euch zum Geburtstag, ist in 6 Monaten, ihr habt noch ein bisschen Zeit, ja, wünsche ich mir von euch die TKKG-Besprechung Angst in der 9a. Ist das was?
Klar, kriegen wir hin.
Ja, alles klar.
Kein Problem.
Wunderbar.
Wir jetzt schon fertig mal.
Benjamin,
ja?
Nachdem ich deinen Witz ja wirklich, hast du meinen ja total untergehen lassen.
Welchen denn?
Na, guck mal, pass auf, Thomas hat gesagt, neulich bei Angst in der 9a, da saß ich in der Hollywood-Schaukel, da habe ich gesagt, jetzt sitzt du auf einem normalen Stuhl.
Nee, den habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich auch nicht. Okay. Ja,
Benjamin, jetzt hast du ihn gehört.
Ja.
Ah, okay. Ja. Ich finde, wir sollten anfangen.
Wie fandest du, Thomas? Wir waren ja in der 10b und 9b und 8b und 7b.
Ich war auch in der B.
Ich hatte Angst. Oder, ich hatte Angst vor der 9a, weil da waren die Spasten drin.
Wollte ich gerade sagen, wie fandest du die 9a? Die A-Klasse habe ich nie gemocht.
Also ich weiß, dass die 9a, die 9c aber eine deutlich bessere Klassengemeinschaft hatte als wir.
Genau, pass auf. Ja. Ich habe die 9a nicht gemocht. Ich habe aber auch die 9c nicht gemocht.
Und die 9b auch nicht gemocht. Eigentlich habe ich alle gehasst.
Wir haben nicht mal ein Hockey-Team zusammenbekommen. Nee. Also wir waren so eine schlechte, ekelhafte Klasse.
Oh, aber dass du es gerade sagst, eigentlich können wir hier sogar wieder einen kleinen Bezug machen, weil du weißt ja, wir sind damals, als wir von der 9. in die 10. gewechselt sind, wir waren 30 Schüler und davon sind 4 sitzen geblieben oder 6 und 2 sind abgegangen, ja, auf dem Gymnasium oder so.
Schon arbeiten.
So, und dann waren wir nur noch 22 Schüler. Wir sind ja damals auf Klassenreise gegangen nach Südtirol, glaube ich, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Und dann haben wir ja zwei.
Bozen waren wir auch, oder?
Wir haben zwei Ausflüge nach Italien gemacht. Einmal nach Bozen, ja. Und einmal nach Venedig.
Da weiß ich noch, da war so ein Brunnen oder sowas, wo der Treffpunkt war.
Ja, in Bozen.
Ja, genau.
Genau. Da haben wir ja den Ötzi gesehen. Es gibt eine Rotze-Wasser-Folge darüber. Sie heißt Klassenfahrten. Hat letztens wieder irgendjemand sogar kommentiert. Eine der witzigsten Folgen, die wir beide gemacht haben. Ja. Ich müsste sie selber hören, ich kann es nicht bestätigen. Deswegen, wenn ihr hören wollt, wie wir damals über Venedig und über Bozen gedacht haben, hört euch doch mal die Rotz und Wasser-Folge Klassenfahrten an.
Die wird jetzt aber sofort aus allen Free-Plattformen runtergenommen und erstmal nur auf Patreon. Da haben wir jetzt Werbung für gemacht, die könnt ihr nur auf Patreon jetzt
hören. Aber ich traue mich gar nicht, die anzuhören. Traust du dich, eine ganz alte Folge von anzuhören?
Das ist ja nicht eine ganz, ganz alte Folge.
Aber schon alt, so die 6. oder so.
Ich glaube, es war im Corona-Zeitalter. Nee, Baby. Okay, das checke ich jetzt, Olli. Hast du noch
was? Ich hole mir einen Schluck Wasser.
Übrigens will ich nochmal sagen,
Ich hab was zu trinken für euch, weil wir begeben uns ja heute nach Italien.
Ja.
Wer von euch möchte San Pellegrino, Limone und also Zitrone und Minze Geschmack?
Okay.
Und dann habe ich noch San Pellegrino Orange.
Ich finde beides gut, ich lasse Benjamin wählen.
Ich nehme die Minze.
Das war mir klar.
Dankeschön.
Ja, du hast doch ein bisschen Mundgeruch heute, das finde ich gut.
Vielen Dank.
Ja, da hast du was zu trinken.
Übrigens, ich kenne das ja auch sehr gut, wenn man kein Geld hat. Ihr könnt übrigens auch umsonst auf Patreon gehen und ganz viele Beiträge von uns sind auch so frei. Falls jemand.
Ja, und könnt die Community auch so genießen. Ja.
So, Benjamin. Rotz und Wasser, Klassenfahrten ist Folge 32.
Benjamin sagt Folge 6 oder so.
Du hast 99 gesagt.
Nein, er hat Klassenfahrten gesagt.
Nee, ich glaube,
ich habe vorhin eine Silvestergeschichte von 1999 erzählt. Vielleicht verwechselst du es jetzt.
Also wirklich klasse. So, na, 99
also,
dachte ich.
Olli ist mein Zeuge.
Ja.
Nein, nicht die. Ich habe gesagt, wir reden in der Folge Rotz und Wasser Klassenfahrten über unsere Ausflüge nach Italien.
Benjamin, ich werde es nachher aber so schneiden, dass du recht hast.
Ich schneide die Folge doch.
Okay, falls ich recht habe, baust du jetzt eine Fanfare ein, ob er 99 gesagt hat.
Okay, das mache ich.
Es ist so witzig.
Ich weiß aber, er hat
ihr recht. Ihr wisst ja, bei Podigy, man gibt ja immer den Titel von der Folge ein, dann kann man doch so einen Untertitel einfügen. Mhm. Ne? So, also pass auf.
Ja.
Folge 32, Klassenfahrten, vom 18. Juni 2021. Und wie ich alleine schon an dem Untertitel merke, dass Benjamin diese Folge bearbeitet hat.
Okay.
Was war das doch für ein Spaß?
Also, das Lustige ist, keiner versteht es. Ja. Erst, wenn man wahrscheinlich die Folge gehört hat, wie wir die Klassenfahrten so fanden.
Vielleicht kann ich mal den Klappentext vorlesen von unserer Folge. Wer kennt sie nicht? Die lustigen Klassenfahrten aus seiner Kindheit. Benjamin und Thomas haben sogar zwei zusammen verbracht. In Klammern, die beiden waren nämlich in der Oberschule in der gleichen Klasse. Yeah. Wer sich fragt, wie die beiden sich verstanden haben, in Klammern, wenn sie es ja nicht einmal jetzt tun, der hört am besten mal in diese wunderbare, hörenswerte und langweilige, exzellente Folge rein.
Das hört sich aber wieder mehr nach dir an.
Nee, das klingt nach dir. Obwohl, ja, ich habe so einen ähnlichen Stil. Ja, ja. Ach ja, wahrscheinlich machen wir uns mit dieser Folge wieder viele Feinde. Es tut uns natürlich alles sehr leid, was wir sagen. Das ist definitiv von dir. Weil das würde ich niemals, ich würde niemals schreiben, dass mir das leid tut.
Naja, aber ist ja ironisch, hast recht.
Ja, natürlich. Also, allein schon dieses, wie ich Benjamins Stimme schon gehört habe, was war das doch für ein Spaß?
Genau so. So. Benjamin, wann sollte ich die Fanfare einbauen, wenn er Recht hatte oder wenn er Unrecht
hatte?
Wenn
er Unrecht hat, wenn ich Recht habe.
Also, wie wäre es jetzt, die nächsten zwei Stunden ohrenbetäubende Fanfare mit dem Mund die ganze Zeit, wenn wir reden? Ja. Was hältst du davon?
Also, wenn du Unrecht hattest, mache ich das, weil ich ja weiß, dass du Recht hattest, kann ich mir jetzt auch die Sache hier sparen.
So, Benjamin muss bald los. Ja. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir jetzt rein. Wir besprechen heute die Folge, die drei Fragezeichen und die Schattenmänner.
Türknarzen, Olli, einbauen.
Warum?
Mann, wir gehen jetzt rein. Muss ich alles...
Okay, warte.
Ich hab's aber auch nicht verstanden.
Gesagt, wir sind irgendwie schon feier.
Ich mache mir eine Notiz, Zeitcode, okay. Ja.
Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir jetzt rein. Also, allgemeine Fakten. Das ist Buch Nummer 65, veröffentlicht im Jahr 1995. Die Autorin ist Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Kommt daher als Hörspiel Nummer 66, das am 4.12.1995 veröffentlicht wurde, mit einer Länge von ca. 58 Minuten. Da werden sich meine beiden Mitpodcaster gefreut haben, dass sie gedacht haben, boah, Gott sei Dank keine 80-Minuten-Folge.
Also ich hatte da schon schlechte Laune bei 58.
Ja, okay. Ich habe 58 gelesen, habe gedacht, Gott sei Dank keine 60-Minuten-Folge. Ja.
2 Minuten mehr Quality-Time.
Genau.
So, dies ist der zweite Teil des vierteiligen Europa-Trips der drei Detektive. Olli, ich verbiete jetzt schon mal jegliche Europa-Gags, weil drei Fahrzeichen erscheint ja beim Label Europa.
Ich weiß. Ich hab das alles Benjamin überlassen. Ich weiß, er hat 6, 7 Seiten darüber.
Zuvor waren die drei Fragezeichen in London und haben da den Fall Diamantenschmuggel gelöst. Vielleicht kann uns ja Benjamin die Folge Diamantenschmuggel nochmal mit eigenen Worten kurz zusammenfassen.
Ja, also sie sind in London gelandet und da war irgendeine Kiste mit Diamanten in Bildern.
Was?
Nee, ich weiß, es irgendwas mit Bilder.
Das, ich finde, wir müssen wirklich dieses Format exklusiv auf Patreon starten. Benjamin fasst alte Folgen
zusammen. Aber weißt du, was ganz schlimm ist? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Du? Jetzt mal ehrlich.
Er war noch nicht mal dabei. Also, war noch dabei.
Du hattest zwar Notizen, aber du hast ja 5 Minuten vor der Aufnahme abgesagt.
Ja. Aufgrund Sachen.
Ja, vielleicht solltest du die Folge zusammenfassen. Vielleicht
nee, das wird nicht mal witzig, weil also am Ende ist bestimmt einer mit einer Waffe.
und Laken über Kopf. Ja,
aber ich kann wirklich nicht zusammenfassen, weil ich nichts mehr weiß.
Deswegen sollen die Leute jetzt nochmal schnell, geschwind zurückgehen und sich unsere formidable Besprechung Diamantenschmuggel anhören mit Benjamin und mir. Ja,
ich weiß, dass ich der nicht so viele Punkte gegeben habe.
Doch, ich weiß doch, als wir die Aufnahme hatten, als dann die Mikros aus waren und ich dich verabschiedet habe an der Tour, da hast du zu mir gesagt, hat heute mal wieder ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, die Aufnahme mit uns wahrscheinlich.
Ach so, aber die Folge fandest du... Nee, ich bin der Meinung, Diamantenschmuggel fandest du nicht so schlecht.
Echt?
Ich glaube, du hast ihr 6 oder... definitiv 6, aber ich glaube, du hast ihr sogar 7 gegeben.
Ja, aber es tut mir echt weh, so ein bisschen langsam, ob ich mal mein Gehirn untersuchen lassen muss, weil ich weiß wirklich nichts mehr
davon. Benjamin, seit Jahren bitten wir dich darum, mal dein Gehirn untersuchen zu lassen.
Aber nichts, also wirklich nichts mehr aber zu wissen.
Hier ist wenigstens das Gute, weil die Folge kam man ja losgelöst vom... der vorigen Folge Diamantenschmuggel hören. Sie baut ja nicht aufeinander auf. Man hört nur, okay, vorher waren sie in London. Ich glaube, das wird nicht mal gesagt, ne? Es wird einfach gesagt, wir sind jetzt in Italien, ne? Es
wird nur gesagt, wo sie demnächst sind, also in der nächsten Europa-Folge. Ja. Von Europa.
Ja. Also, ich mach mal weiter mit meinen Notizen. Vielleicht kann uns der Baby die Folge nochmal mit eigenen Worten zusammenfassen. Kleiner Schatz. Ja. Jedenfalls haben sie damals durch ihren Einsatz eine Belohnung von Scotland Yard erhalten, weshalb sie ihren Urlaub in Europa fortsetzen können und sie sich für Rom als nächstes Reiseziel entschieden haben. Olli, Mhm. Warst du schon mal in Italien?
Nur ganz kurz.
Echt?
Ja. Wir wollten mal in den 90ern, das muss so 96, 97 gewesen sein, einen Skiurlaub in Italien machen. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Ort hieß.
Auf jeden Fall ging es dann wart ihr am Meer abgeführt, hier gibt es gar keine Berge.
Richtig. Ja. Nee, es war ein ganz widerlicher Berg, den wir nach oben gefahren sind, bis zum Hotel. Dann ist mein Vater ausgestiegen, kamen wir wieder rein und sagten, wir müssen doch nach Bayern fahren. Und die haben hier keine Schlüssel und sowas. Ich weiß nicht.
Moment, genau, ihr seid mit dem Auto nach Italien gefahren.
Ja.
Zum Skiurlaub.
Ja.
So, da fährt man ja beim Brenner und so, da ist man ja so 18 Stunden unterwegs. 12
Stunden und gute 12 Stunden.
Und ihr fahrt den Berg mit dem Skilift hoch und dann sagt der Fahrer,
ich hab doch keinen Bock. Nein. Wir sind noch auf dem Weg zum Hotel gewesen. Also wir kamen aus Deutschland und der Rest bis zum Hotel führte einen Berg hoch, wo man, ich liebe es, wenn man aus Fenster guckt und nicht mehr die Straße unter dem Auto sieht. Das ist auch krass. Ja.
Ihr seid genau an der Grenze von Deutschland, sofort geht ein Berg hoch bis Italien.
So, ja. Ich das ja, genau. Eigentlich, guck mal, du weißt doch, wo ich wohne. Direkt vor meiner Tür beginnt dieser Berg schon an. Wir sind 12 Stunden diesen Berg hochgefahren.
Das ist die interessanteste Geschichte, die ich jemals von mir gehört habe. Wie, die hatten keine Schlüssel?
Unsere Zimmer hatten keine Schlüssel, weil unser Zimmer war wohl ein Durchgangszimmer zu den Toiletten und Waschräumen des Hotels.
Und deswegen sagt
das fanden wir nicht so gut.
Und deswegen sagt dein Vater, pass auf. Also er sagt nicht, wir suchen uns hier im Ort ein anderes Hotel, sondern er sagt, Schnauze voll, wir fahren sofort nach Bayern.
Ja, so ungefähr war es, ja.
Warum?
Also erstmal hatten wir sehr guten Kontakt in Bodenmais, ja, ein schöner Ort, wo wir traditionell eigentlich fast jedes Jahr verbracht haben. Mhm. Und sie hat gesagt, sie kann uns ein bisschen was organisieren, aber immer nur tagesweise. Mhm. Das heißt, wir mussten, glaube ich, in diesen 2 Wochen in 4 verschiedene Hotelzimmer.
Es klingt also 4 verschiedene Pensionen.
Ja, wir waren Skifahren und meine Stiefmutter hat die Koffer ein- und ausgepackt.
Ach so, dann war es für dich wieder okay.
Ich war super.
Ja.
Für meinen Vater auch.
Ja, aber das ist, wie alt warst du da?
Ja, 13, 14.
Aber fandest du es nicht krass? Ihr sitzt 1000 Jahre im Auto und dann sagt der Vater, nee, ist scheiße, komm, wir fahren wieder.
Ja gut, aber ein bisschen verständlich, ja. Also, dass der Vater so reagiert hat.
Also, ja, aber dann suche ich mir doch ein anderes Hotel.
Ja, aber ewig, in Italien, wo man die Sprache nicht spricht und sowas. Und es war nicht so, dass du hast dein Handy rausgeguckt, über Google schnell andere was gebucht. Du konntest nichts googeln, gar nichts. Ja, wie soll man so schnell jetzt ein anderes? Und jetzt so, können Sie uns ein anderes Hotel empfehlen? Da waren jetzt natürlich die Hotelbesitzer auch jetzt nicht so offen dafür, ja.
Na, wahrscheinlich kannte dein Vater vielleicht das Hotel in Bayern und dann hat er gesagt, dann fahren wir da.
Ja, habe ich doch gerade erzählt, wir haben ja guten Kontakt gehabt in Bodenmais und die konnte uns doch was organisieren. Aber Thomas, da merkt man mal diesen großen Unterschied. Mhm. Internet heute, Handy, Smartphone, warum habt ihr euch nicht einfach ein anderes genommen? Genau. Wäre damals natürlich nicht so möglich wie heute. Hätte man damals schon diese Technik, hätte man sich wahrscheinlich auch
ein anderes. Ich gehe einfach auch immer so ein bisschen von meinem Bequemlichkeitslevel aus. Und ich meine, Italien ist ja schön. Okay, wenn du sagst, ihr wollt Skifahren, dann war es ja nicht im Sommer, ne?
Doch, verdammt, das war das nächste Problem. Ich war ja noch nicht fertig mit meiner Geschichte.
Aber bevor ich denke, ich fahre jetzt wieder 12 Stunden zurück,
gucke ich doch vielleicht 12 Stunden
zurück. Nein, also nach Bayern, das ist ja die südliche Grenze. Ja.
Ich würde dann wahrscheinlich, vielleicht hätte ich auch so reagiert, es schneit vielleicht, es wird dunkel.
Es schneit,
man kennt die Sprache nicht. Ich kann das schon nachvollziehen.
Kein Internet.
Vielleicht hatte dein Vater ja auch ein bisschen Panik.
Nein, er ist nicht so der Typ, der Panik kriegt.
Weil ganz ehrlich, für mich klingt es wieder so nach einer Geschichte. Für mich klingt es wieder so wie so nach einer Geschichte. Ihr kommt an und der Typ sagt, nur Barzahlung. Und dein Vater will eigentlich mit Karte zahlen. Dann sagt er, nee, Bargeld habe ich im anderen Portemonnaie im Auto. Ich habe keine Lust, es aus dem Auto zu holen. Komm, wir gehen wieder.
Ja, das ist ein anderen Urlaub gewesen. Natürlich ein andermal.
Aber waren es Chalets. Und hat der Typ gesagt, der da so stand, wir schicken ihm dann Prospekte.
Nein.
So, ja, warte.
Das kennt keiner diesen Film.
So, ich kenne diesen Film.
Ja, also, von unseren Hörern.
So, warte, dann haben wir den Gag auch. Davenport.
Da muss ich aber, also auf so ähnlichen Gag werde ich später nochmal hin.
Oh, ich freue mich schon. Ja. So, alles klar.
Genug von meinem Urlaub.
Also, Olli war mal für 5 Minuten in Italien. Ja. Dann haben wir das auch. So, ich habe ein bisschen Trivia-Wissen, wirklich nur ganz, ganz wenig.
Wollte gerade sagen.
Ja.
Was ist denn das?
Obwohl Holger Malig schon in Folge Nummer 63. Na, wie hieß sie, Olli?
Ich weiß es nicht.
Fußballgangster,
ja.
Auf Inspektor Kotter besetzt war, ist er in diesem Hörspiel in der Rolle des Alberto Bergamelli zu hören. Erst in Folge 69, Späte Rache, haben wir besprochen, zusammen mit Leonie, ist er endgültig auf die Rolle des Kotters festgesetzt.
Und jetzt, Leute, ich hab's gemerkt.
Oh. Du hast gemerkt, krass, ist ja der Kontersprecher.
Ja.
Echt?
Ja.
Das hast du gemerkt.
Bis zum Schluss dachte ich, dass Alberto nur.
Weil das ist der Einzige war, der. Weil es auch der Einzige war, der null Akzent hatte oder sowas, ja.
Obwohl es extrem witzig wäre, wenn er irgendwann sagt so: Justus, jetzt halte mal die Fresse. Ich bin hier versteckter Mittler. Ja.
Siehst du nicht diesen großen Schnauzbart? Aber da kommen wir später drauf zu sprechen.
So, ist immer ein bisschen dumm, wenn ich am Anfang die Fehler reinkopiere, weil die sich ja eigentlich im Laufe der Folgenbesprechung ergeben.
Thomas, sowas sagt mir nicht, du hast sie selbst rausgefunden.
Ne. Ich habe sie in dein Skript geschrieben,
also, dann rauskopiert
und in mein Skript gemacht.
Ach so.
Nein, also ein paar Fehler. Justus behauptet zum Beispiel, dass Rom 12 Millionen Einwohner hat. Rom hat aber nur 2,8 Millionen. Ich habe gegoogelt, weil das Hörspiel ist ja von 95, ne? Ist immer noch relativ, 2,8 Millionen. Also es ist nicht mehr geworden.
Jetzt 12 Millionen ist schon eine komische Zahl.
12 Millionen ist viel. Oder er meint diesen ganzen, ich meine, es gibt ja auch diesen Großraum Los Angeles. Los Angeles selber als Stadt, aber alles, was drumherum ist, zum Beispiel Santa Monica, ist ja eine eigene Stadt, aber gehört für mich zu Los Angeles.
Ich glaube so, aber nicht, dass wenn Justus Rom sagt, dass er dann den Großraum Los Angeles meint.
Oder er übertreibt. Ja, nein, ist okay, du verstehst es nicht.
Das hatte ich wieder selbst.
Oder aber es ist der Mann, der in Superlativen spricht, hier wie Benjamin. Es sind eigentlich nur 2,8 Millionen. Die haben 12 Millionen Einwohner, da gehe ich doch nicht auf die Straße.
Ich glaube auch, das war eher so ein saloppes, hier 100.000 Einwohner oder sowas.
Rom hat 20 Milliarden Einwohner.
Oder Justus ist so wie ich, der haut manchmal sowas raus und denkt so, mal gucken, ob sie es merken. Nee, die merken das nicht. Und er denkt dann so für sich, Mann, sind die dumm.
Ja. Das ist witzig, weil du sagst, im Buch gibt es eine Stelle, das muss ich ganz kurz zitieren, das kommt auch später, werde ich da ein bisschen ausführlicher drauf
das
eingehen.
Das ist krass, so als ob das gerade so vorbereitet ist, dass ich das sagen muss, dass Thomas das Buch...
Manchmal kommen wir echt professionell rüber. Wenn wir sowas nicht verraten würden, würde es auch der Eindruck bleiben.
Es gibt eine Stelle im Buch, wo Bob ein bisschen angekotzt ist von Justus Wissen. Ja. Und dann sagt er, na, wie viel Liter Wasser schwimmen im Atlantischen Ozean? Justus grinste. Im Atlantischen Ozean? Das berechnet man besser in Hektolitern. Es sind 528 Billionen, 336 Milliarden, 944 Millionen, 762.379. Er schlug Bob freundlich lächelnd auf den Rücken. Oder hast du andere Informationen?
So ein Ekelpaket, wirklich.
Ein Benjamin.
Nee, da finde ich aber, das ist schon wieder...
Das ist witzig.
Finde ich gar nicht so witzig, weil ich finde, das ist was Justus sich gar nicht merken kann, weil das eine Zahl ist, die viel zu komplex ist.
Ja, und deswegen denkt er sich irgendeine scheiß Zahl aus und dann sagt er, beweis mir das Gegenteil, kannst du es widerlegen?
Ja.
Ist doch witzig.
Ja, das ist witzig.
Ja, gut, danke. Ist es euch aufgefallen, Peter und Bob sprechen über die Spinne, ja?
Mhm.
Peter sagt dann irgendwie, guck mal, das blonde, dürre Mädchen, was aussieht wie ein Insekt, verfolgt uns, ja? Ja, okay. Hier steht, Spinnen sind keine Insekten.
Stimmt.
Was sind
Spinnen sind eine eigene Art.
Eine Unterart, ne?
Nein, keine Unterart. Spinnen sind keine Insekten.
Spinnen sind Tiere.
Spinnen sind keine Insekten.
Ja, das ist, hat ja bei mir noch recht. Ich weiß
und
aber
da nicht. Spinnen ja auch Eier legen, sind, glaube ich, Spinnen verwandt mit den Hühnern.
Und der Fehler ist auch zum Beispiel, erst sagt Peter, das dünne blonde Mädchen, später heißt es, ein Mädchen Rothaare. Mit roten Hexen.
Ja, genau. Ich, auch grad, ich wollte nichts Falsches gerade sagen, nicht, dass ich wieder doof dastehe. Ja. Aber ich glaube, ein großes Merkmal an Insekten, Insekten haben maximal 6 Beine. Und wenn es mehr als 6 Beine sind, ist es kein Insekt mehr. Somit sind wir Menschen eigentlich auch noch Insekten, weil wir dieses Kriterium noch erfüllen.
Spinnen sind keine Insekten, sondern Spinnentiere, Arachniden.
Ja, deswegen auch Arachnophobie.
Die zwar mit den Insekten zu den Gliederfüßern gehören, sich aber durch 8 Beine, hier sind wir bei Olli, 2 Körperabschnitten statt 3 und das Fehlen von Fühlern und Flügeln unterscheiden. Zu den Spinnentieren gehören auch Weberknechte, wo ich jetzt gedacht hätte, Weberknechte sind Spinnen, aber anscheinend ist es wieder was extra.
Na, steht ja nicht gerade, zu den Spinnentieren gehören Weberknechte?
Ja, aber warum werden Weberknechte extra gezählt?
Weil die haben nur ein Körpersegment, vielleicht deswegen.
Haben die nur eins? Weiß ich nicht.
Ja, na, das ist ja nur und so ein kleiner
Punkt. Es gibt ja auch Spinnen mit nur 6 Beinen, ne?
Milben?
Nee, dann sind es, glaube ich, keine Spinnen
Zecken,
mehr.
Zecken, und jetzt kommt das Krasse, ja. Ich bin ja ein krasses Sternzeichen, das wisst ihr ja. Skorpion. Das also die Evolution vom Krebs.
Bist du doch ein Dreckschwein?
Nee, Skorpion. Und Skorpione zählen auch zu den Spinntieren.
Im chinesischen Kalender bist du trotzdem Dreckschwein.
Baby und ich sind ja beide im Jahr des Hundes geboren.
Komm jetzt auf Fleisch, die Sonne. Ich weiß gar nicht, was war in mein Jahr.
Ich glaube, du bist...
Ratte, wow.
Naja.
Ich weiß, was er meint. Wir beide sind Hunde.
Achso, ihr seid ja Hunde. Ja.
Wow. Zerbeiß sie. Chinese, ich guck schon für dich.
Ja, danke.
Chinesisches Sternzeichen 1983. Hoffentlich ist es ein Schwein. Es ist ein Schwein.
Oh, Quatsch. Ernsthaft?
Du bist ein Schwein. Und chinesisches Sternzeichen bist du eine Sau. Nein, ja. Du bist ein Schwein.
Schön. Ja, freu dich.
Jetzt kann ich ganz ungeniert zu dir sagen, du bist ein Schwein.
Ja,
und du kannst nicht mal protestieren.
Ja. Du Hund.
Oh, du Schwein.
Oh Leute, 2026 wird davon sehr geprägt, glaube ich.
Großartig.
Geht auf Patreon. Freue ich mich jetzt schon drauf.
So, jetzt haben wir die allgemeinen Fakten durch. Ich habe das alles schon verlernt. Jetzt kommt, glaube ich, Cover, ne?
Mhm. Ja.
So, ja. Da habe ich zwei.
Können wir Leonie nicht mehr einsprechen? Da hast du die Knöpfe? Sind
nee,
die
nicht für Leonie? Ist alles nicht drauf.
Alles, was?
Das ist okay. Alles nicht drauf.
Drück mal irgendwas.
So, hier ist das Cover. Na, ja, genau.
Stimmt.
Oh, so traurig ist das Cover.
Ja. Das müssen wir aber, 2026 bitte möchte ich wieder die Leonie-Knöpfe haben, ja. Danke.
Was sehen wir denn auf dem Cover?
Ja, 3-4 Schatten.
Also du meinst, der Titel ist schon mal covermäßig?
Ist schon mal gut umgesetzt worden, sag ich mal. Nicht gut, aber ist umgesetzt worden.
Ja. Ich kann es gleich sagen, ich mag das Cover.
Hm.
Auch wenn es jetzt... Also es ist schon sehr, sehr, wie sagt man, on the nose, also nach dem Motto,
ja. Die
Folge heißt Schattenmänner, also sieht man einfach vier Männer, die gegen das Sonnenlicht stehen.
Und man sieht aber auch schon an den Klamotten, es sind vier Gangster, ja, hier ist der Kragen bei dem einen da und der eine da sehr breit und der eine so ein Melonenhut und da sieht man sogar, der hat eine Gürtelschnalle um diesen Mantel um, da ist so ein kleiner weißer Punkt, der ist berücksichtigt
worden. Das Cover hat eigentlich nicht wirklich was mit der Folge zu tun, aber ich finde es ästhetisch, ich mag's.
Ja.
Mir gefallen die Schattenwürfe nicht, gerade von der dritten Person von links, da sind die Beine zu kurz.
Das sieht was ein bisschen süß aus.
Ja, das macht ein bisschen das Cover kaputt, finde ich. Ich würde es schön finden, wenn der Schattenwurf gleichmäßig wäre und passend.
Gut. Also wie gesagt, ich mag's. Ich mag irgendwie die Darstellung.
6 von 10. Ich finde
6 von 10 ist aber noch viel.
Ja, ich finde es ja auch nicht schlecht.
4 von 10, ich mag's nicht so.
Mir gefällt nicht, also ich würde es jetzt nicht, wenn ich jetzt die Folge so Schattenmänner, würde ich schon wieder an so ein bisschen was Unheimliches denken oder und somit ist schon wieder die ganze Mystik raus, weil das sind 4 Verbrecher fertig.
Aber es gibt ja auch noch vom Omnibus Verlag eine Taschenbuchvariante.
Das ist bestimmt besser.
Na, guck's dir an, ich reiche es mal bei mir rüber.
Ist was, doch nicht besser.
Was sieht man denn da?
Ein Kreis.
Wie an einem
Kreide Tatort, gemalt, ja. Wahrscheinlich. Und eine zerbrochene Brille, die. Ja, zerbrochen.
Ja, so, aber da haben wir zumindest schon mal einen inhaltlichen Bezug.
Muss ja nicht immer was Gutes sein, wenn man auf dem Cover Bezug auf den Inhalt sofort nimmt. Und da hat man auch, glaube ich, so die. Das Traurige ist, ich will nicht sofort ins Fazit starten, aber man
doch, hat. Dann wären wir jetzt vorbei.
Man hat fast die spannendste Stelle genommen.
Wie schön wäre das eigentlich, wenn die Brille so als Schatten dargestellt wäre?
Thomas, wer ist, und Benjamin mit dem Boot, so zeige ich ihm das mal. Wer ist Nora Z?
Weiß ich nicht, weil ich habe das Buch gebraucht bekommen.
Okay, hier steht Nora Z. Also, Nachname steht auch, aber das ist spannend. Werde ich nachher mal.
Ja, googeln wir einfach.
Googeln wir nachher mal.
Stalken.
Ja, wenn wir mal stalken. Hier, hör mal, du kommst
hier. Hier, ich habe dein Buch gefunden. Bist du genauso schön wie deine Schrift? Sie wird sich über eine Nachricht freuen.
Ganz sicher. Ja,
keine Ahnung, wo ich glaube, das habe ich mir aber im Café Tasso mal geholt oder so. Keine Ahnung.
Das kann sein.
Ja, toller Laden. Also, mir gefällt der Stil nicht, wie es gemalt ist.
Ja, das auch nicht.
Das kommt noch hinzu. Ansonsten, also ja, es ist, man hat einfach die zerbrochene Brille von der Spinne, wie sie am Tatort vorgefunden wird.
Man muss ja immer, aber man muss ja immer davon ausgehen, du kennst die Geschichte nicht und siehst dann dieses Cover.
Na gut, ich kenne deine Antwort. Du magst jetzt 3 Fragezeichen, bist aber sehr kritisch, was deine Auswahl angeht. Und du nimmst dieses Buch im Handel in die Hand und denkst, ich sehe eine zerbrochene Brille, Kreidezeichnung. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Na, vor allem, zerbrochene Brille und Schattenmänner, da denkt man doch an andere Sachen, oder?
Zerbrochene Brille und Schattenmänner?
Ja.
Nee, das bringe ich gar nicht in Verbindung.
Okay. So, dann haben wir das auch. Und ich glaube, wir hatten Cover. Jetzt müsste eigentlich der Klappentext schon kommen, oder?
Dann kommt jetzt der Klappentext.
Gut, du hast ja das Buch bei dir liegen.
Oder erst die Sprecher, ne?
Nein, danach.
Okay.
Das ist doch Blödsinn, Olli.
Das ist doch Quatsch.
Was ist denn das für Scheiße? Was
ich hab alles verlernt. Ja. Ich habe Nora gefunden.
Ja. Witzig. Nora Z, ja. die drei Fragezeichen und die Schattenmänner. Aus einem harmlosen Ausflug nach Rom wird für die drei Fragezeichen ein ganz heißer Fall. Direkt vor ihren Augen ereignen sich dreiste Überfälle an sorglosen Spaziergängern. Die Geschwindigkeit und Routine der Diebstähle macht klar, hier sind Profis am Werk. Keine Frage, dass Justus, Peter und Bob die Verfolgung aufnehmen. Als sie jedoch den wahren Drahtziehern auf die Spur kommen, wird die Situation für sie mehr als brenzlig. Ist das langweilig?
Ich wollte gerade fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, möchtest du gleich dein Qualitätsurteil über diesen Klappentext uns kundtun oder nicht?
Aber wir konnten ihn nicht bremsen. Es ist, ja. Schon, es ist schon raus.
Ja, Olli, du als neutraler Zuhörer.
Ja.
Ist es richtig? Macht's Geschmack auf die Folge? Verrät es zu viel? Ist es zu generisch?
Ich bin nicht neutral. Ich bin ja Benjamin-Fanboy und da er es schon schrecklich findet, kann ich es jetzt nicht mehr gut finden. Ja. Aber es ist genau das. Es schließt sich dem Cover an, möchte ich mal sagen. Genau das, was ich da sehe, was ich mir unter dem Namen vorstelle, ist das. Somit kann ich mir auch die Geschichte selber zusammenspinnen und lasse die Kassette samt Buch, samt Klappentext und samt Benjamin im Laden stehen.
Ja. Euer Patreon-Geld nimmt er gerne.
Ja, aber natürlich.
Den Rest will er nicht hören und sehen. Ja. Sehr schön. Ja,
dann wie viele Punkte gibst du denn in den Text?
Ja, ich finde den auch, er ist halt sehr generisch. Ne? Er soll Geschmack auf die Folge machen, er verrät eigentlich gar nichts und es könnte auf jeder
doch
Folge...
Doch zu viel.
Es könnte auf jeder Folge stehen, die Situation wird brenzlig, als sie den Drahtzieher auf die Spur kommen. Nee, das kannst du bei fast allen Folgen
anwenden. Du siehst aber so Diebstähle, die vier Räuber vorne.
Und Hintermänner, Punkt. Ja. Spannend.
Ja, ich hätte mir so einen kleinen Gecki gewünscht, aus einem harmlosen Ausflug nach Rom wird für die drei Fahrzeiten ein ganz heißer Fall. Denn in Italien ist gerade eine Hitzewelle. So einen Gag hätte ich mir gern gewünscht. Der wäre nicht gut gewesen, ja, aber warum nicht?
Wow. Warte mal, darf ich mal hier ganz kurz, das muss ich jetzt leider kurz machen, weil du es gerade, ja, das passt gerade gut. Ich habe eine Sprachnachricht von Herrn Rodenwald bekommen, der uns viel Spaß wünscht heute bei der Folge. Und ich glaube, ich mache mal den Schluss rein, da sagt er, glaube ich, auch was dazu.
Und ich mag das überhaupt nicht, einfach so aus dem Nichts heraus von einem Unternehmen geduzt zu werden. Weißt du?
Ja, er ist hier eingegangen auf unsere Morningshow. Das müsst ihr euch ganz kurz, ich spule mal ein kleines bisschen noch vor, mal gucken. So?
Ja, er sagt ja auch nicht bei der Orange-Spinat-Wartel da oben, ne? Gut, Olli, ach, du bist ein feiner Kerl. Ich würde gerne wieder antreten gehen, ne? Viel Spaß bei den Schattenmännern. Und ja, mag ich nicht die Folge. Die absolute Sommerhitze-Folge jetzt mit aufzunehmen. Das kriegt auch nur wieder die Zentrale hin. Mach's gut, tschüss.
Ja, danke, Herr Rodenwald. darf ich das überhaupt drin lassen? Weil er sagt, er mag die Folge nicht. Das ist ja in Ordnung,
ist seine Meinung.
Ja,
okay. Ja. Aber lustigerweise hat er ein T-Shirt mit dem Motiv von dem Cover.
Genau. Ja. Da habe ich auch vor kurzem erst gesehen auf Instagram.
Oh, dann freue ich mich natürlich schon sehr auf unsere Fazit am Ende. Und jetzt kommt Ollis Lieblingsrubrik. Schätzt die anderen ein, wie viele Punkte sie am Ende geben.
Benjamin,
habe das Buch komplett gelesen.
Okay, werden wir einschätzen. Thomas, was hättest du denn genommen? Die Folge hier, die drei Fragezeichen und die Schattenmänner oder Turtles und die Monsterpizza?
Also wenn ich habe mir Schattenmänner gewünscht, also ist die Antwort Schattenmänner. Ah.
Und du, Olli, wenn da jetzt so das oder Turtles Monsterpizza, was?
Es wäre fast egal, was stattdessen. Ja, also Turtles.
Okay, bei Baby kann ich wieder nicht die einschätzen.
Tja, ich habe euch überhaupt nicht gesagt, ob ich es gut fand oder nicht.
So nee, null. Das ist ja auch Sinn, dass wir das vorher nicht machen, weil sonst macht das Spiel verliert es ja an Bedeutung. So, du machst es ja nie.
Ich habe es
nicht. Ich meine, du schreibst nie auf, wie ich das Buch finde. Ist mir aufgefallen. Ich sag's ja immer vorher.
Na, weil dafür müsste ich das Buch selber lesen, um mir.
Ah, okay, gut. Aber Benjamin hat's ja auch nicht gelesen.
Ach so.
Okay. Aber Benjamin weiß ja ungefähr.
Na gut, dann mach ich
Thomas. Benjamin kann ja ungefähr einschätzen. Er ist ja schon mit dem Schreibstil der Frau vertraut. Theoretisch.
Okay, ich habe eine Vermutung.
Aber gut, er erinnert sich auch nicht an die Vorgängerfolge.
Ist notiert.
Mir fällt immer auf, ganz oft, wir machen zu dritt was und ich schreibe unsere Namen auf. Schreibe ich mich immer als Letztes auf?
Ich schreibe mich immer als Erstes.
Ich weiß, Thomas schreibt sich immer als Erstes. Wie ist es bei dir?
Ich habe mich auch als Letztes aufgeschrieben. Ja. Hier siehst du hier. Und
als Erstes. Also, nur Thomas.
Nee, ich hab abgekürzt TBO und ich finde, das ist wirklich wie, als wären wir auch so.
Also, würden wir mal eine Band gründen, dann könnte TBO wäre echt super.
Genau, klingt besser als BOT, Bot.
Nee, Bot.
Bot, das, das hat ja gleich wieder Bot, so. Wirklich? Oh, ist das eine echte Gruppe? Oder?
Vor allem so eine Band, also die Leute, die uns hören, ach, guck mal, die Band Bot und die coolen, die schon eine Weile bei uns in der Community drin sind, sagen, ah, hier Bot.
Ja, oder, ja, oder Opt.
Opt, Opt auch.
Oder bitte O. Bitte O, nee.
Also würden wir eine Band gründen, wäre das ein Thema, was Bot? Lange, lange nee, besprochen nee, nee, werden nee, würde.
Nee, ich will nicht das Baby von uns. So, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt kommt Ollis Lieblingsrubrik, ne? Die eigentlich immer nur runterleiert, aber die inhaltlich drauf eingeht.
Genau.
Dafür sind wir aber da. So, dann fang mal an.
Also.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Hier stimmt irgendwie was nicht, weil, hat mich nämlich beim Ausdrucken gestern schon gewundert. Hier steht unter Erzähler natürlich Matthias Fuchs, aber hier steht immer noch Hitchcock, Erzähler. Aber Matthias Fuchs, also die Hitchcock-Rolle hat ja wirklich nur Peter Pasetti übernommen. Und ist doch falsch eigentlich, dass es da jetzt noch steht.
Ich glaube, weil das hier ist die zweite Folge, in der Matthias Fuchs den Erzähler gibt.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, dass man sich hier selber noch nicht sicher war, ob überhaupt noch Hitchcock in der Serie. Also ich glaube, beim Kosmos Verlag war es klar, dass Hitchcock nicht mehr vorkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Frau Körting oder Europa selber sich nicht sicher war, ja, existiert Hitchcock noch, ja oder nein? Könnte ich mir vorstellen, dass man das einfach übernommen hat. Aber irgendwann ist er nur noch der Erzähler. Ich denke mir mal, die haben es einfach gelassen, weil sie sich nicht sicher waren.
Ja, ich wollte gerade sagen, nur weil Peter Pasetti immer Hitchcock gesprochen hat, wann war denn die Grenze? Also wer hat denn gesagt, jetzt nicht mehr offiziell?
Na, ich
nur weil er nicht mehr da ist?
Ja, aber Erzähler, also er hat hier nicht die Rolle, also Matthias Fuchs hat hier nicht die Rolle des Hitchcocks. Darum ist es in meiner Augen einfach.
Ja, aber wann wurde das denn beschlossen?
Egal,
offiziell.
Wann. Es beschließt
bei dir damit, ist es ja, bei dir ist es ja nur so, weil Peter tot ist.
Wärst du?
Nee.
Übrigens.
Na, aber was ist denn bei dir die Grenze, wo jetzt noch Hitchcock? Also was, wo machst du die Grenze fest? Das ist
weil
meine Frage.
Peter Pasetti in dem Universum, in dem er auch den Erzähler spricht, ist er als Erzähler, als der Rolle des Erzählers auch Alfred Hitchcock.
Bis zum Schluss. Und als er gestorben ist, dann nicht mehr.
Dann ist er immer noch Hitchcock, aber Matthias Fuchs, es wird niemals Hitchcock werden. Ja, guck mal, Benjamin, wenn du jetzt nicht mehr im Podcast-Projekt dabei bist, dann würden wir nie sagen, wenn wir weitermachen würden, was Thomas
ja, gut, das, wir also Inspektor, das kann ja nicht sein, was du gerade sagst.
Ich würde
ja
Benjamin eiskalt ersetzen.
Aber dann ist ja Inspektor Kotter nur Kotter der erste Sprecher, nach deiner Logik.
Ja. Nein. Ja.
Nein. Die anderen sind keine Inspektor Kotter.
Diese Metaebene gibt's ja nicht mehr mit den anderen Erzählern. Die ja, wird ja aber nie wieder
aufgegriffen. Gab's die schon vorher nicht bei Pasetti oder erst als er gestorben ist? Du machst es ja einfach mit dem Tod fest. Da können wir vielleicht mal unseren Profi Thomas fragen.
Darf ich, bevor wir Thomas fragen, nochmal daran erinnern, dass Thomas gerade noch gesagt hat, ich gehe inhaltlich nie auf die Sprecher ein und jetzt löse ich ja gerade eine 5-Stunden-Diskussion aus. Aber bitte, Thomas, klär du uns auf.
Ich habe schon meinen Senf dazu gegeben, den ich gesagt habe. Ich weiß, worum es Olli geht. Für ihn ist the one and only Alfred Hitchcock
in der Fragezeichen-Universum
Peter Pasetti.
Alles verstanden.
So, aber dann dürfte ja niemals ein anderer Schauspieler, wenn einer stirbt, eine Rolle nochmal machen.
Meine Reden.
Ja,
dafür bin ich.
So, das heißt, genau, dass wenn eine Figur stirbt, also nee, beziehungsweise der Schauspieler, dürfte nie wieder diese Figur auftauchen. Ne? Also, das heißt, sagen wir mal, es gab nur einen einzigen Sherlock Holmes Darsteller, nämlich den allerersten, den ich jetzt nicht weiß, und der ist gestorben, dann dürfte eigentlich seitdem nie wieder irgendwas mit Sherlock Holmes veröffentlicht werden. Weder Filme, noch Hörspiele, noch Comics, weil der ja immer unterschiedlich von verschiedenen Schauspielern interpretiert wird.
Da müsste ja Ollies Dr. Who Ollies Lieblingsserie sein. Ja,
geht nicht. Na, oder Star Trek. Ich meine, wir haben inzwischen schon den dritten Spock-Darsteller.
Also ich auch nicht. Ich verstehe euren Punkt auch. Und er gefällt mir sogar langsam, wenn ich daran denke, dass der Sprecher mit seiner Art und Weise auch Alfred Hitchcock sein soll. Das würde mir ja gefallen, wenn er denn da in dem Büro sitzt. Hallo Jungs.
Weil, wusstest du übrigens, dass Mickey Mouse wurde ursprünglich von Walt Disney gesprochen? Das heißt ja auch, Das heißt, als Walt Disney gestorben ist, hätte nie wieder Mickey Mouse auftauchen dürfen, weil er nicht mehr sprechen konnte.
Thomas, ich hab's verstanden. Also, Justus Jonas wird
ich gesprochen. Wollte gar nichts sagen, wenn Benjamin das jetzt hier nicht so gesagt hätte, wir fragen den Experten.
Justus Jonas wird natürlich gesprochen von Oliver Rohrbeck. Peter Shaw wird gesprochen von Jens Wawitschek. Bob Andrews, Andreas Fröhlich. Alberto, wir haben es hier schon kurz erwähnt, wird gesprochen von Holger Malich, Alexandra, und hier haben wir einer meiner Lieblingssprecherin im Europa-Universum. Und diese Stimme erinnert mich eigentlich unweigerlich immer nur an die alte Gruselserie von Europa. Und zwar wird Alexandra gesprochen, also das Au-pair-Mädchen von Reinhild Schneider. Und die hat wirklich so eine, ich möchte es mal sagen, so eine Pornostimme. Man sieht, man stellt sich wirklich das klassische sehr Blondchen, jugendlich. Sehr jugendlich, aber auch sehr einprägsame Stimme. Also wirklich, die Stimme bringt alles mit, finde ich.
Und jetzt schätze mal, wie alt sie bei der Aufnahme war.
Auch schon über 40?
49. Also, die hat sich diese Jugendlichkeit lange bewahrt.
Ja, ne? Frauen haben ja auch das Glück, die kommen ja nicht wie Männer in den Stimmbruch.
Ja gut. Ich meine, bis letztes Jahr, sie hatte ja bei Honey und Nanny, den Europa-Hörspielen, auch eine feste Rolle. Und da gab es Folge 80, war jetzt die allerletzte Folge, die wurde veröffentlicht. Und es waren ja auch alles die Urbesetzung noch aus den 70ern und so. Und dann haben die bei Instagram ganz viele Videos gemacht zum Abschied und so, wo du auch dachtest, wie krass das ist, weil Hanni und Nanni sind ja jünger als die drei Fahrzeichen. Wie alt sind die? 12, 13, ne? Wo du auch denkst so, das sind lauter Rentnerinnen. Ich weiß, es klingt wieder abfällig und eklig, aber im Prinzip, das sind alles schon betagtere Frauen. Nichts gegen ihre Leistung, nichts gegen ihre Sympathie und so, wo man aber denkt, langsam wird es wirklich lächerlich, ne?
Ja, wenn man es denen aber noch verkaufen kann und es noch funktioniert, wenn man es nicht weiß.
Ich möchte da gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil wenn man dass man zum Beispiel sagt, okay, die Sprecher der drei Fahrzeichen sind alle jetzt über 60. Und dann denke ich so, okay, die Originalstimme von Bart Simpson in den USA, die Nancy Cartwright, spricht seit über 35 Jahren 10-Jährigen und ist jetzt auch 67. Also da könnte man ja auch sagen, wir machen uns immer darüber lustig, aber in Amerika ist es ja auch gang und gäbe, dass Voice Actors junge
Rollen spielen. Und wie gesagt, niemand sagt, guckt euch die Sprecher an und schaut, wie alt sie sind, sondern man will ja primär doch das Produkt verkaufen.
Es sei denn, sie kriegen eine Gebissstimme, dann wird sie lächerlich.
Dann dafür sind wir dann wieder da. Ja. Da stehen wir sofort
richtig
da.
Mit den Fingern die Wunde zu drücken, hört euch die Gebissstimme an.
So, und auf der Liste. Ganz kurz zu Reinhild Schneider. Ja, ich kann mich erinnern noch so, ich habe mir diese Hörspiele ja relativ zeitnah damals geholt, als sie rauskamen, 1996. Und ich war ein bisschen verliebt in die Alexandra. Heute nicht mehr, aber damals fand ich die eigentlich ganz cool.
Ja, gut. Und ab nach Reinhild Schneider kommen auf meiner Liste auch nur noch billige Italiano-Klischeesprecher. Ja. Ich muss es leider sagen. Sophia, Maria, ich will die auch gar nicht richtig aussprechen. Franka, Samia, Chafir. Genau,
wenn latenter Rassismus dann richtig.
Genau. Ne? Franka ist hier noch die Beste, glaube ich. Denn hier steht einfach nur noch Italienerin. Francesca, Chivavon, erster Italiener, Marcello, Grassi, zweiter Italiener, Luigi Panne.
Und ich würde jetzt an dieser Stelle mal behaupten.
Pseudonym.
Nämlich einmal hier die Franka, die Spinne von Samira Shanfir. Also wenn man die bei Hörspielforscher anklickt, die hat das Letzte, was sie gemacht hat, war 2015 für eine Honey und Nanny Folge. Ja, also sie war gerade in den 90ern öfter mal bei drei Fahrzeichen vorbei. Sie hat hier auch eine Doppelrolle, also bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das raushöre. Im weiteren Verlauf dieses Hörspiels treffen die doch auf so eine Jugendliche im Café, ne? Und da ist, also hier, ich spreche mal die Jugendlichen da am Tisch an, sagt doch Peter, glaube ich. Ne? Ja. Und dann unterhalten die sich doch kurz. Und da ist ein Mädchen bei, die sagt so, macht euch nichts aus Salvatore, er ist unser Geheimniskrämer. Und da bin ich mir 1000% sicher, das ist dieselbe Sprecherin,
okay, Benjamin, die darf auch, ich oder die, auch die Spinne spricht.
Darf ich oder willst du?
Du darfst.
Okay.
Thomas?
Das war euch klar.
Nein, das ist die Spinne.
Nein, ist sie nicht.
Doch,
nein.
Die fragen die drei an dem Tisch, macht euch, dann gehen sie wieder weg und sagt, ey, eine von denen und kommt uns hinterher. Und das ist die.
Nein, sie sagen, das blonde, dünne Mädchen folgt uns. Das ist nicht die, weil die Spinne hat ja einen italienischen Akzent. Das andere Mädchen, was auch von derselben Sprecherin gesprochen wird, hat keinen Akzent.
Oh, das verdammt, das
war... Wem glaubst du mehr? Demjenigen, der in den letzten 30 Jahren dieses Hörspiel 250 Mal gehört hat? Oder dem,
pass auf,
der da sitzt und es zweimal gehört hat.
Ich glaube,
der du leider selber
ich
bist.
Ich, nur einmal glaube, ich glaube dem Hörspielskript.
Okay, ich bin gespannt.
Was ich jetzt
bin
raussuche.
Gespannt. Okay, ich bin gespannt. Wir warten
aber ihr könnt erstmal weitermachen, weil ich muss es ja erstmal.
Aber Benjamin, erstmal deine Meinung vom Hören. Nur dein, nur das, wie du es aufgenommen hast.
Ich habe einfach ja gesagt, kann mich gar nicht erinnern an die Zähne. Okay. So, warte mal. So, ihr könnt schon mal weitermachen.
Nee, ich lese es vor. Denkst du, das blonde, dünne Mädchen, das aussieht wie eine ausgedörrte Spinne, sie folgt uns. Da steht nicht das blonde, dünne Mädchen, mit dem wir gerade gesprochen haben.
Aber am Tisch. Das blonde, welch, sonst hätten die doch gesagt, ein blondes, dürres Mädchen folgt uns. Und nicht das blonde, das blonde, junge, dürre Mädchen aus der Gruppe, die wir gerade angesprochen
können,
haben, folgt
uns. Können wir uns darauf einigen?
Weiß ich nicht.
Wir sind ja gerade ein bisschen konträr, was die Meinung angeht. Ja. Aber du weißt, dass Doppelbesetzung bei Europa gang und gäbe
ist. Ich hätte auch nie was da gesagt. Deswegen, ich sag ja nicht, Doppelbesetzung ist nicht möglich.
Pass auf, ich sag einfach nur, wie ich es immer verstanden habe, dass die hier zwei spricht, einmal dieses Mädchen am Tisch und dann die Spinne. Ja, aber ich gebe dir recht, dadurch, dass das aufeinanderfolgend ist, gewinnt man den Eindruck, hey, das ist doch dieselbe. Da gebe ich dir recht. Ich bin aber der Meinung, es sind
zwei. Da gebe ich dir recht, das ist genau das Gegenteil, was soll ich sagen?
Nein, dass man den Eindruck kriegen könnte, hey, das ist doch die gleiche, die gerade mit denen geredet hat.
Ich sage, das ist die gleiche.
Und ich sage nein.
Okay.
Aber das ist okay.
Wir sind wo war denn Meinung. Das ungefähr? So, welche?
Seite 20 im Hörspiel.
Seite 20, ich glaube.
Ja, wenn du mich nicht hättest, dann hättest du jetzt Freizeit.
Aber mich wundert halt, dass sie sagen, das dürre blonde Mädchen. Dann hätte ich gesagt, guck mal, da folgt uns ein dünnes. Ja. Mich wundert, wie wird es denn im Buch? Ist es im Buch nicht deutlicher, ob es in zwei verschiedene Personen sind?
Muss ich nochmal gucken, ich glaube ja. Bob hatte den Eindruck, dass das Mädchen am Tisch die netteste aus der ganzen Clique war.
Clique, aus der Clique.
Kennst du Alberto auch? Und sie, ja, der macht leckere Pizza. Kennst du noch die Alberto-Pizza?
Ja, diese auch mit diesem Klischee-Werbespot, der Klischee. Heute auch total rassistisch wäre.
Ja. Sie schüttelte bedauernd den Kopf. Peter zog Bob am Ärmel. Komm, es hat keinen Zweck. Wir suchen weiter. In der hereinbrechenden Dämmerung nahmen sie ihren Marsch durch das alte Arbeiterviertel wieder auf. Jetzt vergeht hier im Buch natürlich mehr Zeit. Hier im Hörspiel weiß man so viel Zeit. Da gehen sie 0,5 Meter. Ja. Ne? So, müde und niedergeschlagen ließ sich Bob schließlich auf einer kleinen Mauer am Rande eines Parks nieder. Gerade wollte Bob sagen, Peter könnte seine billigen Trostsprüche für sich behalten. Da bemerkte er in seinem Rücken eine Bewegung. Er riss den Kopf herum und starrte in das Gesicht eines Mädchens. Sie war spindeldürr, trug unter ihren roten Haarschopf eine Nickebrille und hatte die Hände auf die Knie gestützt. Folgen, zischte sie und schon war sie ein paar Meter weiter.
Klingt das jetzt für dich immer noch nach
dem Moment, ich habe das Hörspielskript.
Okay, jetzt noch bei dem
Mal können wir gerne weiterstreiten.
Denkst du, das blonde, dünne Mädchen, das aussieht wie eine ausgedörrte Spinne, sie folgt uns, Bob? Bob? Ja, da hast du recht. Sag mal, machen wir auf doof und tun so, als bemerken wir nichts oder sprechen wir sie an. Peter? Ah, die Mühe können wir uns sparen, sie kommt zu uns. Ah, jetzt kommt der Dialog oder der Satz.
Du bist doch dieselbe, die gerade am Tisch saß.
Nee, jetzt sagt Justus, Olli hat doch recht, es ist doch die am Tisch
saß. Also meint ihr jetzt,
Justus, ja, eingesperrt.
Meint ihr jetzt, ah, ja, ihr sucht euren Freund, dann folgt mir? Da steht Spinne, sagt das.
Ja, und vorher steht Italienerin. Ne, hier, wo war. Ist ja jetzt auch egal. Benjamin hat nicht so viel Zeit, der muss in einer Stunde los. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen.
Was sagen die Hörer dazu? Schreiben Sie in die Kommentare.
Ich habe das Falsche vorgelesen, oder was?
Nein, aber wir kommen jetzt hier gehen.
Wir haben uns jetzt geeinigt. Olli hat den Eindruck und ist deswegen der Meinung, das ist die gleiche. Ich sage nein. Und das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Aber ich gebe dir recht,
es nicht.
Dass im Buch geht es nicht so deutlich hervor wie im Hörspiel.
Ja.
Ich möchte mal meinen, dass sie es im Hörspiel aber auch irgendwie wollten, dass es die gleiche ist, glaube ich.
Eigentlich witzig, dass wir uns gleich wieder prügeln, obwohl es gar keinen Sinn macht.
Völlig uninteressant
eigentlich. Eigentlich ja, genau. Wir halten uns viel zu lange daran auf.
Ich komme in Frieden.
Ja.
Wir sind noch das Falsche vorgelesen.
Und jetzt nochmal zurück. Ich hatte im Vorgespräch ein lustiges Vorgespräch mit Benjamin, bevor wir die Aufnahme hatten, dass ich gesagt habe, ja, es ist sehr klischeehaft, wie hier Italiener umgesetzt werden und alles. Ne? Und dann sage ich zu Benjamin, der ja selber mit einer Italienerin zusammen ist, ich finde der Ignazio, der Pensionswirt, klingt für mich noch am realistischsten. Und Benjamin erstmal 20 Minuten Lachanfall hat gesagt, das ist der schlimmste Italiener, den er irgendwie seit langem
hat. Und danach hat er dir doch eine Ohrfeige gegeben, oder?
Ja, Benjamin hat dann so Temperament von den Italienern entwickelt.
Schürhaken ins Auge.
Nee, aber das war deine Mutter.
Ja, aber es hört sich wirklich kein bisschen Italienisch.
Also ich weiß nicht, ich finde den schon.
Dialekt.
Ja, okay.
Also wann hast du denn so einen italienischen Dialekt gehört?
Na gut, ich war 1998 auf Klassenreise in Italien, seitdem habe ich nie...
Und da haben die auch Deutsch gesprochen mit dir.
Wir waren dann im typischen Restaurant bei McDonald's, haben sie alle ganz normal gesprochen.
Waren wir wirklich in Venedig?
Nee. Alle anderen sind zu McDonald's gegangen und wir haben damals gesagt, wir sind nicht bekloppt und zu McDonald's können wir immer, wir waren italienisch Pizza essen.
Das stimmt, aber ich war trotzdem auch in Italien auch einmal bei McDonald's.
Ja, und in da Venedig, wusste ich, kann das sein?
Habe ich ja eben gesagt.
Na, aber in Bozen waren wir, aber italienisch essen.
Ja, genau. Und Venedig waren wir bei McDonald's. Und
wir müssen es noch kurz erzählen, auch lustige Geschichte. Wir waren vier oder so, wir haben uns ja so
in Gruppen aufgeteilt.
Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt eine echte italienische Pizza essen. So, dann haben wir uns natürlich alle einen Softdrink dazu bestellt. Ich krieg meine Cola am Glas.
Schön, alles so
ordentlich. Alle kriegen ihre Cola am Glas. Bamin wieder ein Sonderwunsch. Ich hätte gerne eine Fanta Pink Grapefruit. Bamin der Einzige, der sein Getränk in der Dose bekommt.
Einfach so schnell in die Dose.
ich liebe Italien. Bella Italia.
So, du hast richtig gehört, wie der Wirt auch so gesagt hat. Scheiße, du siehst, will ich alles extra haben. Hier, habe noch im Keller.
Meine extra Arbeit.
Naja, gut. Jetzt können wir wieder Geschichte erzählen. Bamin, immer Glück, was seine Getränke angeht. Ich sag nur, die eine Kellnerin bei Mexikaner.
Das war am besten.
Schmeißt Bamin ins Glas um.
Schmeißt mein Glas um.
Er kriegt kein neues Getränk.
Es war ihre Schuld.
Nicht mal Entschuldigung.
Sie hat die Fresse verzogen. Jetzt muss sie einen Lappen holen. Ja? Und Bamin, so wirklich, der sah schon so, ich hab so Durst. Und sie,
ja, dein Pech. Okay, ich übertreibe jetzt.
Ja, aber war schon...
Das war wirklich eklig.
Das war wirklich eklig. Aber ich weiß noch, wie wir ihr Trinkgeld gegeben haben. Gar keins.
Wir
haben Zentstücke. Und
das haben wir mit Absicht gemacht.
Ja, aber damit es auch wirklich passend ist.
Wir haben sie damit richtig, ist eigentlich auch eklig von uns. Wir haben sie so gedemütigt. Ne?
Ja.
Ich glaube, wir haben ihr in Zentstücken so 3 Euro Trinkgeld gegeben. Und die war richtig pisst.
Ich weiß nicht mehr, ob es Trinkgeld war, weil sie ja gerechnet hat, weil sie ja gucken musste.
Ich glaube,
es
ist so stimmt, das war die Rechnung. Wir haben gar kein Trinkgeld gegeben. Wir haben die Rechnung in Zentstücken bezahlt.
Ja.
Boah, sind wir widerlich. Ja.
Na gut, aber...
Ja. Ah, und schon wieder Patronen weg.
So, wir haben uns die Folgenbesprechung in 3 Teile aufgeteilt. Ich glaube, Thomas hat den ersten Part.
Genau, ich habe das erste Drittel übernommen. Und ich fange dann auch gleich mal an mit Szene 1, die ich getauft habe. Bella Italia.
Aha.
Ja, richtig kreativ, ne?
Ja.
Also, wir befinden uns unter der Sonne Kaliforniens, Italiens.
Hast du verstanden? Kultureller Gag.
Nach den Ereignissen aus der vorherigen Folge, Bamin, was ist passiert? Nein. Hat es die 3 Fragezeichen nach Rom verschlagen. Es ist August und die Sonne brennt laut dem Erzähler so stark vom Himmel, dass Justus nach den nun folgenden Ereignissen sich im Nachhinein nicht sicher war, ob er das alles wirklich erlebt hat. Die 3 Detektive befinden sich auf der Piazza Navona. Das italienische Wetter steht ihm in Kalifornien in nichts nach. Und Bob würde sich gerne um Fahrräder kümmern, um Rom auf dem Rad unsicher zu machen, was Justus als schwachsinnige Idee abstraft. Ne, nach dem Motto hier, irgendwie seid ihr bekloppt bei der Hitze, ihr Fahrrad fahren, ne? Kein Bock.
Bin ich ganz bei ihm.
Wir beide, wenn wir jetzt in Rom wären, wir beide wären Justus und Benjamin wären.
Genau.
Fahrrad,
natürlich. Ne?
So. Na, hoffentlich lässt es dir nicht wieder klauen, weil es am Baum ab... Ach nee, das war's ja gar nicht.
Nee, das war ich nicht.
Ja, während man sich jetzt dazu entschließt, das erste italienische Zitroneneis, das laut Peter das Beste auf der ganzen Welt sein soll.
Ja.
Was sagt Viviana dazu?
Ich kann es selber sagen, weil ich in Italien öfter Eis gegessen habe. Also wenn es ein richtig guter Eisdiel ist, da ist wirklich... Muss ich wirklich sagen, das leckerste Eis.
Ja.
Das ist wirklich so.
Also was macht das aus? Irgendwie die Konsistenz oder den Geschmack?
Der Geschmack. Also und wenn du da ein Pistazien-Eis hast, das schmeckt wirklich intensiv und nicht so künstlich nach
Pistazien. Hier gibt es ja auch sehr gute Eisdielen.
Nee, aber keine Chance.
Keine Chance.
Okay. Weißt du, was so traurig ist? Hermannplatz Eishenning, da sitzt ein Bürgermeister drin.
Das ist doch schon
das Gleiche.
Vor allen Dingen ist Eishenning schon wie lange weg? Jetzt 20 Jahre.
Ich glaube, es gibt noch den in Lichtenrade, glaube ich.
Den gibt es noch als letzter.
Ist es Lichtenrader Damm oder ist es... Bukua Chaussee, irgendwie so, ne?
Mann, ich glaube, den gibt's noch. Das war so ein einfacher Laden. Einfach ein Bottich. Hm. Eis, das beste Eis der Welt da rein.
Der Inhaber hat noch
einen Löffel
und hat das Eis selber mit seinem Penis umgerührt.
Ja, das, wunderbar. Wenn das den Geschmack verursacht, gerne, ja.
Das Schöne war wirklich, weil es keine Kugeln waren, sondern Becher, die voll gemacht wurden.
Und abgestrichen, also wirklich.
Genau. Ja. Und für 2 Mark hast du dann eine Bechergröße bekommen und der war komplett voll, der Becher. Und du hast da wirklich für das Geld richtig viel bekommen.
Und geschmacklich top.
Und ich weiß auch, bei der Euro-Umstellung haben die einfach den Preis verdoppelt.
Ich weiß.
Da hat ein Markbecher dann 1 Euro gekostet. Ja, und dann war er auch bald pleite.
Ja, Und jetzt
komisch, was hat er nur falsch gemacht?
Und das war wirklich so. Da hast du für 15 Mark hat der Plastikeimer gekostet. Ja, ja. Da hast du so einen großen Plastikeimer bekommen mit allen Eissorten. Und
du konntest auch immer so viel Eissorten haben, wie du wolltest. Dann ist halt entsprechend der Eimer voll geworden. Halt, ja. Waren halt die Eisschichten entsprechend dünner, wenn du mehr gehabt hast.
Also, während man sich dazu entschließt, das beste Zitroneneis der Welt zu essen, hört man eilige Schritte im Hintergrund näher kommen. Da passiert's. Justus wird seinen Rucksack von den Schultern gerissen. Laut Buch wird er erst von links gestoßen und ein zweiter Typ kommt von der rechten Seite. Also die nehmen ihn so ein bisschen in die Mangel. Und Justus wird erfolgreich seinem Rucksack entledigt. Alles geht sehr schnell und ehe man sich versieht, sind die beiden Handtaschenräuber auf einer blauen Vespa entkommen. Eine Einheimische, das ist jetzt, ihr wisst es nicht, deswegen für die Leute da draußen. Also die Einheimische, die jetzt im Hintergrund krakeelt, klingt wie die Speckbrote-Frau aus dem Hörspiel Geheimnis der Särge. Ja, ist für mich dieselbe Sprecherin. Schreibt bitte in die Kommentare, ob sie es ist. Und sie sagt den drei Jungs in ihrer Landessprache, Skippo, Skippo, Questura, Questura. Und das Ganze wird übersetzt mit Handtaschenraub und Polizeistation.
Nein, die haben das Kartenspiel Skippo im Hintergrund gespielt.
Im Buch übrigens wird erwähnt, dass sie ja schon im Fall Diamantschmuggel hatten sie einen Sprachcomputer dabei. Ich glaube, der kommt im Hörspiel auch nochmal vor, später, bei der Entführung. Aber hier wird im Buch gesagt, dass dieser Sprachcomputer sich als untauglich erwiesen hat, daher nutzen sie ihn nicht mehr. Fand ich witzig. Und Justus gibt an, so, ja, ich habe ja alle Reiseführer auswendig gelernt, ich weiß genau, was Skippo und Questura heißt, ne? Und jetzt verdreht Bob die Augen und sagt, ja, typisch, kaum sind wir in der nächsten europäischen Stadt angekommen, stecken wir auch schon wieder mittendrin in einem neuen Fall. Was Justus mit, habt ihr was anderes erwartet, kommentiert, treibende Musik. So, die berühmt-berüchtigten Fragen, die ihr so liebt. Mhm. Erstens, wie fandet ihr die Soundkulisse im Hintergrund? Man hört nämlich zum Beispiel das Geplätscher eines Brunnens im Hintergrund, fand ich persönlich gut. Und wie fandet ihr die komische, wabernde Musik, als Justus der Rucksack geklaut wird? Fangen wir mal mit dir an.
Ich muss sagen, die Soundkulisse ist mir wirklich überraschend positiv aufgefallen. Sowohl Stimmgewirr, Plätschern, Brunnen. Das nimmt nachher ein bisschen ab, finde ich.
Aber dezent.
Dezent. Aber die haben sich in der ersten Szene in meinen Augen sehr viel Mühe gegeben, was das angeht. Und wie war deine andere Frage nochmal?
Wie du
die wabernde Musik wabernde auch Musik. Gut.
Ja?
Das hat mich ein bisschen an diese wabernde Musik aus Super Papagei erinnert, auf dem Friedhof.
Ich glaube, sie kommt bei Hexenhandy, kommt sie auch
vor. Eugenie dazu kommt und dann kommt diese.
Ja, das mag ich total. Ich weiß, was du meinst. Aber um das gleich vorwegzunehmen, weil du gerade sagst, ich finde, soundtechnisch machen sie hier richtig gute Sachen. Da finde ich neuere Hörspiele deutlich schlechter, was so manchmal die Soundkulisse angeht. Aber Benjamin, was sagst du? Wie hat es dir gefallen?
Mir hat auch beides gefallen. Gerade die wabernde Musik fand ich gut. Und man hat wirklich Urlaubsfeeling so in den ersten Minuten, was ich gut finde.
Sehr schön, das freut mich. Gehen wir gleich weiter in die nächste Szene. Die Jungs begeben sich direkt zur nächsten Polizeiwache. Zum Glück gibt es vor Ort einen Übersetzer, der ein prachtvolles Englisch spricht und das Protokoll aufnimmt. Später im Buch begegnen sie übrigens einen weiteren Polizisten, der wie ein New Yorker Cop spricht. Das finden sie irgendwie total toll. So irgendwie so reden sie wie ein Amerikaner. Stellt sich heraus, dass er in Chicago geboren wurde. Seine Eltern sind Italiener und die sind alle zurück nach Italien gezogen. Interessiert euch überhaupt nicht, aber ich fand es einen netten Aspekt im Buch. Mhm. So.
Hast mit beidem recht.
Justus zählt jetzt die Dinge auf, die sich in seinem Rucksack befunden haben. Ansichtskarten, ein Romführer, eine Sonnenbrille, ein Führerschein und sein Schlüsselbund. Sein Pass zum Glück nicht, aber 152.000 Lire. Andreas Fröhlich darf jetzt mal wieder so machen und rechnet im Kopf, dass das ja fast 100 Dollar sein. Ja, der Polizist fragt nach der Adresse, unter der er die Jungs kontaktieren kann und er verspricht sich zu melden, sobald der Rucksack wieder auftaucht. Der Schlüssel und der Führerschein würden dann auch noch drin sein und wenn es den Dieben nicht gefällt, auch der Romführer und die Ansichtskarten. Übrigens im Buch befindet sich noch ein Fläschchen Parfüm in seinem Rucksack. Ja, was das will er Tante Mathilda schenken, das will er mir mitbringen. Und als er später dann den Rucksack im Buch zurückerhält, ist das Parfüm noch drin. Und dann überlegt er,
scheint ja nicht so toll zu sein.
Genau. Ist es klug, das Tante Mathilda zu sagen, dass die italienischen Diebe das Parfüm verschmäht haben? Das ist
ein super Trick. Man kauft meinetwegen, man ist in Italien und sagt, man will ein paar Weihnachtsgeschenke für die Leute kaufen. Dann lässt man sich den Rucksack klauen und dann zurückbringen. Dann weiß man genau, was alles gut war und was schlechte Qualität ist. Genau. Und so kauft man dann halt nochmal
ein. Das kaufe ich nochmal neu und das gebe ich mir zurück. Ne?
Genau.
So, Bob ist total perplex, wieso der Polizist das so genau wüsste, ne? Und Justus klärt ihn auf, ne, das ist hier normal. Was die Diebe nicht brauchen, das bringen sie zurück. Ja, Justus nennt jetzt die Adresse der Pension, wo die drei Jungen untergekommen sind. Da fliegt die nicht vorhandene Tür im Hörspiel auf. Das habe ich so geschrieben, weil ich habe das Gefühl, als ob die Sprecherin auf ihren Einsatz wartet und dann so einmal mit dem Fuß auf den Boden aufstampft, stampft und so plötzlich im Raum ist. Mhm. Ja, man hört aber keine Tür. Egal. Ist mir aufgefallen.
Ja, ist die Soundkulisse wohl doch nicht so gut.
Nee, da nicht. Da nicht. Also die nicht vorhandene Tür fliegt auf und herein stürmt eine junge Frau, die Peter fast umrennt. Sie pöbelt den Polizisten an, dass ihr schon wieder die Handtasche geklaut wurde. Und ich finde, hier merkt man ganz krass, dass der Sprecher von den Polizisten geixt ist, weil im Hintergrund ist noch Geräusche und dann ist wie so ein Schnitt und er langsam, junge Frau, erzählen Sie mal von Anfang an. Ist mir aufgefallen.
Dass die Geräusche so unterbrochen
wurden. Abgehackt,
ja. Ja. Aber auch ein schlechter Produktionsfehler, muss ich sagen, weil das kann man ja auch mischen. Man hätte ja die Hintergrundgeräusche in diesen Satz noch mit reinfließen lassen, dann wäre das nicht aufgefallen.
Na, man merkt, dass die drei Fragezeichen und die Alexandra-Sprecherin wurden aufgenommen in einem Raum und der ist geixt. Das finde ich merkwürdig. Ist okay, aber wenn man genau hinhört, hört man, dass es abgehackt ist. Ja. Genau, also sie stellt sich als Alexandra Körting vor. Ich weiß nicht, ob das ein Gag ist, weil ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, im Buch wird ihr Nachname nicht genannt. Also könnte man das als Anspielung auf Heike Dine Körting sehen. Mhm. Stell dich mal so in den Raum. Olli, was sagst du?
Ich lasse es da einfach mal stehen, wenn es nicht stört.
Aber hier könnte eine Anspielung auf Körting sein. Ja, es ist ja derjenige, der Körting geschrieben hat, wird wohl.
Ja, vielleicht war das ja so ein kleiner Liebesbeweis vom Minninger, der das Skript geschrieben hat.
Das stelle ich mal direkt daneben. Ja. Jetzt kommt man zwar nicht mehr zur Tür raus, aber ich lasse es trotzdem.
Also Frau Körting wurde zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Tasche gestohlen. Genau an der gleichen Stelle der Via Veneto. Zwei Burschen auf einer Vespa und die Szene endet mit dramatischer Musik. Wie fandet, also ich habe hier wieder die Frage. Ja. Erstens, wie fandet ihr die Musik? Generell die Musik in der Folge. Wie fandet ihr den Sprecher von den Polizisten? Ja, das war's eigentlich.
Antworte ich gleich. Ich würde es gut finden, wenn Körting vielleicht in Italien war und wirklich die Tasche geklaut wurde und das so ein kleiner Insider-Gag ist.
Würde dann aber unter Trivia stehen wahrscheinlich.
Würde ich es gut finden, indem wir das so retconnen, wie man es sozusagen nennt, indem wir Frau Körting nach Italien einladen und ihr da die Handtasche klauen.
Das
und,
ist
dann und dann rückgängig. Nein, das ist Quatsch.
Das ist Redcorning?
Nee, das ist Quatsch.
Also wenn ich an den Film Red Corner denke, das ist alles ganz anders.
Ja. Ich denke die ganze Zeit an so einen Corny-Himbeere.
Ja, aber auch nicht schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Wie fandst du denn den Sprecher vom Polizisten und die Musik?
Sprecher vom Polizisten in Ordnung. Mhm. Ja, nichts Negatives aufgefallen.
Ja.
Musik bis hierhin auch noch sehr gut. Ich finde, die Musik nimmt ab Mitte des Hörspiels extrem ab. Also, sagen wir mal so, nicht die Musik an sich, aber ich finde, die Musik wird unpassend. Hier wird man noch so ein bisschen in Urlaubs-Vibes versetzt teilweise und der Situation angepasst. Am Ende fand ich es nicht mehr so passend.
Wobei die Musik auch schon sehr treibend ist. Aber ich mag generell die Ära. Ich habe das schon bei der Diamantenschmuggel-Folge gesagt. Was ich hier mag, ist, ich finde die Sprecher hier, die sind ja hier so alle um die 30, top.
Mhm.
Die sind... Also sie machen den Job schon so lange, dass sie richtig in ihren Rollen drin sind. Und ich finde es ein bisschen eklig, das zu sagen, aber ich finde, sie sind hier noch mit Leidenschaft dabei. Mhm. Sie sind mir heute zu abgewichst und zu rudimentär, ja, dass sie so gerade, hier sind sie noch so mit so einer Frische, weißt du? Okay, sie sind 30 Jahre jünger.
Ja.
Ne? Deswegen finde ich, ich nehme ihnen hier die Rolle ab. Weißt du, was ich meine?
Wir können es ja einfach mal, ohne das negativ zu würzen, einfach sagen, die haben ja einen geilen Job gemacht.
Das ist ja ein Lob,
was ich sage. Aber dieses, heute sind sie so abgewichst, damals waren sie noch frisch. Okay, das kann man ja mal weglassen, ausnahmsweise.
Auf der Seite, klar, ich meine, sie sind ja noch jung, sie sind ja 30, ne? Aber darfst nicht vergessen, sie haben hier schon, von wann sind die erste Folge? 1979?
Mhm.
Das heißt, sie sind hier schon seit 15, 16 Jahren dabei. Also, sie sind ja eigentlich schon Experten. Weißt du, was ich meine? Allein nur, was diese Rollen angeht.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, bin ich witzig, wie du bist gespannt. Finde ich witzig, was Olli gesagt hat. Könnt ihr einfach sagen, die Leistung war super. Anstatt, weiß ich nicht, heutzutage haben sie die politische Richtung gewechselt. Und auch so, wie schlecht sie sind. Nein, aber ich finde das hier auch okay. Und die Musik finde ich hier auch schon manchmal ein bisschen billig. Also so wirklich billig.
Aber erst zum Ende, so am Anfang.
Nee, ich finde auch schon, am Anfang gibt es auch schon so ein bisschen, wo ich so denke, naja.
Okay.
Thomas hat immer gesagt, das ist so Music Maker Musik, wie ich sie mache. Und manchmal finde ich das hier schon auch
besser. Hier noch nicht, aber es kommen noch zwei Stücke definitiv, wo ich dann da drauf anspreche. So, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir in die nächste Szene. Die habe ich getauft, die drei Lustmolche. Das wird sich erklären, weil im Buch ist es ein bisschen anders. Also, eine halbe Stunde später sitzen die drei Fragezeichen und die junge Frau namens Alexandra die im Buch mit kurzen braunen Haaren, einer Stupsnase und grünen Katzenaugen beschrieben wird, in einem gemütlichen Café in einer Seitenstraße. So, im Buch gehen die alle ein bisschen zu sehr auf Alexandra ab, ja, muss man dazu sagen. Und während im Hörspiel eitle Freude untereinander herrscht, ne, also die sind ja so irgendwie so, ha, hier unser Superhirn, ha, er kann nicht anders, ne, ist er nicht schrecklich, haha, und so, sind die im Buch, ist so wie so ein kleiner Machtkampf um die Gunst von Alexandra, ja, fand ich ganz interessant, obwohl ja alle zu Hause Freundinnen haben. Peter und Bob sind richtig genervt von Justus im Buch, wie er die ganze Zeit mit seinem Wissen prahlt. Das macht er ja hier auch, aber hier nehmen sie es mit Humor. Später im Buch stellt sich aber heraus, dass Alexandra nicht abgeneigt von Peter ist, also dass sie ihn öfter mal so von der Seite anschaut.
Das ist im Buch, oder?
Das ist im Buch, okay, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist mir
im Hörspiel. Oder sie hat einen Moment zu lang ihre Hand auf seinen Arm, so, ja. Er erwischt sich auch dabei, dass er sie öfter mal einfach so anstarrt, ja.
Also das mit der Hand auf dem Arm finde ich jetzt für ein erstes Treffen, was ja nicht dahin soll, wo so ein Treffen eventuell hingehen könnte, da finde ich generell so anfassend schon sehr...
Ist hier noch nicht erst später, weil ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Ich will auch heute gar nicht so viel vom Buch erzählen, gerade so nach hinten raus. Ja. Es gibt Änderungen, ne, und zum Beispiel, dass Alexandra später mit Peter die Spinne verhört und nicht die drei hier. Mhm. Ja, das hat man zum Beispiel fürs Hörspiel geändert. Und da soll sie für ihn dolmetschen, weil im Hörspiel hat man es sich einfach gemacht, da spricht sie Englisch, also Deutsch, ne, ist ja klar, ist ja ein deutsches Hörspiel.
Ja.
Und im Buch kann die kein Wort Englisch und da muss Alexandra mal dolmetschen. Und da hat sie dann zum Beispiel mal so ihre Hand so auf Peters Arm und er merkt es natürlich, ne. Und als er sie anruft und sagt, er braucht ihre Hilfe, da sagt sie, ach so, ich dachte, du meldest dich, weil du mit mir schwimmen gehen willst. Und da ist er erstmal, hat er sein Blut irgendwo mal komplett anders im Körper.
In dem Moment so, dang, bang. Ja, genau.
So, Alexandra erzählt den drei Jungen, dass sie aus Stuttgart kommt und im Rom als Au-pair-Mädchen für die berühmte Modeschöpferin Signora Valentina arbeitet. Justus weiß zu berichten, dass Stuttgart die Hauptstadt der Schwaben sei, im 19. Jahrhundert viele Schwaben nach Amerika ausgewandert seien und die berühmten Automarken Mercedes-Benz und Porsche aus Stuttgart stammen. Und da sagt Peter halt so, und das mag ich total, dieses ist denn nicht schrecklich, ich finde, das ist öfter in diesem Hörspiel, ich finde, man merkt hier, die sind Freunde. Weil wie die so miteinander rumfrotzeln.
Ich glaube, so würden wir das auch machen.
Ja. Nee, bei uns würde
ist ja nicht ein Hut. Ich wollte gerade sagen, wir würden so weit gehen, dass wir uns wirklich bis aufs Übelste beleidigen. Ja, und während wir uns noch anschreien, kriegen wir gar nicht mit, dass sie genervt weggeht. Ja. Und unsere Folge wäre hier dann auch zu Ende.
Ja. Übrigens, war jemand von euch schon mal in Stuttgart?
Muss ich mal überlegen.
Ich 2009 und ich war sogar im Mercedes-Benz-Museum.
Oh.
War cool.
Also ich wusste bis zum Hörspiel gar nicht, dass mir dieses Benz daherkommt.
Stuttgart
war ich auch noch nicht. Okay. Hat mich noch nichts hingezogen.
Schade.
Ist ja, glaube ich, Baden-Württemberg.
Ja, sehr südlich.
Ja.
Okay, und als Justus auch noch zu berichten weiß, wer diese Signora Valentina sei, wird es auch Alexandra langsam unheimlich, ne? Im Buch übrigens stößt Bob vor Zorn über Justus Klugscheißerei seine Limonade um und Peter besteht darauf, dass er den Tisch säubert, weil er Alexandra imponieren will. Reißt sich so das Hemd runter, damit man seine Muskeln sieht, so mach ich schon.
Und Peter hofft, das wäre eine witzige Vorstellung. Das gefällt mir, oder?
Wie Peter hofft, dass er noch was umwirft.
Ja, also Peter soll jetzt auch schon, wie er so einen Nachbartisch umschmeißt, oh!
Und weitermacht. Und sich dann die Hose ausziehen muss, wenn er da sauber macht.
So, jetzt fangen die Jungs an, Alexandra darüber auszufragen, wann und wo ihr die Handtasche gestohlen wurde. Nach einer Weile will sie wiederum wissen, warum sie sich so sehr dafür interessieren. Feierlich überreicht Justus ihr eine Visitenkarte und Alexandra spricht die Fragezeichen einzeln aus, was ich finde viel zu selten in der Serie passiert, weil eigentlich bietet sich dieses Jahr an, ne?
Das stimmt.
Alle lesen immer die drei Fragezeichen. Sie macht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Weil auf der Karte steht das Wort drei ja gar nicht. Ja, soll
doch,
da stehen?
Doch.
Ach so, warte mal, zeig mir mal.
Ach, 7 Jahre Zentrale.
Ja, haben wir es mit das gemacht, was jetzt hier sitzt?
Ja. Nee, hier steht was
ganz anderes. Er hat recht. Da steht die drei Detektive.
Wow!
Er hat recht, ich wollte dich nur testen.
Genau, die drei Detektive, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Weißt du, Thomas ist ja Fan. Ja. Wieder ab hier darfst du weitermachen.
Warte mal. Ach, du schneidest ja, oder? Ja. Dann kann ich ja weitermachen.
Gerne.
Thomas. Nee,
und ich liebe diese Stelle, wenn sie das vorliest, so Fragezeichen, und Bob so, die drei Fragezeichen.
Ja. In dem Moment hat er sich auch einen Zylinder aufgesetzt und eine Fliege umgebunden.
Und Monokel.
Und Monokel, genau.
Nee, aber das war schön, wie Thomas ihm gesagt hat, wir machen schon 6 Jahre.
Ja, genau. Währenddessen guckt er dann das Buch und da entgleitet ihm alles, als er sieht, was auf der Karte
steht. Benjamin, Ja. Ich muss euch doch Erfolgsmomente
geben. Nee.
Ja, ich sehe, Benjamin, ich sehe die Beule deiner Hose von los. So, also.
Guck mal, ich hatte eine ganz andere Visitenkarte.
Der Inhaber dieses Ausweises.
nee, weil,
ist berechtigt.
Frank Kosmos, Bücher, ja. Videos, CDs, Kalender und Seminare. Das ist wahrscheinlich die andere Seite von der Visitenkarte, das Nebengeschäft, was Justus
macht. Weißt du, was ich interessant finde? Seminare. Ich würde so gerne da hinschreiben.
Wir möchten gerne an so einem Seminar mal teilnehmen.
Aber ja.
An einem Kosmos-Seminar.
Ich habe eine Frage. Musst du wirklich um 14:30 los?
Eigentlich schon. Gut, wir machen mal weiter.
Als die Jungs beteuern, dass sie wirklich Detektive seien, fordert Alexandra nach meinem Geschmack etwas zu forsch von den Jungs, dass sie ihr gefälligst ihre gestohlenen Sachen zurückbeschaffen sollen. Fand ich ein bisschen eklig. Ja, jetzt möchte Justus noch wissen, wie es war, als sie das erste Mal ihre Handtasche zurückgehalten hat. Sie meint, dass das immer auf die gleiche Art passiert. Die Räuber fahren an einer Polizeiwache vorbei und werfen das, was sie nicht brauchen, vor die Tür. Frage, Olli, wenn das da gang und gäbe ist, dass die jedes Mal mit einer Vespa oder so vorbeifahren.
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Warum fangen die Polizisten die dann
nicht ab? Weiß ich auch nicht. Ja? Aber wahrscheinlich deswegen, weil erstens...
Kannst du nicht beweisen.
Pass auf, die werfen den Rucksack hin. Du kannst erstens nicht beweisen, dass sie den noch geklaut haben.
Ja.
So, sie können ja sagen, wir bringen ihn zurück. Zweitens, dann bekommen sie die kleinen Taschendiebe, diese Codes, kriegen eine Strafe, müssen wieder laufen lassen. Die kriegen eh nicht die Hintermänner. Und bei der Masse, oder die, wie sie hier genannt werden, Schattenmänner. Und bei
da müssen wir eh mal drüber reden, wie diesen Quatsch mit... Hinterbossen bei von Handtaschenräubern.
Da müssen wir
mal später ausführlich drüber reden.
Da kann man jetzt aber genau, was Olli da gerade gesagt hat, nehmen wir jetzt mal den S- und U-Bahnhof Neukölln, wo man jeden Tag, wenn man da ist, sieht, wie Drogenverkauf wäre.
Ja, du brauchst gerne weiter reden, ich hab's verstanden.
Weiß ja auch die Polizei, was da abgeht.
Ja.
Trotzdem
geht keiner. Vor allem, die könnten jeden Tag da hingehen, würden jeden Tag Festnahmen, jeden Tag die Handschellen
kriegen. Da kannst du auch als Beispiel den Görlitzer Park nennen oder früher war ja Warschauer Straße auch ganz schlimm.
Ich weiß aber auch, von meinem Bruder, die Freundin habe ich ja schon mal erzählt, war ja Polizistin, ich weiß aber auch, warum das so ein bisschen ist, weil sie dann wissen, da ist die Szene und sie wissen, wenn sie die sprengen, dann sind die überall woanders und so. Also sie haben trotzdem eine Kontrolle, dass es stattfindet. Das
ist so zu wissen, der Feind, wo man weiß, wo er ist, ist besser als der Feind, wo man nicht weiß, wo er ist.
Was sie noch gesagt hat, was total deprimierend ist, du nimmst den fest und er ist am selben Tag wieder weg, weil er keine Papiere hat oder das und das und ist wieder, also das muss so schlimm sein für Polizisten, die lachen dich aus, du nimmst den mit und dann ist er wieder da. Also weil du nichts in der Hand hast, was du gegen ihn machen kannst. Das ist für mich so.
Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, die können doch so, wie bei, wie hieß der, Death Ship oder so, dieser Film, dass man da so ein Drahtseil spannt und jedes Mal, wenn die mit einer Vespa vorbeifahren, werden die so geköpft.
Du meinst das? Ghost Ship.
Ghost Ship.
Death Ship. Witzig, die machen eine Kreuzfahrt auf dem Schiff Death Ship und wundern sich, dass da so eine Sache
passiert. Ja, wie fändet ihr die Idee, dass jedes Mal, wenn die mit einer Vespa vorbeifahren?
Da bin ich großartig, da würden die auf jeden Fall wehen, denn es ist wirklich einer, der den Rucksack nur zurückbringen will.
Ja. Ich habe ehrlich gewundert,
Es sterben zwar 99% der anderen Menschen, aber den richtigen erwischt es ja trotzdem.
Ich hatte erst als Vorschlag Sprengfallen, aber ich glaube, das wird zu krass.
Ja. Das ist krasser wie ein Draht.
14:30
Uhr. Ja.
Also, im Buch übrigens gibt es nach dem Gespräch, jetzt hier, was Sie gerade im Hörspiel hatten, noch eine kleine Sightseeing-Tour. Alexandra zeigt den drei Fragezeichen den Trevi-Brunnen. Und als sie sagt, die drei sollen mal raten, wie viel Brunnen es in Rom gibt, sagt Justus, na, da brauche ich nicht raten, über 1000. Daraufhin will Bob...
Ist doch geraten.
Wollte gerade sagen, über 1000,
da brauche ich nicht raten. Ist das die genaue Zahl?
Wenn er nicht raten soll, hätte er die genaue Zahl sagen
müssen. Boah, da würde ich ausrasten. Da würde ich als Alexandra wirklich Bob Säure über...
Ja. Bob rastet ja aus, weil er will er will Justus mit Wasser aus dem Brunnen naschen.
Ja, ich rede von Säure, das ist ja nur Wasser.
Und Alexander zieht Justus so rechtzeitig weg, so nein, nicht. Ne? Naja, danach stehen sie vor dem über 2000 Jahre alten Pantheon und Justus sagt mit dessen Anblick, das könnte ich sein, habt ihr gewusst, dass das Kapitol in Washington dem Pantheon und dem Petersdom nachempfunden wurde? Da möchte Bob ihn am liebsten schütteln und Alexandra erzählt jetzt, dass sie manchmal Heimweh nach Stuttgart hat. Da sagt Bob, Heimweh nach Stuttgart? Und er spricht es so ein bisschen verächtlich aus, weshalb Alexandra dann sauer wird, sich bei Justus einhakt und mit ihm so vorausläuft Richtung Pension. Und Peter und Bob bleiben noch so einen Augenblick wie zwei Vollidioten stehen. Dann seufzt Bob und sie folgen den beiden. Also auch hier wieder der Hinweis, im Buch gehen die alle auf die Alexandra richtig ab. Und jeder will ihre Gunst. Ne? Deswegen ist Bob so sauer, dass Justus da irgendwie gerade die Nase vorn hat. So, nächste Szene habe ich getauft, Spaghetti al dente.
Sehr gut, dass sie so getauft hat.
Ich habe jede Szene so getauft.
Ja, wo bleibt
die? Wenn ihr Nudeln macht, wie kocht ihr die?
Na, dass sie dann theoretisch, wenn ich sie dann so aus dem Topf nehme und so an die Wand schmeiße, kleben bleibt.
Gar nicht.
Nein, also, erstmal, ihr macht nur Salz rein im Wasser.
Gar kein Salz, gar nichts.
Nein, das mache ich mal so. Also, ich mache Wasser in den Topf.
Ja.
Und dann mache ich erstmal Öl rein.
Katastrophe.
Dann kann man da Öl reinmachen. Darf ich erstmal aussprechen, bevor du mich verurteilst?
Nee, finde ich gut. Öl machst du rein.
Ich sage, wie ich es mache.
Ja, ist doch
wie
gut.
Wie du es machst, ist mir scheißegal.
Nee, wirklich. Man macht Öl rein.
Ich mache erst Öl rein.
Ja.
Dann warte ich, bis das Wasser kocht.
Ja.
Dann mache ich Salz rein und dann die Nudeln.
Ja.
So mache ich es.
Nee,
und
ist
so.
Doch richtig.
Und so habe ich es von meiner toten Mutter gelernt. Ja, mal sehen, was du jetzt sagst.
Und trotzdem scheiße, man macht da kein Öl rein.
Also man macht ja kein Öl rein bei den Nudeln.
Sondern Butter.
Nein, man macht sowas überhaupt gar nicht rein.
Ich mach noch nicht mal Salz rein.
Na du, bei dir ist ja auch so, manchmal kochen die eine Stunde, manchmal nur zwei Minuten.
Ja. Bei mir ist es so, wenn ihr die Nudeln rausholt, dann müssen die noch minimal hart sein. Mhm. Und dadurch, wenn man die rausholt und im Nudelsieb hat, dass die durch den Dampf und so den perfekten Punkt kriegen, wie sie durch sind. Also sie müssen leicht hart sein und durch die eine Minute in diesem Sieb haben die perfekte.
Also muss ich dir was anderes sagen? Ich bin ja sehr arm, wie ihr wisst.
Ja, du bist ja der Reis, du hast alle zwei Wochen ein neues Motorrad.
Darum bin ich auch arm. Nochmal, wir essen nicht mehr so viel Geld. Ich koche die im Wasser und wenn sie fertig sind, mache ich einfach aus und das ist dann meine fertige Mahlzeit. Das ist dann eine Spaghetti-Suppe, die ich mit dem schmackhaften Stärkewasser dort tatsächlich mit Löffel und Gabel so esse, inklusive der Flüssigkeit.
Aber mit Champignons dritte Wahlköpfe aus der Dose.
Ja, wenn ich einen guten Tag hatte oder guten Monat hatte und noch Geld übrig ist, dann landen da auch ein paar dritte
Wahlköpfe. Damit Champignons es ein bisschen würzig ist, mit dem Wasser von den Champignons rein.
Das ist ja wohl denn das ist wirklich nur in ganz guten Monaten, ansonsten hebe ich mir das auf in eine extra Mahlzeit.
Also ich stoppe nicht mal die Zeit, aber ich lasse die Nudeln immer so 8 Minuten kochen. Weil ich irgendwo mal gelesen habe, 8 Minuten
ist. Ich habe immer so 10, insgesamt 10.
Ja, mit 8 bis 10 Minuten.
Mit reinmachen und raus.
Es gibt ja vom Barilla, es gibt ja verschiedene Nudelstärken. So ganz schöne Barilla, ja.
Ich nehme hier ist hier, glaube ich, eine gute Nudelfirma.
Ja, Barilla ist hier zu teuer, glaube ich. Ne? Aber gut, so ein Motorrad muss ich auch finanzieren, ne?
Genau. Aber Barilla hat übrigens ganz schlecht abgeschnitten,
schon ganz oft. Ja, deswegen, guck mich mal an. So, da gibt es verschiedene Nudelstärken, dann steht auch drauf, wie lange du die kochen kannst. Es gibt welche mit 10 Minuten, es gibt welche mit 7 und so weiter und so fort. Wir haben keine Zeit,
Benjamin muss gleich los. Na doch, eins muss ich noch, weil Benjamin es gerade gesagt hat. Ich glaube, Benjamin meint es wörtlich. Er hat sich die Barilla-Nudeln angeguckt, hat gesehen, guck mal, die Enden, die sind ganz schlecht abgeschnitten. So, jetzt darf Benjamin weitermachen.
ich war gar nicht dran.
Thomas, ich wollte gerade sagen, Benjamin ist dran. Ja, Alexandra begleitet die drei Fragezeichen zurück in ihre Pension. Dort treffen sie auf die Besitzer Ignazio und Sophia. Der Erzähler beschreibt Ignazio wie einen klassischen Römer aus dem Geschichtsbuch. Er hat nämlich viel Asterix gelesen. Stattlich mit scharf geschnittenen Gesichtszügen. Mit etwas Blooming-Worten bezeichnet der Erzähler Sophia die Frau von Ignazio als fett.
Ja, kann man so sagen. Oder? Ja. Sie kocht Spaghetti und isst sie auch sehr gerne, wie man sieht.
Man sieht ja an, dass sie Spaghetti nicht nur gern kocht, sondern auch leidenschaftlich gerne isst. Und im Prinzip sagt er eigentlich die fette Sau. So. Ignazio berichtet, dass die Polizei angerufen hat. Justus' Rucksack ist wieder aufgetaucht. Alexandra kommentiert, dass die Diebe pünktlich geliefert haben. Ja, man muss aufpassen. Hier ist Roma. Baby, was hast du gegen diesen Sprecher? Ich finde den super.
Also, das ist wirklich schrecklich, wie er so einen italienischen Akzent.
Hast du das mit Viviana zusammengehört?
Ja, und sie hat auch gesagt, soll das italienisch sein? Soll das ein Italiener? Also, er hört sich aber wirklich kein bisschen so an. Also ich habe ja nun viele aus Italien und die auch Deutsch sprechen so ein bisschen und keiner hat diesen, das da.
Also ich muss sagen, guck mal, ich habe die Folge 1996 erstmal gehört und das hat mein Weltbild für einen Italiener für immer geprägt.
Ja, weil meine Frage ist,
also wann hast du... Also ganz ehrlich, Viviana, die auf, wo ist sie geboren? Madeira? Nee, ist ja Portugal.
Ebola, nee, warte mal.
Ebola, ja.
Elba.
Die ist für mich weniger italienisch als der hier.
Ja. Nee, aber wann hast du denn mal einen Italiener Deutsch sprechen hören?
Na hier, den hier, ich habe gar kein Auto, Signorina.
Aber da, siehst du, das hört sich schon eher italienisch an wie das hier.
Na, oder hier, Frederico!
Wusstet ihr übrigens, dass Carbonara gar keine Sahnesoße ist eigentlich?
Sondern?
Eigelb, glaube ich.
Ah.
Das ist mit Eigelb und alles, was man hier so bestellt, Carbonara.
Ja, die machen immer alles so mit Mayonnaise mit
Sahne, und ganz
viel Salz. Also Carbonara sage ich immer völlig übersalzen.
Also ich würde gerne mal richtige Carbonara essen und nicht das, was
vielleicht machen wir irgendwann mal einen kleinen Ausflug als Podcast nach Italien.
Und hier kommen wir dabei. Zu unserem gerne. Patreon zurück. Liebe Leute, ihr könnt spenden, ja. Wenn ihr noch weitere tolle Folgen...
Wenn ihr wollt, dass wir in Italien Carbonara essen.
Aber genau. Das wär wirklich ein Traum. Ja. Wir machen einen Ausflug nach Italien und dann nehmen wir auf so einer schönen Veranda in der Toskana eine Folgenbesprechung auf.
Ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt hören, für was wir das Geld nutzen, dass wir jetzt noch weniger
Patreon... Ja, ich glaube, wir melden jetzt einige ab. Ganz ehrlich... Du hast ja damals erzählt, als du in Italien warst,
ja.
Du hast dann doch nur irgendwelche Pommes aus dem Automaten gefressen. Ich glaube, ja, darauf läuft es los.
Also ich liebe ja, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, ich liebe so Automaten mit Snacks drin und so. Und wenn das so gegriffen wird und zur Seite.
So komplizierte ganz, Automaten.
Ja, mag und in ich Italien ja. Gab es ganz viele Automaten, so Pommesautomaten und so eine Sache. Und das hat mir alles gefallen.
In Berlin gibt es auch irgendwo einen, der macht die mit Heißluft.
Ja, und jetzt gibt's sowas doch auch mit Suppen irgendwo, habe ich gesehen. Okay. So ein Suppenautomat, wo die Suppe frisch gemacht wird. Ich finde sowas ganz spannend.
Ich mag sowas auch. Alles Automaten, also Maschinen, die Sachen herstellen.
Oder? Es ist großartig.
Das ist unser Traum, dass du das Patreon geht nach Italien.
Ja. Und dann machen wir ein Video vor diesen Pommesautomaten.
Und es geht 5 Stunden. Wenn man immer wieder neu zieht, immer wieder.
Nein, aber jetzt ganz ehrlich, ich war ja da auch viel wandern in Italien und so. Mhm. Und wenn da die Geschäfte zu hatten, du hattest irgendwo immer so ein Automat, wo du heißes Essen kriegst. Und das fand ich schon cool irgendwie. In Berlin wäre der sofort kaputt. Ja.
In dem Moment, wo die Leute den aufstellen, ja, ist er schon kaputt. Ja, also weil dann kommt schon die Jugend.
Und die Leute, die den aufgestellt haben, wurden ausgeraubt.
Ja. Nee, also, das Problem ist, wir haben sowas nicht, weil als erstes Testobjekt in Berlin werden so eine Automaten immer am S-Bahnhof Neukölln erst aufgestellt. Und dann beurteilen die, ob sich das lohnt. Ja. So, also die Diebe haben pünktlich geliefert. Ja, aber muss aufpassen. So, und jetzt greift das Hörspiel wirklich tief in die Klischeekiste. Denn Sophia zetert und schimpft minutenlang mit diesem typischen italienischen Temperament. Alexandra übersetzt brav. Rom sei voller Strauchdiebe, Gangster, Gauner, Ganoven und Kleinkriminellen und die Polizei spiele den ganzen Tag nur Taschenbillard und lässt sich schmieren. Maurizio, der Vetter von Ignazio, sei der größte Faulpelz. Er arbeitet als Kommissar und sei der größte Beweis dafür, dass die Polizei in Rom eine Bande von Versagern sei. Ja, Ignazio redet ein bisschen so beschwörerisch auf seine Frau ein. Ich glaube, ich habe das sogar verstanden. Er sagt irgendwas mit Attenzione. Und so. Ich glaube, er sagt zu ihr...
Pass auf, das Essen
brennt. Also, entschuldige bitte, Sophia, aber pass auf, was du sagst oder so, also. Glaube ich, ne? Da hätte ich gerne... Jetzt hätte ich gerne Viviana hier, die das uns alles übersetzt,
was Attenzione, er gesagt hat. Attenzione?
So. Genau, Sophia regt sich immer schnell auf, sagt er jetzt zu den. Es ist ein bisschen unangenehm, wie sie sich aufregt. Ne?
Ja, vielleicht, es kommt nicht so gut an, sich so krass über die Polizei aufzuregen,
wahrscheinlich. Ja, es ist auch ein bisschen anstrengend, dieses so. Ja. Die Botschaft ist allerdings angekommen. In Rom gibt es haufenweise Taschendiebe und die Polizei würde gar nicht mehr hinterherkommen, da sie unter anderem zu wenig Beamte hätte. Jetzt will Alexandra von den drei Detektiven wissen, wie viele Jugendliche in Rom arbeitslos seien. Da kam Bob endlich mal glänzend und antwortet, ja, jeder vierte. Was Peter auch bewundert, im Hintergrund zu kommentieren, so, Bob, also habe ich mir aufgeschrieben, fast so ein Arschloch-Move wie von Benjamin.
Was, das ist doch voll lieb von ihm, dass er ihn unterstützt.
Wenn hier einer mal was sagt, dann kommt auch so von dir immer so, hey.
Ja, da ist doch aber freundlich immer, hey, schön, dass du
was sagst. Ja, auch wenn wir mal was Gutes wissen, kommt von Benjamin auch wirklich immer nur, oh, Bob.
So, Alexandra erzählt weiter, dass das arbeitslose Gesindel sich langweile, kein Geld hätte, auf dumme Gedanken käme und anfangen würde zu klauen. Einzeltäter gäbe es kaum, es handelt sich hier immer um Banden. Reich würde von denen aber keiner werden, höchstens die Hintermänner. Ja, Justus beschließt nun, seine beiden Detektivkollegen den Urlaub vollends zu versauen, denn er schlägt vor, sich am nächsten Tag, nachdem sie den Rucksack von der Polizei abgeholt haben, auf die Lauer auf der Piazza Navona zu legen und den Handtaschenräubern aufzulauern. Also im Prinzip, die sind eigentlich im Urlaub und er sagt, hey, lass mal ein paar Gangster fangen. Es zündet aber Alexandra dumm, diese Idee. Sie schlägt stattdessen vor, sie sollten sich jetzt lieber am alten Arbeiterviertel San Lorenzo treffen, das sich östlich von der Innenstadt befindet. Wenn die drei Fragezeichen tatsächlich Handtaschenräuber überführen wollen, wären ihre Chancen da am besten. Ja, laut Wikipedia, habe ich kurz recherchiert, ist San Lorenzo durch die nahe Universität stark studentisch geprägt. Und hat zahlreiche Clubs, Bars und Restaurants. Also genau das Richtige für Benjamin.
Ja, ich habe da mal unterrichtet.
Ja, was denn?
Was denn? Italienisch.
So, im Zweiten Weltkrieg übrigens war San Lorenzo das am stärksten von der Bombardierung durch die Alliierten betroffene Stadtviertel Roms. Angeblich befanden sich dort deutsche Truppen und Nachschubzentren.
Angeblich, wurde nie rausgefunden.
Yeah. Oder was?
Vor allem, da gibt jemand mit an die ganze Zeit.
Ja, ja, das schon.
Macht auch Sinn.
Das ist einer, der macht Wikipedia-Einträge und der schreibt bei allem, was er schreibt, angeblich. Man weiß nie, ist es ausgedacht oder nicht. Oder?
Ja. So, die drei Fahrzeichen finden die Idee gut. Alexandra muss bis 17 Uhr arbeiten, könnte es aber einrichten, um 18 Uhr dort zu sein. Sie will auch einen guten Freund von sich mitbringen. Inspektor Cotter, Alberto Bergamelli, ein Fotograf, der bei einer italienischen Wochenzeitung arbeitet und derzeit an einer Reportage über Handtaschenräuber dran ist.
Wie beschreibt sie ihn denn optisch, Thomas?
Na, Alberto habe einen unübersehbaren schwarzen Schnauzbart und trägt meist ausgefallene Schlapphüte.
Hier hatte ich wieder Kopfkino. Einen auffälligen schwarzen Schnauzbart. Also wirklich schwarz, nicht so mit Grau, denn also richtig krass schwarz und groß. Ja. Ach
so ein Meter lang oder
was? Du kennst doch diesen bei den Looney Tunes, diesen Cowboy, ja?
Ja,
Nur Sam. Noch größer, also wirklich größer, das Gesicht verdeckend und jetzt noch passend einen auffälligen Schlapphut.
Ich hätte jetzt gedacht, so ein Super Mario Schnurzbart.
Auch gut. Ja.
Also so 15 Mal Lenzen aber und Partner oder was?
Genau so. Und also, liebe Hörer, ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich möchte von euch mal, ihr kennt euch ja mit KI bestimmt gut aus und so. Bitte stellt euch doch mal, kreiert uns doch mal bitte einen Alberto mit der Beschreibung schwarzer Schnauzbart, also einen unübersehbaren schwarzen Schnauzbart und ausgefallenen Schlapphut.
Übrigens, er hat auch noch einen Pferdeschwanz.
Ah ja, er hat hinten noch so einen kleinen Zopf, genau. Nee,
ich meinte den unten. Nein, er hat einen Zopf.
Genau.
Und einen Pferdeschwanz.
Ding dong. So. Eigentlich erinnert er mich eher hier an den, der hier mal den Mexikaner spielt, hier der Schauspieler.
Pedro Pascal?
Heißt der so?
Wer jetzt ja hier auch bei
Machete und so.
Ach so, nee, Danny Trejo.
Danny Trejo. So.
Ja.
Ach so, ich habe übrigens.
Aber der hat mir zu dünnen Bart, der
Danny. Ja, ich meine, natürlich.
Also, Danny Trejo. Na, genau, Danny Trejo mit Riesenbart, also wirklich Riesenbart und einem auffälligen Schlapphut.
Der hat ja in Santa Monica seinen eigenen Tacosladen, da war ich ja drin.
Aber, ja?
Er war aber nicht
da. War ja, ach schade.
Nee, der
war ja auch schon über 70.
Ja, ich glaube fast 80 schon. Ja, also, Justus will wieder angeben, denn er erzählt, dass auch er bei einer Zeitung arbeite und gerade eine ganze Latte an Themen vorbereite. Da steht die Kriminalität von Jugendlichen in Europa an erster Stelle. Ja, weil der durchschnittliche amerikanische Teenager sich auch so sehr für Europa interessiert, oder?
Noch nicht mal ich interessiere mich für Europa, also guck mich nicht so an.
Zwischendurch diskutieren die drei Fahrzeuge noch kurz, wie sie nach San Lorenzo gelangen sollen. Peter und Bob haben weiter Lust darauf, mit dem Fahrrad Rom zu erkunden. Justus ist strikt dagegen. Die Straßen Roms sind eine Katastrophe, was den Autoverkehr angeht. Daher hat er keine Lust, mit dem Fahrrad im Stau zu stehen. Also beschließen die drei, dass sie sich trennen. Soll der erste Detektiv doch mit dem Bus fahren? Peter und Bob nehmen die Fahrräder. Also während man so Pläne schmiedet, kommt jetzt Ignazio lachend dazu und freut sich, dass die jungen Leute so viel Spaß haben.
Haben nicht viel Spaß.
Ja, genau. Und jetzt wird's wieder Klischee. Der kommt an und sagt, ich freue mich, schönen Spaß denn schon nochmal, aber jetzt wird Zeit. Dalli, esse. Und jetzt hört man die Frau, sie, Alessandra, Spaghetti al dente. Spaghetti al dente.
Also wirklich, jede Miraculi-Werbung wird dagegen blass, wirklich. Also, ja. Also ich rede von der 90er Miraculi-Werbung.
Ja. Hat doch noch nie gehört, so wie jeder so schreit. Spaghetti al dente.
Es ist so, als würde man sich Deutsche vorstellen. Ja. Jägerschnitzel, mit Klößen,
Pass auf, die standen, eigentlich sind das so richtige Proletarier, standen gerade so in der Küche, haben beide eine geraucht, Ignazio und Sophia, und dann so, ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß Touri, sind so, und dann macht der Tür auf so, na, Spaghetti! Ja. Genau.
Das Spaghetti geht ja noch, aber Pommes knusprig sind fertig, Pommes knusprig!
Mamma mia, Pizza, Pasta, Lente!
So. Und die Szene endet mit Benjamin Kasper Magic Music
Maker. Ja, siehst du, da kommt jetzt die billige Musik.
Ja, nee, die super, die hat dir gefallen.
Ja, die war ja nicht schlecht, aber billig.
Und hier passt es für mich auch schon nicht mehr so richtig.
Die nächste Szene, Freunde. Mhm. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, warum ich sie zum Einschlafen ungeeignet getauft habe.
Meint ihr jetzt die Macher, die da jetzt... was ist hier los? Meinst du jetzt die Macher? Die sind einfach bei der Google, oder? Die Macher hier im Hintergrund. Haben sie vielleicht einmal überlegt, so... Setzen wir vielleicht italienische Musik ein, so ein bisschen. So ein bisschen so.
Warte, Benjamin, warte, ich habe das Hörspiel in den letzten 30 Jahren 52 Mal gehört. Ich kann mich an kaum italienische Musik erinnern.
Also
nein.
Nein, also nicht, ob da welche vorkommt, sondern würde man nicht auf die Idee kommen, vielleicht so ein bisschen italienischen Flair reinzubringen in so eine Folge?
Am Anfang geht's ja, auch wenn es von der musikalischen, da machen wir noch nicht ganz so.
Später, wenn sie Justus suchen, ist in diesem Straßencafé. Da ist so italienische Opermusik im Hintergrund.
Ja, aber würde, also.
Ich weiß, was du meinst.
Warum? Das ist so wie bei den Weihnachtsfolgen, dass keine Weihnachtsmusik
ist. Ja, und das ist hier auch, man hat nicht dieses, man könnte ein bisschen mehr Flair reinbringen mit Musik, die auch dem Ort angepasst
ist. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade.
Musik von Flair würde jetzt auch nicht so gut passen.
Also, zum Einschlafen ungeeignet.
Startzeit Nummer 1. Ja.
Am nächsten Tag kommen Peter und Bob um 17:45 am alten Verschiebebahnhof in San Lorenzo völlig durchgeschwitzt an. Im Buch gab es an diesem Tag zuvor einen Ausflug nach Trastevere. Die drei Fragezeichen hatten sich mit Alexandra, Alberto, einem zurückhaltenden Italiener namens Luigi in schwarzer Ledermontur.
Ich dachte in der grünen Latzhose.
Ja. Und Mario und Anna, die wir noch aus der Folge Diamantenschmuggel kennen, getroffen. Ja?
Ja.
Weißt du es jetzt wirklich?
Oder? Nein.
Ja, die waren, als die da diese Windmühle hochgegangen sind, wo dieser Mr. Thomas da fast runtergefallen ist.
Ja, jetzt weiß ich, welche Folge das ist.
Komm, Anna, bleib schön hinter dir.
Jetzt weiß er.
Mit dem Runterschubsen.
Ja, genau. Wirklich so zwei Meter über Boden. Ja. So, du fast gestorben.
Hast du Benjamin gerade zugehört? Er hat gesagt, jetzt weiß ich, welche Folge das ist. Seit Anfang an weiß er nicht mal, von welcher Folge du überhaupt sprichst.
Das ist so schön. Und wir nehmen seit einer Stunde 40 auf. Ja, also wirklich. Nee, Mario und Anna haben hier eine Rolle im Buch. Im Hörspiel hat man sie gestrichen. Und jetzt finde ich super, dass sie sich mit Mario und Luigi treffen. Und Luigi hat eine schwarze Ledermontur an. Denk mal kurz drüber nach. So, die drei Fragezeichen hatten dem jungen italienischen Paar Mario und Anna damals versprochen, dass sie in Rom besuchen kommen. Später, als dann die Jungs nach San Lorenzo wollen, ohne Alexandra übrigens im Buch, trennen sie sich. Justus fährt mit dem Bus und Peter und Bob quälen sich durch den Stau mit den Autokolonnen. Als die beiden merken, dass sie nicht vorankommen und die Sonne sie austrocknet, schließen sie ihre Fahrräder an und nehmen die Metro. Ja, zurück ins Hörspiel. Die beiden sind eine Viertelstunde zu spät. Von Alexandra, Alberto und Justus ist nichts zu sehen. Ja, sie wissen nicht so wirklich, was sie machen sollen. Bob schlägt vor, komm, wir suchen die drei. Peter ist wenig begeistert, er will sich lieber San Lorenzo anschauen. Der alte Verschiebebahnhof, das Scheißwort, ist menschenleer und wenig attraktiv.
Ja, Verschiebebahnhof hat mich jedes Mal gestört. jedes Mal, ich habe es immer aufgeschrieben. Aber
das war schon zu viel, ne?
Ja, Verschiebebahnhof.
Nein, Güterbahnhof.
Ja, aber wieso Verschiebebahnhof? Das nutzt man
Weil man da
nicht.
Sachen verlagert.
Ja, aber habt ihr das vorher schon mal gehört?
Ja,
Verschiebebahnhof. Das Wort kenne ich. Ich kenne das auch. Das ist so ähnlich, wie man beim Hafen sagt, Ladung löschen. Ja, da sagt man ja auch einfach nur Schiff entladen. Ja, ähnlich komische Wörter gibt es im Zugverkehr.
Mag ich nicht.
Nee. Peter ist sich sicher, dass die drei gemütlich in einem Café sitzen und über die Untugend der Unpünktlichkeit philosophieren. Da entdecken sie plötzlich einen Mann in der Ferne, der Beschreibung von Alberto entspricht. Als Peter nach ihm ruft, gehen seine Schreie im Lärm eines vorbeifahrenden Zuges unter, was ich persönlich sehr gut gelöst finde, weil hier wird mit Geräuschen gearbeitet. Wir hören wirklich im Hintergrund so einen Zug vorbeifahren und es wird nicht umständlich gesagt, halt, da kommt ein Zug, er fährt vorbei. Mann, der ist aber lang und ganz schön laut.
Jetzt hört mich Alberto ja gar nicht.
Genau. Aber leider wird das später noch des Öfteren vorkommen.
Aber komm, du musst zugeben, sie arbeiten hier mal mit Sounds.
Hier ist es gut, aber zum Schluss wieder eine Totalkatastrophe.
Okay. Ja, aber weißt du, was ich langsam glaube? Wir wissen ja, irgendwie 90% aller drei Fahrzeichenhörer hören das zum Einschlafen. Und ich glaube, die wissen, die haben so 20 Minuten Zeit und dann sind alle weggepennt. Das heißt, sie machen 20 Minuten das beste Hörspiel der Welt und zum Schluss wird es einfach, da müssen sie sich keine Mühe mehr geben.
Auch
das
bei der Auflösung, einfach so hinklatschen.
Genau, hinklatschen.
So
blam, blam, blam. Das ist wie hier, auch immer, ich muss los, Justus löst alles auf.
Stimmt, wir sind ja auch nicht wie
immer. Zum Schluss werden wir auch immer Studien.
Am Anfang tolle Geschichten und Erzählungen zu den einzelnen Szenen. Am Ende, schnell, ich muss los.
Deswegen war es wichtig, dass wir das mit Patreon gleich am Anfang gemacht haben.
Genau.
Also, jetzt verfolgen sie Alberto, der sich immer wieder auffällig umdreht und in einem Hinterhof verschwindet. Während die beiden sich wundern, was Alberto vorhat und wieso Justus und Alexander nicht bei ihm sind, stehen sie zuerst vor einer verschlossenen Holzhütte, durch deren Fenster man vor Dreck nicht durchschauen kann. Am Klingelschild steht Hecke. Von Alberto keine Spur. Gegenüber steht ein altes Fabrikgebäude, auf dessen Tür dein Blick
gerade. Einfach weitermachen, bitte.
Komm, der war gar nicht so still, oder?
Nee, war gut.
Danke. Ja, also, gegenüber steht ein altes Fabrikgebäude, auf dessen Tür man gerade noch den Namen Petrocelli entziffern kann. Peter wird seinem Ruf mal wieder mehr als gerecht, denn von Minute zu Minute wird ihm unwohler. Aber Bob ist hier die treibende Kraft und kombiniert, Alberto kann ja nur in diesem Gebäude verschwunden sein. Sie betreten die Fabrik, in der es stockdunkel ist. Sie durchqueren einen Vorraum und gehen durch eine weitere Tür. Das Tageslicht verliert sich mehr und mehr und ein kurzer Schockmoment dreht die Lautstärke auf 11, denn über Peters Fuß ist eine Ratte gelaufen. Und ich sage es hier schon mal, ich liebe hier das Zusammenspiel zwischen Bob und Peter. Ich finde, das ist eine richtig gute Dynamik. Ja? So, dass so Peter mal sagt, ah, was ist hier los? Und dann so, jetzt halt doch mal die Fresse, komm weiter, ne?
Ich mag auch die Stimmung in dieser Szene. Hat so ein bisschen Gespensterschloss-Vibes,
finde ich. Ja, ich fand auch gut den Szenenwechsel. Erst war diese Magic Music Maker Musik und dann kommen so düstere Musik, ne? Und der Szenenwechsel ist sehr, sehr gut gemacht und ich mag diese Dynamik zwischen den beiden. Haben wir ja auch echt viel zu selten, nur Bob und Peter. So, Bob drängt jetzt darauf, dass sie noch tiefer in die Fabrik hineingehen. Da sehen sie den Lichtkegel einer Taschenlampe. Sie sind also definitiv nicht allein. Bob mahnt, Peter soll leise sein. Sie entdecken eine Treppe, die nach oben führt und die Bob mutig betritt. Nachdem man nur Bobs Schritte hört, fordert Peter ungeduldig auf, er soll sich mal melden. Also jetzt ist halt so, baut sich sehr gut auf, ich finde. So, und jetzt, wer übrigens probiert, das Hörspiel zum Einschlafen zu hören, und an dieser Stelle vielleicht schon so ein bisschen weggedöst ist. Ja? Ja. Ich meine, das Hörspiel geht jetzt hier circa eine Viertelstunde. Ne? Man hört zum Einschlafen. Die Chance, dass man hier schon eingepennt ist, ist sehr hoch. Ja? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt gerne eure Meinung hören, weil wer hier nicht Kerzen gerade im Bett steht, weiß ich auch nicht, denn es folgt ein ohrenbetäubender Lärm. Andreas Fröhlich schreit lauthals auf, die Musik dreht völlig auf, ebenso die Geräuschkulisse. Bob begegnet in der Dunkelheit zwei Männern, die ihm die Treppe hinunterschubsen. Vielleicht können wir das mal kurz nachstellen, Benjamin.
Nachstellen?
Pass auf, also pass auf, du bist jetzt Bob und gehst die Treppe hoch. Ja? Okay. Und vielleicht kannst du so ein bisschen wabernde, düstere Musik da machen. Ja?
Okay. Sag, wie ich loslegen soll. So,
aber Bob schreit ja nicht, das ist ja...
Der schreit überhaupt nicht.
Ist es Bob, der schreit? Doch, das ist Bob. Peter, okay. Was macht mein Peter?
Pass ich weiß auf. Es gar nicht mehr. Ja. Soll ich Bob machen? Du bist
Peter? Nee, warte. Ich muss kurz überlegen. Also Bob war der, der schreit.
Ja. Weil Bob jetzt die Treppe hinuntergeschubst wird. Also du bist jetzt Bob, gehst die Treppe hoch.
Okay.
Ja?
Bob! Bob! Ja, Bob, nun sag doch was! Ich weiß nicht mehr, was er sagt.
Okay, Olli, ich bin jetzt Bob und du bist Peter, ja?
Okay. Weiß Olli das noch?
Nee, warte mal, bin ich jetzt Peter?
Du bist Peter.
Okay, warte. Okay.
Ich geh mal die Treppe.
Warte, Wabern, ohne Wabern Musik geht das nicht. Also, das ist schön.
Nicht schlecht.
Ich geh mal die Treppe hoch.
Okay, pass auf. Bob? Bob, sag doch was!
Nein! Jetzt hättest du lauter
sein. Deine Musik hätte lauter.
Du hättest machen müssen. Da, da, da.
Ich würde gerne in Studio Körting diesen Ausschnitt als Bewerbung für Sprecher in einem Hörspiel schicken.
Ich möchte jetzt von euch wissen, wir reden ja öfter mal über die Qualität und die Umsetzung. Wir sagen immer wieder, die können keine Action sehen. Mhm. Ja? Jetzt sind wir hier im Jahr 1995. Wie hat euch das gefallen? Und vor allem, wie hat euch die Umstellung von leise auf laut gefallen?
Ich habe das mit Kopfhörern gehört. Und es war wirklich, man hat sich wirklich erschrocken. Also ich habe mich wirklich erschrocken, weil es so laut wurde. Es ist richtig laut. Ich würde sogar sagen, ein bisschen drüber.
Es ist leicht übersteuert. Ja.
Also mein Empfinden war, ich habe es, auch wenn ich es nur über Lautsprecher meines Handys gehört habe, dachte ich danach so, wow, das ist doch der erste Jumpscare in den drei Fragezeichen, den ich gehört habe.
Richtiger Jumpscare.
Okay. Ja, Peter, nee, im Buch übrigens wird jetzt beschrieben, was passiert.
Da war es nicht so laut, ne?
Nee, da war es nicht so laut. Also Bob wird in der Dunkelheit am Kinn getroffen, aber vorher versucht er noch den Schlag abzuwehren und ratscht mit seinen Fingernägeln über etwas Weiches. Wird später noch wichtig. Es schleudert ihn gegen das morsche Treppengeländer, welches unter seinem Gewicht zerbricht. Und er stürzt mit dem Rücken also ein paar Meter runter auf einen Stapel Papier, überschlägt sich und landet mit den Knien voraus auf den harten Boden. Also der verletzt sich richtig. Ja, Peter eilt jetzt zu dem weinen und laut stöhnenden Bob. Ich deute schon mal an, gleich haben wir mal wieder die fulminante Rückkehr des aggressiven Bob. Bob heult, dass die zwei Kerle ihn die Treppe runtergestoßen haben. Zum Glück hat aber etwas seinen Sturz gebremst. Alte Zeitung.
Justus Körper.
Peter sagt, naja, das war aber Glück im Unglück. Die Täter sind auf und davon. Da trifft sie das Licht einer Taschenlampe. Bob schreit, wer sich da rumtreibt. Hey, wer ist da?
Das ist super gut.
Ja? Wirklich gut. Es ist Alberto, der Pizza bringt und jetzt aufgeregt zu den beiden eilt und fragt, ich bin's, was macht ihr hier? Ja, Peter ist auch inzwischen stocksauer. Was wir hier machen? Das kann man nicht auffragen. Wir waren doch verabredet. Ja. Alberto erkennt sie und meint, oh, ihr müsst Justus Peter Bob sein. Und jetzt wieder Bob. Ja, Peter Bob schon. Aber der andere, der ist nicht da.
Wie kann er zu zwei Leuten sagen, ihr müsst Justus Peter Bob sein?
Ja, also, weder Justus noch Alexandra sind ja dabei. Dialog. Das müsste er ja sehen. Ne? Und jetzt sagt er, ja, Alexandra, die ist entschuldigt, die hat sich bei mir gemeldet und abgesagt. Und hier merkt man wieder das Alter, wir hatten ja vorhin schon das Thema bei euch, ne? Damals, ihr hattet kein Smartphone und so, man konnte nicht irgendwie kurzfristig ein Hotel suchen. Und hier ist ja auch, es gibt hier keine Smartphones, wobei ich finde, die Folge ist noch relativ frisch, finde ich, so von, wie sie rüberkommt, auch so von den Sprechern.
Kommt nicht so altbacken, genau. Das ist alles schon so ein bisschen.
Ja. Richtig, ich habe jetzt hier keine 80er-Vibes, sondern es könnte auch letzte Woche aufgenommen worden sein. Genau, Alexander konnte nicht kommen, die Valentinas wollten sie nicht gehen lassen. Als Alberto fragt, wo Justus sei, macht der aggressive Bob seinen Namen alle Ehre. Alberto fragt, was sei denn eben los gewesen und ob sie die beiden Kerle erkannt hätten. Peter sagt, nee, war zu dunkel, ich habe den einen von den beiden am T-Shirt noch gehabt, aber der hat sich losgerissen. Bob flippt jetzt wieder aus und will wissen, was hier gespielt wird.
Kann mir das sagen, was hier gespielt wird?
Und bevor ich jetzt Olli das Wort übergebe, ja, ihr habt es geschafft, ab jetzt übernimmt Olli die Notizen. Folgende Fragen. A. Wie fandet ihr das Schauspiel von Andreas Fröhlich? Stichwort Action-Szene, Jumpscare. B. Wie hat euch die Umsetzung der Szene gefallen? Und C. Würdet ihr euch solche Szenen in neueren Folgen öfter wünschen oder hat euch die Umsetzung hier vielleicht nicht gefallen?
Ich würde gerne mal anfangen, weil der Jumpscare-Effekt hat mir gut gefallen.
Ja.
Dass man denkt, was ist denn jetzt los? Und man auch nicht sofort mitbekommen hat, was passiert da. Aber ich fand die Soundabmischung zu krass, hat sich zu krass abgehoben von der normalen Geräuschkulisse oder dem normalen, was vorher war. Weil man soll ja keinen Hörsturz kriegen. Ich bin froh, dass ich nicht über ich bin froh, dass ich nicht über Kopfhörer gehört habe. Das war, aber ansonsten, sowas hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Es fehlt tatsächlich so in den neueren, oder generell, es fehlt bei den drei Fragezeichen an so einem
Wie fandst Szenen. Du die schauspielerische Leistung?
Gut, top. Auch die aggressive Ausrasten, ganz echt. Der fällt da gerade runter, schnell kommt so einer, und nee, und dann sehe ich die Taschenlampe, und dann bin ich natürlich richtig sauer. Welcher Bastard ist da, will ich dann auch wissen wollen. Ich konnte es gut emotional nachvollziehen.
Benjamin?
Ja, ich find's auch gut, die schauspielerische Leistung, weil oft ist es ja auch so, auch bei drei Fragezeichen, irgendwas Krasses ist passiert und sie reden völlig normal wieder. Also ist wirklich oft.
Ja.
Hier ist es nicht so, so wie Olli gerade gesagt hat, der ist noch richtig sauer. Jumpscares mag ich eigentlich nicht so. Ich mag das eher, wenn der Schockmoment irgendwie anders aufgebaut wird, weil was Schlimmes passiert und nicht nur, weil es so extrem laut ist. Ich glaube, man hätte es noch ein bisschen anders gestalten können. Trotzdem finde ich die Szene sehr gut, aber die Soundabmischung, die war wirklich schwierig.
Ja, okay. Ich meine, wir wissen ja, Jumpscares gibt es bei den drei Fragezeichen selten. Deswegen finde ich das hier auch mal okay. Wenn das jetzt jede Folge wäre, würde ich auch sagen, oh, war klar, dass jetzt wieder sowas kommt. Ne? Aber, und es klingt jetzt auch wieder eklig. Ja, sie sind hier um die 30, die Sprecher. Und ich finde, Andreas Fröhlich schauspielert hier richtig. Ja, ich nehme, also ich habe das Gefühl, als hätten die ihn wirklich vor der Aufnahme die Treppe runtergestoßen. Ja, wie er heult so, ich habe Schmerzen, was ist das denn hier? So, also ich finde wirklich, das ist eine 10 von 10, was Andreas Fröhlich macht. Der Peter-Sprecher auch, ja, wie er sich Sorgen um ihn macht, ja. Da kippt ein bisschen der Alberto rum und der ist auch gut, ja. Aber wirklich, schauspielerische Leistung Andreas Fröhlich, 10 von 10. Wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, der hat sich gerade verletzt.
Ich höre manchmal eine Gebissstimme bei dir raus.
Bei mir schon?
Ja.
Naja, lustig.
Nee, findet ihr den Alberto wirklich gut, wie er spricht?
Also ich finde ihn null italienisch. Ja, gut, die anderen bis jetzt auch. Obwohl, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Miracoli gewünscht in seiner Stimme.
Na, ich finde, ja, ganz ehrlich, ich finde Alberto gar nicht so gut, wie er spricht. Also
er ist null italienisch, ansonsten seine Sprecherleistung
Ja, ich rede nicht von italienisch.
Ach so,
und davon gehe ich jetzt mal weg. Ich finde ihn wirklich nur so Durchschnitt. Ich finde jetzt nicht,
wenn ich mal nachdenke, ich sag mal so, er macht einem keine Angst. Er macht auch keinen zwielichtigen Eindruck, wie zum Beispiel die meisten oder die Genie-Sprecher, die waren immer, fand ich immer sehr gut, sehr zwielichtig. Ihn finde ich tatsächlich, ja, normal. Ja,
also vielleicht liegt es daran, weil die Taschenlampe, die Alberto hat, da sind die Initialen SN drauf. Schreckensbleiches Nervenbündel.
Ich glaube, das war meine Überleitung. Sie gehen nach draußen. Peter macht sich etwas Sorgen, denn Bob ist wirklich verletzt. Aber wo zur Hölle ist Justus? Alberto vermutet, dass ihm etwas dazwischen gekommen ist, aber da kennt er Justus schlecht. Vor allem, ich meine, die sind im Urlaub in Rom, die kennen dort niemanden. Was zur Hölle soll Justus dazwischen gehen? Also nicht mal Tante Mathilda kann ihn ja hier irgendwas auferlegen haben, ja. Also auch ein merkwürdiger Grund.
Na gut, aber ich meine, der ist ja ein Fremder, ne?
Ja.
Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, du gehst jetzt mit, du wirst auch sagen, ja, vielleicht ist mal davon abgesehen, dass wir wissen, was der Alberto, also er ist ja kein Unschuldiger, ne? Was soll er jetzt sonst anderes sagen? Ja. Soll er sagen, na, der liegt doch gefesselt gerade in der Kammer.
In einem Schrank?
Ja, das wäre ein bisschen dumm, oder?
Nee, ich hätte wirklich so gesagt, vielleicht ist der da oben in einem Schrank gefesselt. Wir alle lachen, weißt du, und keiner guckt oben nach. Ich glaube, so hätte ich das
gelöst. Vielleicht liegt er mit durchgeschnittenen Kehle gerade in der Gasse.
Ja.
Ja. Du kennst Justus nicht.
Stimmt. Ich glaube nicht, dass der irgendwie tot in der Gasse liegt. Da kennst du unseren Justus aber schlecht. Okay, dem kommt nie etwas dazwischen. Viel interessanter findet Peter, wer die anderen beiden Typen waren und was Alberto in der Fabrik zu suchen hat. Er ist aber das erstaunt über die harsche Art der Nachfrage. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr mir nachgelaufen seid. Die Typen kenne ich nicht und der Rest ist Berufsgeheimnis. Jetzt wollen sie erstmal Justus suchen und fragen in der Pension. Alberto führt sie zu einer Telefonzelle. Aber auch in der Pension war Justus nicht. Der zwielichtige Alberto verabschiedet sich und verschwindet. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Bob hat Blut auf seinen Händen, aber es ist nicht seins.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Es war ja wieder ein musikalischer Trenner.
Mhm.
Das ist so ein. Auch das ist ein Original Benjamin Kasper Music Maker.
Ich weiß, was
ja, dieses. Und dann kommt immer ein Instrument dazu. Das musst du doch glorreich gefunden haben, oder?
Das war glorreich. Also ich sag ja, es ist billig, aber glorreich.
Ja, das ist so eine Musik, hast du vor 25 Jahren auch gemacht.
Und vor allem, billig, aber glorreich.
Was ich mag, dass es so lang geht, weil man dadurch das Gefühl hat, es vergeht jetzt echt viel Zeit.
Ja, stimmt, das war ein bisschen länger als die anderen, habe ich auch gemacht.
Das finde ich an einer anderen Stelle, da kommen wir aber noch zu.
Ich weiß welches. Hm. Du meinst es, wenn sie gleich in San Lorenzo sind, ne?
Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, ich weiß nur, dass ich mir was aufgeschrieben habe. Wenn ich da bin, weiß ich es.
Ich liebe diese Logik.
Ja, ne? Einen der Angreifer in der Fabrik hat er wohl im Gesicht erwischt. Also brauchen sie ja nur jemanden in Rom finden, der eine Wunde im Gesicht hat.
Und da weiß jemand, ich meinte das ernst?
Ja, da habe ich auch gedacht.
Oder das ist sarkastisch
gemeint. Weil die jetzt wirklich rumsuchen und denen so, ich habe hier 16 Leute gefunden mit einer Wunde im Gesicht. Kannst du irgendwas, ich möchte von euch jeden mal von euch schreien hören, kurz.
Und laut Justus gibt es ja 12 Millionen.
Ja, genau. Auch hier übrigens Lob für die Geräuschkulisse. Da hört man so einen Windrausch im Hintergrund, was auch die Atmosphäre unterstreicht, ne? Weil sie ja sagen, ja komm, wir suchen jetzt Justus. Und wenn wir ihn nicht finden, daran sollten wir noch nicht denken, finde ich auch soundmäßig sehr gut umgesetzt.
Und auch die Stimmung wird ja ein bisschen bedrückt, als sie sagen, ja, daran möchte ich jetzt nicht denken. Gefällt mir auch. Peter fragt ein paar Jugendliche in einem Café. Justus haben sie nicht gesehen, aber sie kennen Alberto und beschreiben ihn wohl als sehr unzuverlässig, der auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Mehr erfahren die beiden nicht.
Es ist witzig, dass Alberto, der scheint ja auch sehr bekannt zu sein, ne? Dass irgendwelche dahergelaufenen Jugendlichen
kennen. Und das bei 12 Millionen Einwohnern, ja.
Bei der Szene habe ich immer das Gefühl, als würde man da so Backdoor-Pilot-mäßig probieren, eine weitere Hörspielserie einzuführen. Ne? Die gehen hin und sagen so, habt ihr den gesehen? Ja, den kennen wir, den kennen viele in San Lorenzo. Aber verlasst euch nicht auf den, ne? Der tanzt auf vielen Hochzeiten. Wie meinst du das? Macht euch nichts aus Salvatore, er ist unser Geheimniskrämer. Und da frage ich mich immer, warum nicht Bob sagt, ey, das ist unsere Serie, halt mal die Fresse.
Ja. Was ich viel witziger
finde. Macht man nicht so einen Affektierten.
Jeder Dritte heißt Alberto dort. Die meint immer einen anderen. Also ja, wir können Alberto.
Stimmt, ey. So ein Blödsinn ist so, als wenn man hier fragen würde, ja, kennst du einen Herrn Schmidt? Ja, ich kenne Herrn Schmidt.
Aber, Sie sagen doch mit Absicht der Fotograf.
Ja, stimmt. Ja.
Aber okay, krass. Ich meine, 12 Millionen Einwohner, jeder Dritte. Ja, das heißt, 4 Millionen heißen Alberto.
Jetzt kommt ja ein Punkt. Thomas, bitte, so wie ich ihn formuliert habe, lass ihn bitte unkommentiert. Nicht, dass wir wieder von vorne anfangen. Als sie weiter wollen, bemerkt Peter, dass das dürre Mädchen aus der Gruppe auf sie zukommt. Ihr sucht euren Freund? Folgt mir. Also mit dem Italienisch, das habe ich ja natürlich ganz schlecht. Ich habe jetzt so einen Gangster nachgemacht. Was soll denn das hier?
Möchtest du dich noch mal kurz sortieren? Weil Nein. Ich will noch eine Sache sagen.
Ja, sag
mal. Weil ich finde witzig, Bob ist es, der auf die Idee kommt, wir quatschen jetzt einfach alle hier an und fragen die nach unserem dicken Kumpel, ne? Dann fragt er doch diesen Kellner, no capisco, ja? Dann sagt Peter, ich frag mal die Jugendlichen, die sehen clever aus. Sie kriegen nicht die Antwort, die sie haben wollen. Und dann sagt Bob, wusste ich es doch, reine Zeitverschwendung. Er schlägt es vor und hinterher tut er sich doch, tut er so wie Peter war. Das ist auch wieder wie Benjamin.
Da glaube ich aber, dass Bob das wirklich sarkastisch gemeint hat, als er meinte, na, ist ja kein Problem, wir fragen hier einfach jeden.
Nein, es ist seine Idee. Peter sagt noch, was versprichst du dir davon?
Ach so.
So, sie quatschen drei Leute an und dann sagt er, reine Zeitverschwendung. Finde ich witzig.
Gut, ich versuche jetzt eine Italienerin nachzumachen.
Ich höre übrigens durch die Kopfhörer, dass Thomas wieder leicht heiser wird.
Da war er die ganze Zeit schon.
Aber es wird stärker.
Ich bin ja auch immer noch nicht hundertprozentig gesund.
Deswegen vollen Respekt, dass du hier so durchziehst.
Benjamin, ich pack mal jetzt meinen, du kannst es ja am besten nachvollziehen, weil du hast ja nicht. Ich pack mal jetzt meinen besten italienischen Akzent raus, den ich hinbekomme. Okay. Kann sein, dass dir die Weiblichkeit ein bisschen verloren geht. Thomas meldet sich noch. Will er noch was dazu sagen?
Ich mach schnell die Flasche zu, weil ich habe gerade getrunken und wenn du das jetzt ankündigst, ja, ich will jetzt hier nicht spucken.
Okay, geht los. Ihr sucht euren Freund, folgt mir. Thomas hat's gefallen.
Ja, war nicht schlecht.
Benjamin? Ja. Klingt wie Werner auch so?
Ja.
Okay, alles klar, habe ich schon wirklich gut gemacht.
Du hast es auch richtig gut getroffen. Genauso macht sie das, mit ihrem italienischen Akzent.
Und es war auch nicht so viel 90er Jahre Miracoli-Werbung, sondern es war wirklich...
Schade eigentlich, ne?
Ja, es war, glaube ich, sehr realistisch. Schnellen Schrittes eilt sie los und die beiden mit etwas Mühe hinterher. Sie muss ab und zu auf die Jungs warten und winkt ihnen zu, wenn sie kurz wartet. Hier wird ihr Aussehen vom Erzähler wie ein Insekt umschrieben. Da habe ich so hintergeschrieben, bin gespannt, ob das noch eine Bedeutung haben wird. Hier nimmt man sich für den Weg tatsächlich etwas Zeit. Wir hören lange Musik und Schritte im Hintergrund.
Hubschraubermusik habe ich mir notiert.
Ja, okay.
Das klang ein bisschen wie so ein Hubschrauber, ne?
Bisschen.
Ja.
Sie halten vor einem Backsteingebäude. Sie zeigt auf die Tür und dann ist sie auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Eine Falle. Bob öffnet die Tür und sie gehen eine Treppe hoch. Noch eine Tür.
Ich finde, Peter macht hier den... Ich würde sogar fast sagen, den allerbesten Witz für seine Verhältnisse in der gesamten Serie.
Oh.
Sie machen die Tür auf. Er sagt, Vorsicht, Bob, da vorne ist eine Treppe. Es ist witzig. Er ist eben fast gestorben, eine Treppe runtergefallen. Ja? Und jetzt sagt er, Vorsicht, Bob, du musst aufpassen, da ist eine Treppe. Ja? Komm, das ist eigentlich unser Humor.
Ich fände es witzig, wenn die ganze Folge Peter am Ende auch so, Achtung, Bob, da ist eine Treppe. Ach, pass auf, Bob, da vorne ist schon wieder eine Treppe.
Komm, es ist witzig. Oder?
Obwohl es auch witzig wäre, wenn er nicht vorher die Treppe runtergefallen wäre.
Bob ist dumm.
Aber wirklich, da muss ich muss da immer lachen. So, weil sie jetzt schon so, könnte eine Falle sein, ne? Und dann, die Tür. Ich finde es auch witzig, wie sie sich aber darüber lustig machen, weil sie schon wieder ein Haus eindringen. Diesmal ist die Tür auf. Vorsicht, Bob, da ist eine Treppe. Und vor allem, er sagt dann noch, das kommt mir langsam auch bekannt vor.
Noch eine Tür. Sie betreten eine stinkende, vermoderte Kammer. Auf einmal Schrei aus einem Schrank. Das ist doch Justus! Hätte ich nicht erkannt bei dem ersten Schrei, muss ich sagen. Habt ihr da Justus rausgehört?
Ja, ich finde, man hört
ich auch. Null. Ja. Okay.
Ja. Nee, es ist Ben Stiller.
Sie befreien ihn. Er ist wohl auch niedergeschlagen worden. Peter berichtet Justus von ihrer Führerin und nachdem sie sich über ihren dürren Körperbau lustig gemacht haben, wechseln wir in die Pension und die Jungs sitzen schon beim Frühstück.
Aber das kannst du doch nicht einfach jetzt so übergehen, weil Peter macht jetzt wieder einen der besten Witze. Ne? Wie habt ihr mich denn gefunden? Wer hat eine Führerin? Da kennst du sie vielleicht erst? So eine Spinne mit roten Hexen. Wenn sie läuft, ist ungefähr so.
Das war wirklich okay. Ja, das habe ich wirklich leider
gehört. Und dann lachen die sich kaputt. Das Einzige, was die Zähne kaputt macht, ist diese düstere, übertriebene Musik.
Kommt es eigentlich auch im Buch so rüber? Das wollte ich fragen.
Ja, aber im Buch ist es Bob. Also im Hörspiel macht Peter sie nach. Und im Buch ist es Bob. Und da lachen sie sich auch kaputt.
Aber ich muss sagen,
auch hier wieder, ich finde es einfach glorreich, weil man hier das Gefühl hat, sie sind Freunde und sie machen auch mal Spaß.
Genau.
In neuen Folgen ist immer nur, da kommt einer auf den Schrottplatz. Ja, wir übernehmen den Fall. Und jetzt Kirschkuchen.
Und hier ist doch so. Und hier hast du mal, weil das hat ja nichts mit dem Fall in dem Sinn zu tun, dass die verarschen die machen sich lustig. Vor allem ist
auch ein bisschen ekelhaft. Ja, mal. Eigentlich richtig unsympathisch. Vor
allem, die sich kaputt lassen.
Ja. Und läuft so.
Ja. Ja, kommt hin.
So ungefähr machen die, ja. Und da dachte ich auch so, würde das heute noch gehen? Aber vor dieser Folge, liebe Hörer im Spotify, ist kein Disclaimer. Ja,
nee, das stimmt. Aber so werden wir doch auch. Stell dir mal vor, da ist so eine so und wir verfolgen lang die so. irgendwie läuft die komisch, ne?
Also, sie sitzen beim Frühstück. Justus, das können wir uns nicht gefallen lassen. Ich werde K.O. geschlagen, verschleppt und stundenlang eingesperrt. Jetzt fragt Peter erst, wie er überhaupt in den Schrank geraten ist. Das ist schon wieder für mich dieses Hörspielphänomen. Es waren gestern in der Fabrik, jetzt sitzt du beim Frühstück, jetzt reden sie erst darüber. Was ist ja, ach so, Justus, wie bist du überhaupt in den Schrank gekommen?
Ja. Man muss dazu sagen, im Buch kommen die erst um 2 Uhr nachts oder so wieder zu Hause an.
Okay.
Ja. Und lustigerweise, die Sophia und der Ignazio, die sitzen noch draußen und warten auf die, weil die sich ja Sorgen machen. Und die wollen eigentlich nur ins Bett und dann bestehen aber hier die beiden drauf. Ja, setzt euch hin, erzählt und dann trinken die sogar noch mit den Rotwein und so.
Oh.
Ja. Und deswegen, weil zu spät wurde, können sie es ja jetzt erst auswerten.
Ja, obwohl ich immer, ich verstehe da Olli schon bei so wichtigen Sachen. Wisst ihr noch, hier Badespaß, die Folge mit Badespaß, gut, wo sie den Brief
kriegen. Das ist ja auch wirklich der Gipfel. Also das ist auch so, und das macht nur das Hörspiel. Im Buch ist das nicht so. Das ist wirklich, das ist für mich der Gipfel an Faulheit, was das Hörspielskript angeht.
Ja, obwohl, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, gefangen wird, festgenommen wird, eingesperrt wird oder sowas. Ich glaube, selbst egal wie müde man ist, dass man immer erzählt.
Ihr müsst aber auch unsere Podcast-Hörer ein bisschen abholen. Was meint ihr mit Badespaß?
Bami meint die Folge Feuerturm.
Ja.
Okay,
dann kennst du die?
Pass auf, ich finde süß, wie er sagt.
Also.
Holt mal die Hörer ab, er meint sich.
Natürlich.
Also, Olli, es gibt die Folge Feuerturm.
Ja.
Am Anfang des Hörspiels sind die drei Fragezeichen am Strand. Und dann kommt ein kleiner Junge und sagt, ich soll euch diesen Briefumschlag geben. Den hat mir der Typ da hinten gegeben. So, ein Rätsel. Und jetzt kommt etwas total Untypisches.
Von Justus.
Genau, Peter und Bob sagen, öffne mal den Umschlag. Und dann sagt Justus, nein, das machen wir später. Jetzt ist erstmal Badespaß angesagt. Schmeißt den Briefumschlag auf das Handtuch und dann rennen sie ins Wasser und planschen. So, wie untypisch ist es für
Van Justus?
Ja? Justus würde alles, stell mal vor, die kriegen Eintrittskarten für Disneyland geschenkt und auf dem Weg dahin. Peter geht schon durchs Drehkreuz halb und dann so, halt, da hinten blinkt jemand SOS, wir brechen alles ab. So wäre Justus. Und im Buch ist es nicht, da öffnen sie den Umschlag.
Ja, total anders.
Richtig.
Total anders.
Und ich weiß, wir meckern immer viel, aber es steht nun mal leider sein Name im Inlay. Hörspielskript André Mininger. Hat er sich gedacht, nee, das macht viel mehr Sinn, wenn die später den Umschlag öffnen. Justus möchte Badespaß.
Aber du sagst, da ist viel Faulheit im Skript hinter. Muss er den Brief in seinem Skript nicht später nochmal aufgreifen?
Ja,
aber
alles abgekürzt wahrscheinlich.
Aber verstehst du, das wäre jetzt so charakteruntypisch, als würde Benjamin jetzt sagen, ich lade euch in ein 5-Sterne-Hotel für eine Woche ein.
Nein.
Weil Benjamin hat ja kein Geld.
Ich lade euch zu einem Glas lauwarmem Wasser bei mir zu Hause
ein. Nein, ich lade euch zu einer zu einem Whisky ein bei mir. Das wäre so, wär so charakteruntypisch. Ja. Und ich weiß auch, als wir damals das Hörspiel besprochen haben, wie er gesagt hat, so, das ist doch nicht der Ernst, oder? So, wie oft ich das Wort Badespaß gehört habe. Nee, aber komm, gibst du, das ist schon.
Ja, das ist mega untypisch. Also,
nur Experten, die da sitzen.
Aber die Faulheit kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Es sei denn, der Brief spielt gar keine Rolle mehr jetzt im Hörspiel.
Im Buch ist es viel länger, weil sie dann das da schon auswerten und sich. In dem Brief sind Anweisungen und die sollen sich mit jemandem treffen und der Treffpunkt kommt nicht zustande, weil derjenige nicht kommt im Buch. Und dadurch, dass sie Badespaß machen und erst später den Brief lesen, können sie sich nicht mehr mit dem treffen, weil zu viel Zeit vergangen ist. Und das meine ich mit Faulheit. Man hätte diese Szene schreiben sollen, wie die da abends im Auto hinfahren, sich mit dem treffen wollen. Das hat man gestrichen, also wurde kurzerhand gesagt, oh, Justus will ins Wasser. Das meine ich mit Faulheit.
Kann es sein, dass André Mininger gerade so am Schreiben war und irgendwie, keine Ahnung, seine Kinder oder so, Mensch, Papa, wollen wir nicht baden gehen? Ich muss hier noch, ach egal, jetzt ist immer Zeit für Badespaß.
Und dann da war die Diktierfunktion an von seinem Laptop.
Und gerade Justus, wenn Peter gesagt hätte, ey, ich habe jetzt keinen Bock.
Warum legen sie es auch noch dem Untypischsten in den Mund? Ja?
Wie gesagt, als wenn Bami jetzt sagt, ich schmeiße eine Runde Whisky.
Ich wollte eigentlich nur sagen, egal wer festgenommen wird oder irgendwas, man redet trotzdem an dem Tag, egal
ja, wie viel ja, ja. da drüber. Ach stimmt, bei dem Thema war mir.
Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
Stimmt. Gut, wenn du mit Badespaß anfängst, ja, ist wirklich, das ist immer wieder der Gipfel.
So, also sie reden erst am Frühstück drüber, wie ist er eigentlich in den Schrank gekommen, aber Justus weiß es auch nicht, denn er war bewusstlos.
Ja, aber ich mag, dass er sagt, woher soll ich das wissen?
Naja, du warst da, egal Justus, ess mal weiter.
Ja, aber das ist auch so, weil Peter sagt dann, ja, entschuldige bitte, aber man muss mindestens 10 Minuten von da bis da laufen und so, ne?
Wahrscheinlich wurde er betäubt. Also haben wir es hier wohl mit brutalen Profis zu tun. Justus merkt an, dass sich auch der Fotograf Alberto merkwürdig benommen hat. War er unter den Entführern oder wann hat er ihn getroffen?
Man muss dazu sagen, im Buch ist man auch dabei, wenn Justus niedergeschlagen wird. Und er sieht Alberto auch vorher da langlaufen. Weil das und der wird ja, ja von zwei Männern verfolgt.
Weil das wird hier im Hörspiel nicht so richtig aufgeklärt, wie Justus auf Alberto kommt.
Er hat ihn, wie gesagt, vorher im Buch gesehen und da wird er wirklich von zwei Männern verfolgt. Hm. Und er rennt dann den Verfolgern hinterher und dann wird er niedergeschlagen.
Alberto sprach den beiden Jungs gegenüber von einem Berufsgeheimnis. Alexandra meinte ja, dass er eine Fotoreportage über die Taschendiebe machen sollte. Justus beobachtete, wie Alberto am Verschiebebahnhof von zwei Typen verfolgt wurde und diese beiden haben wohl auch Justus ausgeschaltet. Keiner hat mit ihm geredet. Wussten sie überhaupt, wer er ist? Und woher wusste das Mädchen, das alle nur noch Spinne nennen, wo er gefangen war? Mhm. Alles sehr merkwürdig.
Und auch hier mag ich wieder das Geplänkel. Also erstmal, Baby muss es ja gemocht haben, weil es ist ja so eine
wie Essensszene.
In der Essensszene, ja. Ne? Mhm. Und auch, dass Justus zum Beispiel sagt, ja, dann bin ich da wach geworden, keine Menschen, sie hat sich um mich gekümmert, bis ihr kamt. Also so nach dem Motto, dann sind meine Freunde gekommen, haben mich befreit. So, so, da ist Liebe drin, verstehst du, was ich meine? Jetzt bitte nicht überanalysieren, wenn ich sage Liebe, aber Zuneigung gegenüber seinen Freunden.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Du bist in einer fremden Stadt und wirst dann auch entführt. Mhm. Ich glaube, Justus war wirklich so erleichtert wie noch nie, als ihn seine beiden Kollegen da rausgeholt
haben. Aber es ist ihm wichtig, das zu erwähnen.
Ja.
Ich war da Muttersehen allein, bin fast erstickt, aber dann kamt ihr. Und ich mag das. Ich mag das, dass sich das Hörspiel Zeit dafür nimmt.
Peter vermutet, dass die Banden dort gut vernetzt sind. Außerdem kann es ja gut sein, dass Justus geredet hat, während er bewusstlos war. Jetzt brummt Justus so komisch skeptisch im Hintergrund. Würde mir nie passieren, Leute.
Das, nee, das ist aber meines so eine Quatschantwort.
Ja, ich glaube auch, dass er so denkt.
So, so nach Motto, na, vielleicht hat Justus in seiner Muttersprache geredet, als er betäubt war. Und dieses, finde ich super. Es ist auch hier wieder der Hinweis, authentisch. Authentisch. Und dass er auch sagt so, naja, du Genie, guck mal hier, Klimper, Klimper. Ja, was ist das denn? Mein amerikanisches Geld.
Ja? Stimmt, die sind immer so mehr wie wir jetzt in dieser Folge so ein bisschen.
Ja, und aber das Hörspiel, ich werde nicht müde, das zu betonen, ist 30 Jahre alt.
So brauchten sie ja nur 2 und 2 zusammenzählen. Außerdem, wie du es gerade gesagt hast, hatte ja Justus noch ein paar Dollar in der Tasche. Somit wussten die Entführer auf jeden Fall schon mal, dass er Amerikaner ist. Aber wie passt jetzt die Spinne dazu? Gehört sie zur Bande? Warum hat sie die beiden Jungs zu ihrem Kollegen geführt? Sie hat sich offenbar so sehr in den ersten Detektiven verliebt und hatte großes Mitleid mit ihm.
Auch witzig.
Witzeln Peter und Bob.
Das ist auch witzig. Ja, das tut der Spinne so leid getan. Ja. Ja, und ich finde aber, dass Justus sich hier ein bisschen zu krass selber sieht, ne? Dass er sagt, naja, es hätte ja sein können, wenn sie mich befreit, dass ich sie mir schnappe. Und da erwarte ich ja jedes Mal, dass Peter so, Justus, guck dir doch mal an, du fette Sau. Als ob du.
Wenn sie schneller als mit 2 Kilometern pro Stunde wegrennen, bist du doch schon am Arsch.
Justus, sei mir nicht böse, aber du.
Was ehrlich, das hätte jetzt die ganze Stimmung, die in der ganzen Folge schon zwischen den drei ist, noch mega abgerundet.
Oder? Wirklich. Eigentlich fehlt es nur noch.
Ja, das
fehlt
wirklich.
Sei mir nicht böse, aber wenn die anfängt loszurennen, als ob du. Ja, ich will die nicht beleidigen. Aber schon wieder so Benjamin-Move.
Immer Benjamin-Move.
Ja, bist du mal der Ekelhafteste von
das
uns.
Das stimmt nicht.
Charakterlich.
Das stimmt kein bisschen.
Ja, das würde der Ekelhafteste von sich auch selber sagen, natürlich, dass es nicht so stimmt.
Der Ekelhafteste streitet immer, ob das er ekelhaft
natürlich.
Ist.
Natürlich.
Macht weiter.
Ja. Gerne. Egal. Auf jeden Fall scheint sie eine Verräterin zu sein und somit schwebt sie auch in großer Gefahr. Mhm. Jetzt müssen sie auf der Hut sein, denn wenn die Banden wirklich so gut vernetzt sind, wird man die freie Befreiung von Justus schnell bemerken und entsprechend handeln.
Ich möchte übrigens sagen, das Hörspiel war, wir sind jetzt in der zweiten Kassettenhälfte angelangt. Mhm. Alles, was davor war, ist für mich eine 10 von 10. Handlungsmäßig kippt es jetzt ein bisschen, gebe ich schon mal zu.
Ja? Der Schluss, Katastrophe. Also muss ich sagen, aber kommen wir ja noch mal zu, ich will nicht vorgreifen.
Genau.
Sie rufen Benjamin mal.
Ist übrigens 14:30.
Ja, ich muss.
Bei Benjamin, bei deinem Part waren wir noch nicht.
Ja. Also du musst ja minus einer Minute los. Ja.
Sie rufen Alberto an und verabreden sich mit ihm, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Als sie sich auf dem Weg zum Treffpunkt machen, treffen sie mit der Spinne zusammen. Nachdem Justus sich für die Befreiung bedankt hat, wollen die Detektive jetzt aber genau wissen, was los ist und was sie weiß.
Und da wir nicht so viel Zeit haben, hier ist ein immenser Unterschied im Buch.
Witzig, weil wir nicht so viel Zeit haben, unterbricht
er. Nein, weil wir nicht so viel Zeit haben, hier ist ein immenser Unterschied. Nein.
Könnte das jetzt aufzählen, was anders im Buch ist. Aber vielleicht auch mal die Empfehlung an unsere Hörer. Holt euch doch mal selber das Buch und lest es nach.
Genau.
Wir können euch ja nicht alles erzählen. Du kannst ja was Grobes hier mal raushauen.
Na, dass Peter Alexandra anruft, weil Bob und Justus, also die trennen sich voneinander. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Weil Peter jemanden hinterher rennt und dann verlieren die sich im Menschengewühl. Und er verfolgt dann die Spinne und dann ruft er Alexandra an. Weil die Spinne, glaube ich, irgendwo in ein Gebäude gegangen ist.
Nee, da, oder Handy.
In der Telefonzelle. Also die Spinne verschwindet.
Aber wie ruft er sie dann an? Also wie nimmt sie ab? Auch von der Telefonzelle?
Ja. Nein.
Nee, ernsthaft jetzt?
Okay, wir haben nicht so viel Zeit, pass auf. Die Spinne verschwindet in irgendeinem Gebäude, ich weiß nicht mehr in welchem. Peter nutzt die Zeit, weil er weiß, sie wird da bald wieder hinauskommen, rennt zur Telefonzelle, ruft bei den Valentinas an, hat Alexandra am Apparat.
Ah, siehst du auch.
Ja. Sagt, ich brauche deine Hilfe, dann begibt sie sich sofort dorthin und dann fangen sie die Spinne ab. Und dann verhören Peter und Alexandra die Spinne, beziehungsweise Alexandra dolmetscht nur. Und das ist der Unterschied zum Buch. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und auch hier finde ich im Hörspiel besser gelöst, dass die drei Fragezeichen sie verhören und nicht Peter und die Alexandra. Und da passiert es mal, dass sie ihn so länger anfasst und er so immer denkt, irgendwie gefällt die mir, ist mir unheimlich.
Hm. Ja. Sie setzen sich auf eine Parkbank und naja, jetzt spricht sie halt von diesem klassischen System. Das sind halt Taschendiebenbanden, die sich gegenseitig bekriegen, also so Revierkämpfe und sowas. Und natürlich auch die entsprechenden Hinter- oder wie wir sie hier nennen möchten, Schattenmänner. Tja, halt alles sehr allgemein. Keine Namen und auch sonst nichts Konkretes. Mhm. Aber warum hat man Justus entführt? Was war der Plan dahinter? Sie weiß es nicht.
Wie findest du hier den italienischen Dialekt?
Ich muss hier eher an eine Spanierin denken, muss ich sagen. Und es ist ja auch relativ ähnlich hier. Zum Beispiel, ich kenne keinen Unterschied zwischen Grazie oder Gracias. Ja, das ist für mich alles gleich. Spanisch ist für mich auch gleich Italienisch, ja.
Französisch, Deutsch, auch ähnlich.
Hier finde ich übrigens witzig, wie karg sie antwortet. Justus bedankt sich ja sie. Bitte. Weißt du, wer euer Boss ist? Nein.
Na gut. Ja, nicht gut. Na gut, aber zu dem Zeitpunkt ist sie ja immer noch ein Bandenmitglied.
Ja, ja.
Ne? Und ja, misstraut den ja auch so ein bisschen, ne?
Aber ihre Bande ist übrigens die Losos Privados, habe ich mir einfach aufgeschrieben, so wie es schreiben würde. Wahrscheinlich falsch.
Das heißt übrigens die Bande der Vergessenen.
Ah. Mehr möchte sie nun aber wirklich nicht verraten und geht. Als die Detektive auch den Park verlassen wollen, bemerken sie eine große Menschenmenge mit Aufruhr, einen Polizeieinsatz, viel Aufregung.
Ja.
Leider sprechen sie kein Italienisch, können aber immer wieder das Wort Rabimento unter anderem auffassen. Charles Grisroyd gibt es in seinen Sprachcomputer ein. Hier fand wohl gerade eine Entführung statt. Eine junge Frau wurde in ein Auto gezerrt. Und Peter findet genau in dem Moment die Brille der Spinne, die neben ihm auf dem Boden liegt. Das
sind die besten Polizeibeamten, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich so, als würde... Es ist, also ich dachte auch so, es kommt ja leider öfter vor, dass die Jungs, ist ja auch bei TKKG eigentlich auch so, immer viel besser arbeiten als die Polizei. Die gehen ja manchmal sogar zu den Tatorten hin, wo die Polizei schon längst fertig ist und finden da, das Opfer steht hier noch mit der Entführerin zum Beispiel. Ja? Und da denke ich immer so, wow. Na gut.
Aber auch so bei Filmen manchmal so, wenn dann so ein Fuß aus dem Gebüsch guckt, so, wo schon die Polizei da war.
Eine Sache, habt ihr euch, ich nehme an, nein, mal den Spaß gemacht und euch das italienische Kauderwelsch im Hintergrund angehört. Habt ihr da mal genau hingehört?
Ich hatte ja, schon genug Spaß. Schon,
ja. Also, ich habe unter anderem Michael Haag rausgehört.
Oh.
Rapimento, Rapimento. Und auch wieder den Ignazio-Sprecher. Aber wenn man ganz genau hinhört, ja, habe ich erst ziemlich spät entdeckt. Du hörst Andreas Fröhlich, wie er italienisch redet.
Wirklich?
Ja, ja, du hörst Andreas Fröhlich. Ja, du hörst auch ganz kurz Oliver Rohrbeck, weil das so ganz viele Stimmen übereinander sind. Man muss ganz genau hinhören. Und ich glaube, du hörst auch ganz leise mal kurz Jens Wawritschek.
Gut, warum nicht? Wenn die beiden drin sind, wird der auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Ja, aber es ist
so witzig, dass wahrscheinlich Frau Körting gesagt hat, ach so, wir brauchen noch ein italienisches Stimmgewirr. Andreas, mach doch mal irgendeinen italienischen Satz. Hier, Rapimento.
Interessieren würde mich viel mehr. Deswegen hätte deine Frau, Benjamin, dass sich das mal anhören müssen. Was sagen die wirklich im Hintergrund? Da muss ja ein Blödsinn wahrscheinlich dabei rauskommen.
Und ich bin ein bisschen traurig, dass der Bobcast noch nicht bei dieser Folge angekommen ist. Vielleicht hätte Andreas Fröhlich jetzt beim Bobcast erzählt hier übrigens, man hört uns alle selber im Hintergrund dumm reden. Ja?
Jetzt sind ja auch langsam die Zeiten, wo er sich vielleicht auch wieder erinnern kann, so ein bisschen.
Das ist ein anderes Thema. Also ich sag mal so, der Bobcast, wenn man so bei Reddit und so oder in Foren mitliest, ist er sehr in der Gunst gesungen von manchen Leuten. Aber das ist ein anderes Thema.
Ist doch immer so. Immer ist was erfolgreich und dann lässt es nach.
Ja.
Aber
siehe uns.
Ich würde nicht mal sagen, dass das Produkt nachlässt, sondern wenn man sich so dran gewöhnt, das ist nichts Neues. Ja.
Also auf jeden Fall, Benjamin, hörst dir bitte nochmal an. Du hörst die drei Fragezeichen Sprecher im Hintergrund italienisch radebrechend stammeln.
Finde ich schon witzig.
Ja.
Die Polizei wollen Sie lieber nicht informieren. Was wollen Sie denn schon sagen? Sie kennen Sie ja nicht und genauer und einfach nur, dass sie sie schon mal gesehen haben, hilft ja nichts. Sie machen sich lieber schnell aus dem Staub, weil wenn die Schattenmänner noch in der Nähe sind, könnte das unangenehm werden. Peter legt die Brille wieder unauffällig auf den Boden und sie verschwinden.
Krass.
Wie fandet ihr da die Musik? Die ist so ein bisschen so dim, 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 dim.
Ab da hat sie mir nicht gut gefallen.
Das ist auch für mich eher TKKG-Musik. Nö, ich finde...
Fand ich nicht mehr so passend ab da.
Na gut, Benjamin hat sich mehr italienische Musik gewünscht, also die wirklich auch kulturmäßig passt. Ja. Das hast du hier wirklich gar nicht. So, Benjamin, ich glaube, du bist dran, ne?
Aber bist du durch?
Ja, weil, guck mal, er hat schon demonstrativ seinen Zettel weggelegt.
Und ich habe nicht nur das, ich habe so meinen Satz beendet, legt die Brille unauffällig auf den Boden und sie verschwinden.
Na, ich dachte, so mehr Ende kann man ja gar nicht eingehen vom Omnibus.
Ach so, nee, also. Und jetzt zünden wir auch sogar seine Notizen an. Also,
bitte. Erstmal besprechen wir die drei Fragezeichen Schattenmänner.
Ja. Willkommen zur neuen Folge Die Zentrale.
Ich habe nur Schattenmänner geschrieben, obwohl das heißt und die Schattenmänner.
Was?
Ja.
Das geht nicht, Benjamin. Nee, das geht nicht. Es heißt und die Schattenmänner.
Ja, man kommt ja hier durcheinander bei diesem.
So, das entwertet deine Notizen komplett. Den Müll will ich gar nicht.
Ja, ist richtig so.
Nee, ist wirklich so.
Also, ich habe eine Überschrift für meine ganzen Notizen genutzt.
Und zwar, das möchte ich bitte.
Ignazio macht sich die Haare schön.
Ja, und das fasst alles zusammen.
Ja, eigentlich schon. Man hört jetzt den Erzähler sagen, Herr Fuchs.
Merke schon, es wird ein ganz schneller Part hier, der letzte.
Jetzt wird es endlich witzig. Ja,
nein, genau. Das wird überhaupt nicht so witzig. Ohne Umweg.
Ich habe schon dreimal gelacht. Ignazio, Matthias, schön, Herr Fuchs, Frau Elster. Ja? Ich weiß gar nicht, was du hast.
Und ich freue mich, dass Benjamin noch unter Zeitdruck steht. Ich traue mich die Sache noch lustiger.
Ich traue mich einfach nicht den ersten, ich schaffe es nicht.
Und vor allem ist es noch nicht mal dunkel draußen. Ne? Also er kann doch nicht mal müde sein.
Ich probiere es jetzt nochmal.
Bitte.
Ohne Umweg fuhren die drei Fragezeichen zu ihrer Pension zurück und standen schon kurze Zeit später vor Ignazio, dem Pensionswirt, der gerade in der Küche das Abendessen für seine Gäste herrichtet.
Und lass mich raten, was es gibt.
Spaghetti.
Justus möchte von Ignazio, dass dieser sein Vetter Maurizio, der Kommissar ist, anruft und fragt, ob bei der Polizei etwas gegen Alberto vorliegt. Ich habe mich schon wieder gefreut, dass ich ab hier die Notiz übernehme, wo die ganze Zeit so querverweisen, so Vetter und der. Und so,
Komm, so schlimm. So
doch, hab mich schon genervt. Bei mehr als zwei Personen.
Ey, komm. Vier. Wenn das jetzt wieder so eine neue Folge wäre mit so einem scheiß Rätsel, da würde ich dich verstehen, aber nicht hier. Ja, mehr als zwei Personen, alles klar. Okay, weil beide mit O enden, das ist zu schwer, ne, auszusprechen.
Auf alle Fälle sagt Ignazio, er ist davon nicht überzeugt und meint, dass dies verboten sei. Mhm. Und Justus übt jetzt so ein bisschen Druck aus, indem er sagt, dass gerade ein Mädchen in Rom entführt wurde. Und ja, Ignazio soll das seinem Vetter sagen, dass sie Informationen über das Mädchen haben.
Er pokert hier ein bisschen.
Genau, er verpokert wirklich.
Genau, weil sie wissen ihren Namen ja nicht, aber er tut so, als wüsste er den.
Das finde ich aber gut, weil er ihn damit ja so ein bisschen unter Druck setzt, dass er ja irgendwie handeln muss. Ignazio sagt, der Kind ist ein Mädchen, ist nicht von was
aber reden. Aber ich kenne die Seniorina nicht. Ja. Nee, du Idiot, natürlich kennst du sie nicht, wir kennen sie. Ja,
Justus sagt, dass sie aber etwas darüber wissen. Und jetzt sagt Ignazio, er braucht mal kurz Pause, er muss einen Topf Spaghetti vom Herd nehmen.
Aber ich mag
das gut.
Ich mag das, dass das Hörspiel sich hier echt Zeit nimmt.
Justus probiert es weiter. Wenn Maurizio ihnen sagt, was in den Polizeiakten über Alberto steht, dann sagen wir ihnen etwas über das entführte Mädchen. Und sie sagen es Maurizio.
Okay, bei mir ist es wirklich kompliziert, du hast recht.
Ja, siehst du, das ist richtig kompliziert. Ignazio glaubt nicht so richtig an diesen Wahrheitsgehalt, was Justus da vorschlägt. Und ja, Justus überlegt so, wie machen wir es jetzt? Und dann probier das mit Insider-Wissen Ignazio zu überzeugen. Das Mädchen gehört zu einer Bande und wir kennen den Namen. Wenn wir etwas über Alberto Bergamot, was Bergamelli erfahren, erfährt Maurizio auch den.
Aber wie er sagt, erfährt aber Maurizio auch den, weil er da eine Kaffeemaschine bedient.
Ja, jetzt klärt sich alles auf.
Ignazio föhnt sich jetzt kurz die Haare. Er ist einfach 2 Minuten weg und föhnt sich die Haare.
Ist so super. Ja,
aber kommt schon, weil es ist ein Mixer wahrscheinlich, wie du gesagt hast.
Ja.
Ich hätte so zuerst gedacht, Espressomaschine, aber nee, ist irgendwie ein Mixer.
Zum Schluss hört man aber so wie so Milchschaum, der so irgendwie.
Doch, so Milchschaum, ja.
Ich glaube, es ist einfach alles. Ja. Ich glaube, André Mininger ist einfach mal mit dem Mikrofon komplett durch seine Küche gelaufen.
Aber ich finde doch jetzt einfach mal gut, dass es nicht angesprochen wird, was für ein Gericht. Er hätte auch sagen können, ich muss jetzt kurz meinen Kaffee durchlaufen.
Nein,
kleiner B, es wird einfach mal es nicht ist angesprochen.
Super.
Finde ich wirklich super.
Es könnte aber auch ein Föhn sein.
Es könnte auch ein Föhn sein. Warum sollte er sich nicht die Haare föhnen? Italiener, das ist ein komisches Föhn. Ja.
Ignazio will wissen, wie das Mädchen heißt. Wie oft will er das denn noch wissen eigentlich? Ja.
Peter ist ja schon genervt. Wir wissen, wie sie heißt. Ja, Mann!
Ja. Ignazio begreift jetzt langsam, dass er nur an die Infos kommt, wenn er den dreien hilft. Also stimmt er jetzt doch zu. So, sie verlassen jetzt die Pension und sie setzen sich draußen ins Gras. Justus fasst jetzt alles noch einmal zusammen. Stimmt, das kommt ja auch in neueren Folgen und generell oft vor, dass ja immer alles nochmal so ein bisschen wiederholt wird, damit man nicht vergisst, um was es geht.
Ja, aber wie gesagt, die Handlung ist jetzt hier nicht so krass.
Ich sag ja nur, dass jetzt nochmal alles zusammengefasst
ist. Ist ja auch okay. Ja. Ich meine, das macht man ja auch realistischerweise, dass man einfach mal sagt, so was haben wir denn jetzt so an
Fakten? Ja, es war ja gar nicht schlimm. Ich meine nur, es kommt ja nur immer.
Ich wollte schon wieder kommen, Benjamin, nicht weiter.
Er wird verfolgt, sagt Justus als erstes. Dann, wer Albertos Verfolger verfolgt, gegen den wird etwas unternommen. Dann das dritte. Erinnert euch an euren Eindruck von der Fabrik Petrocelli und dass Alberto mehr weiß, als er sagt. Und viertens, wir sind mit ihm verabredet und er kommt nicht.
Das ist ein bisschen untergegangen, weil sie ja die Spinne vorhin getroffen haben. Aber eigentlich wollten sie sich ja ursprünglich mit Alberto treffen.
Genau, der kam ja nicht.
Genau, das geht aber ein bisschen unter, finde ich, im Hörspiel.
So, und Justus sagt dann so, dass das reicht. Und jetzt finde ich Bobs Frage ganz gut. Ja, wofür eigentlich? Also was reicht da jetzt? Ja, Justus weiß, dass das keine Beweise sind, aber es reicht aus, um sich Alberto mehr anzusehen. Da dachte ich so, ja. Da dachten die anderen beiden wahrscheinlich auch, wow,
Justus. Jetzt dürfen sie ein Foto von ihnen nehmen und ein bisschen näher an ihr Gesicht halten.
Ja, es ist ein bisschen dünn, was die Handlung angeht.
Peter findet, sie haben jetzt erst einmal einen anderen Auftrag, und zwar die Spinne zu finden. Sie überlegen, dass sie in der alten Fabrik Petroleumlampe sein könnte. Ja, ich wollte nicht mehr nochmal zurückspulen, weil ich wirklich den Namen vergessen habe.
Ich weiß.
Du weißt, was wirklich stimmt, oder?
Du, Benjamin, das, was ich mag, du hast mir deine Notizen ausgedruckt, dass du immer so richtig dickes, edles Papier hast.
Ja, oder?
Ich mag das, das ist so richtig,
das ist schön.
Das ist richtig fett.
Ja, richtig schlecht für die Umwelt. Ja.
Aber gut für diesen Qualitätspodcast.
Ja, das stimmt. Oder in der Via del Ponte. Oder ganz woanders. Denn Rom hat zig Winkel, in die man sie verschleppen könnte.
Aber die kennen wir nicht.
Ja, die kennen sie ja nicht.
Ja. Deswegen geht es immer nur zu den zwei selben.
nicht nur, dass Benjamin so richtig schönes, umweltschädliches Papier benutzt, er macht auch dazu noch sehr unnötig viele Absätze, sodass es noch mehr Seiten werden.
Ja, teilweise nur ein Buchstabe pro Seite.
Nee, das mache ich so ein bisschen, um die Übersicht zu bewahren.
Das stimmt, das ist sehr gut. Nicht so eng geschrieben wie andere hier am Tisch.
Justus schlägt vor, dass die beiden anderen sich die beiden Orte anschauen sollen. Also die Petroleumlampenfabrik und Via del Ponte, so wie Thomas gerade gesagt hat. Also es gibt nur diese beiden Orte. Ja. Und er selbst fährt in die Via Appia.
Via Appia.
Ja. Dort hat Alberto irgendwo seine Wohnung. Diese Info hat er aus einem Telefonbuch. Mhm. Das finde ich immer noch schön, so das alte Telefonbuch.
Ja. Mhm. Max, ist nostalgisch, ne? Ja.
Habt ihr eigentlich früher in der Telefonzelle auch, obwohl ihr nichts aus dem Telefonbuch lesen wolltet, ist immer umgedreht und geblättert.
Also erstmal mochte ich diese Klappmechanismen dieser Telefonbücher.
Das war diese Drehen.
Genau. Und Telefonbücher hatten immer ein ganz besonderes Papier, was sich haptisch erstens sehr schön anfühlte und zweitens auch akustisch sehr gut klang, wenn man umgeblättert hat und so. Ich mochte Telefonbücher.
Also es gibt ja noch Telefonbücher, aber die waren ja früher so fett, ne?
Gelblich, die Seiten, gelblich.
Die gelben Seiten gab es ja auch. Und man kriegt ja immer noch Telefonbücher bei der Post, aber die sind so dünn geworden, das ist lächerlich.
Ja, aber auch ja. Die Telefonbücher in der Telefonzelle hatten gelbere ja. Seiten.
So in der Telefonbücher, ja. In den heutigen Telefonbüchern ja. Ist nur noch beschrieben, wie man sich die App runterlädt. Ja.
Das Problem ist, ich wollte gerade wieder einen Witz machen, wer hat überhaupt noch Festnetz, aber ich kenne einen am Tisch, der hat noch Festnetz.
Ja, ich habe noch Festnetz. Ja.
Du nicht, oder?
Nee.
Ich auch nicht.
Okay.
Schon lange nicht mehr, seit ich hier wohne. Also ich habe seit 18 Jahren kein Festnetz mehr.
Nee, ich hatte schon mal Festnetz, weil es gut ist. Anrufbeantworter.
Olli entsorgt es nicht, weil er denkt, Fest und Netz, das kann man gar nicht entfernen, weil das ist ja...
Wow.
Ja.
Und das von dem, der keine Zeit hat.
Genau, Benjamin, du musstest vor 17 Minuten los.
Aber ist für jemand in die Telefonzelle gegangen, ohne ein Telefonbuch durchzublättern?
Ja, und zum Böllern zum Beispiel.
Um sie anzuzünden. Okay,
ja, genau.
Das geht auch. Aber du hast ja trotzdem die Telefonbücher benutzt.
Ja.
Olli hat da mal sein Geschäft gemacht.
Aber die haben auch
Nein,
wirklich,
das habe ich nie.
Aber die haben wirklich gut gebrannt. Mhm. Ja. Plötzlich kommt Ignazio angelaufen. Er hat Infos von seinem Vetter bekommen. Alberto hat eine weiße Weste. Peter wird angerufen, dass es ein Telefonat für ihn gibt. Er läuft ins Haus und nimmt das Telefonat an. Es ist Alexandra. Peter ist etwas bockig.
Ganz kurz,
das stimmt.
Ich find, er sagt ja im Hörspiel, Weste weiß wie Schnee. Im Buch sagt er, Weste weiß wie Schwan.
Gut, da finde ich Schnee ein bisschen...
Ne, das kennt man ja. Du hast eine reine Weste, weiß wie Schnee. Aber weil er so nicht weiß, wie er das ausdrücken soll, sagt er, weiß wie Schwan.
Und deswegen kommst du wieder 40 Sekunden später hier weg.
Ja, Peter sagt schade.
Peter ist etwas bockig. Er fragt etwas gereizt, wie es ihr geht. Sie sagt, dass sie so in Beschlag genommen wird, dass sie es nicht geschafft hat, zum Verabschiedebahnhof.
Und das finde ich auch super.
Sie hat die ja im Prinzip mehr oder weniger sitzen lassen, ne? Ja. Und jetzt meldet sie sich und dass er so ein bisschen eklig zu ihr ist. So, ah, schön, dass du dich auch mal meldest, ne?
Ja.
Finde ich gut.
Und deswegen
sagt sie. Ich mag auch sein Schade.
Ja, so Schade.
Oh, Schade. Ja, Schade, Mensch. Ja, Mitleid mit dir.
Genau.
Aber jetzt schafft sie das ja in Sekunden wieder.
Er hält sie so ein bisschen auch hin.
Ja, ne? Aber jetzt sagt sie natürlich, vor allem sie sagt es natürlich, sie sagt, dass sie ja für Signora Valentina arbeitet, die berühmte Modeschöpferin.
Ja.
Morgen Abend gibt es eine Mondschau, mitten in Rom, unter freiem Himmel, auf der spanischen Treppe.
Olli?
Mhm.
Aber wir sind doch in Italien.
Alberto ist übrigens auch da. Er muss arbeiten als Fotograf. Ich würde darauf eingehen, Thomas, aber du kennst mein Zeitproblem. Sie fragt, ob sie kommen wollen. Peter nimmt die Einladung an. Unheimliche Freddy 3 Musik. Ist euch aufgefallen, dass in fast jeder Folge irgendwie diese, ich nenne sie Freddy 3 Musik, so eine komische, bisschen unheimliche... Nee,
nicht. Nee, ich überlege gerade, welches Musikstück das ist. Ich habe es jetzt leider nicht im Ohr. Okay. Und dann muss ich überlegen, Freddy 3 ist doch der in der Irrenanstalt.
Ja.
Ne? Meinst du jetzt die Musik, wenn ein Arm aus dem Fernseher wachsen?
oder
wenn Freddy der 3. da an Marionetten Seilen aus dem Fenster stürzt?
Sehnliche Musik.
Ja, okay, Sehnenmusik.
Ja. Sehnen.
Ja, das ist es mit den Marionetten,
ja,
das
genau.
Sind nämlich seine Sehnen.
Ja, der ist sehr geil.
Olli, ja? Du bist ja auch Freddy-Fan.
Das war gerade wie diese Szene, wo Bob die Treppe runterfällt. Ja. Ich habe gerade, mein Ohr ist gerade geplatzt.
Pass auf, in den Filmforen und so wird immer gesagt, Freddy Teil 1 und Freddy Teil 3 ist der beste Film. Viele sagen auch, Freddy Teil 3 ist definitiv der beste Film.
Sagen viele, ist der allerbeste.
Ja. Ich muss sagen, ich finde Freddy 3 nicht so gut.
Benjamin, das hast du schon mal erzählt.
Ja, aber nicht mit Olli, mit dir schon oft.
Nein,
ja. Wir haben
2022 ein Special über Freddy Krueger
aufgenommen. Ich dachte, er sagt das damals in der Elvis Panel Show 2005, haben wir schon mal drüber gesprochen.
In unserem Zentral-Halloween-Special 22 haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen.
Aber ich weiß nicht, wie Olli den dritten, also ob er den auch sagt, dass es der beste ist, oder?
Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall einer der besten.
Ja.
Ja. Und schließe mich da der Allgemeinheit an. Ich finde sogar den ersten gar nicht so wahnsinnig gut. Ich finde den Anfang sehr gut, ja. Und dass er allgemein sehr, sehr düster ist. Aber ein bisschen fehlt es da so, ich weiß, das magst du wahrscheinlich nicht so, an diesen Gimmicks.
Also du magst ihn mehr so, wie er mit einem Joystick steuert.
Weil er fängt, also im dritten Teil geht es langsam los mit den Sprüchen. Ab dem vierten Teil ist er dieser Slapstick, Freddy.
Hm. Ja.
So, immer ein Spruch und ich habe öfter einen Podcast gehört, dass er dann so der MTV-Freddy wurde, weil er so diese Generation MTV angesprochen hat.
Ja, wird gesagt. Auf alle Fälle wollte ich sagen, dass ich den ersten gut finde,
ich mag den ersten.
Wenn man nicht so richtig weiß, wer ist. Die Musik finde ich da am besten. Außerdem mag ich, wie heißt er denn? John Saxon.
Ja.
Oh ja. Der Schauspieler. Den mag ich sehr. Aber gut, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du den dritten
Ich finde, von Teil 1 bis 6 gibt es keinen Teil, wo ich sage, ist der grottig.
Ich glaube,
der fünfte.
Der fünfte, ja, die ziehen sich ein bisschen.
Dream Child, ne? Ja, finde ich aber... Ja, warte, am fünften ist er schwanger, ne?
Ja. Ah, fünfte finde ich nicht so toll.
Nee, der fünfte ist auch nicht so gut.
Und,
obwohl, da ist die lustige Szene mit diesem Karate-Kid-Typen.
Ja, das stimmt. obwohl ich mag den... Immer umso älter ich werde... Umso mehr mag ich den zweiten Teil. Den mag ich.
Deswegen musst du auf den Tisch hauen, ja?
Ja.
Okay, mach mal weiter.
Benjamin ist Fan von Underdogs, weil der zweite fällt ja immer so raus, weil der wird ja nicht mal mehr als Kanon angesehen.
Aber der zweite, ich weiß, weil er einfach so in der realen Welt darum steht. Ja, aber wisst ihr, warum ich den zweiten mag? Weil der völlig ernst brutal ist.
Ja.
Der ist wirklich brutal.
Ja, ich mag auch die Szene, wenn er da aus dem Körper kommt. Also er kommt doch irgendwie
sieht richtig gut aus.
Ja, ja. Sieht richtig gut
aus. Also das muss man sowieso sagen, auch beim vierten und fünften Teil, es gibt keinen Freddy-Film, der extrem billig ist.
Nee, die sind alle von den Effekten. Und damals hat man sich noch richtig Gedanken gemacht, wie man sowas umsetzen kann.
Und dann kommt Freddy versus Jason, ja, der ja auch noch geht, sag ich mal. Und dann aber die billige Computergrafik.
Diese Raupe.
Das macht so viel kaputt.
Aber den haben wir im Kino gesehen.
Ja, war gar nicht so schlecht.
Nee, ich fand den auch gut, aber ich habe ihn auch seitdem nie wieder gesehen.
Ja. Weil der hat sich da ein bisschen selber auf die Schippe genommen, was er aber sehr gut gemacht haben, finde ich.
Und außerdem ein Fanservice vom Allerfeinsten. So,
ich mochte ja auch, dass sie das offen gelassen haben, weil sie waren sich ja einig, egal wer gewonnen hätte, das andere Fandom wäre sauer gewesen. Mhm. Also wenn Jason gewonnen hätte, wären die Freddy-Fans sauer gewesen, wenn Freddy gewonnen hätte. Und deswegen ist doch die Schlussszene, Jason kommt aus dem Wasser und hat den abgeschnittenen Kopf von Freddy und Freddy zwinkert dann in die Kamera.
Das ist mega los.
Das haben sie richtig gut gemacht.
Und eigentlich sollte wirklich übrigens der Ash-Teil kommen, mit Ash.
Ja.
Und da ging das aber alles nicht mit den Rechten. Mhm. Also mit den Rechtsradikalen.
Es gab doch auch, haben sie die nicht sogar gedreht, wo dann Freddy und Jason in der Hölle sind, dann kommt hier der Hellraiser-Typ und sagt, was macht ihr denn hier?
Das weiß ich nicht.
Also das gab es mal in einem Drehbuch, ich glaube, es wurde sogar gedreht, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also sie wollten auch noch den Hellraiser-Typen reinbringen, der irgendwie sagt so, was denn das
hier? So, ihr will jetzt hier noch den Hellraiser-Typen reinbringen, Benjamin macht
bitte weiter. Ich weiß, warum Benjamin das gemacht hat. Er ist zwar extrem unter Zeitdruck, aber er wollte mal gerade über was anderes als die Drei-Fahrzeit sprechen.
Ja.
Nein, das ist wichtig. Ich kenne dich. Ich weiß, dass wir an einem Punkt sind, wo du denkst, ich ertrage es nicht mehr. Ich brauche etwas, was mich aufheitert.
Ja, so Freddy hat mich gleich wieder so ein bisschen fröhlich gemacht, anstatt hier Alberto.
Ja, das war jetzt gerade nur, liebe Leute, damit Benjamin weiter jetzt durch diese Besprechung gleitet.
Wie verabredet trennten sich die drei Detektive am nächsten Nachmittag für ihre weitere Nachforschung. Während sich Peter und Bob die Fabrik Petrocelli und die Via del Ponte in San Lorenzo vornahm, war Justus mit dem Bus an dem Beginn der Via Appia gefahren und hatte nach einer Stunde Fußmarsch Albertos Wohnung gefunden. Weil ihm keiner die Tür öffnet, benutzt er einen Dietrich und steht auch schon in der Wohnung.
So.
Das fand ich ein bisschen doof.
Ja, erstens.
Ja.
Weil Justus ist nicht der Herr des Dietrichs.
Das ist Peter.
Richtig.
Genau, und mich hat genervt, wenn das Peter ist, ja, dann würde ich es schöner finden, wenn Justus ein bisschen länger braucht, wenn gesagt wird, er hat Schwierigkeiten, dass er es zwar vielleicht schafft, so, aber er braucht ein bisschen länger. So,
aber er hat ein bisschen Probleme. Weißt du, wie er sich im Buch Zutritt verschafft?
Fußtritt.
Also bitte. Er geht einmal ums Haus rum und dann entdeckt er ein offenes Kellerfenster, reißt das Gitter weg und klettert durchs Kellerfenster rein. Ja, ich weiß, dein Blick sagt mir irgendwie, was, Justus? Der macht sowas, aber immer noch besser als das Dietrich-Set.
Ja. Nee, ich habe gerade über, dass ich euch nicht so angeguckt, was würde ich besser finden? Ich glaube, ich würde es besser finden, wenn er das gemacht hätte und stecken bleibt.
Ja, aber nein. damals schon dachte Adri Bininger, jetzt ist Badespaß angesagt. Deswegen hat er
schnell Dietrich.
Nee, aber das mit dem Dietrich ist ja auch in Ordnung, aber wenn wenigstens so ein paar Sätze sind, er braucht natürlich viel länger oder weiß ich nicht, also irgendwie so ein bisschen, dass er irgendwie Probleme hat.
Benjamin, ich habe schon den nächsten Absatz gelesen und muss sagen, an dieser Stelle, ich liebe dich dafür, dass du das so geschrieben hast. Lest mal bitte vor.
Ja, muss ich mal gucken. Justus führt Selbstgespräche und sagt, dass er nichts hört und schon gespannt ist, was hinter der nächsten Tür zu finden ist. Er sieht dort viel Geschirr und einen Tropfen im Wasserhahn. Er sagt jetzt, dass er den Hahn richtig zudreht.
Und jetzt liest mal bitte meine Notizen, ich habe sie dir eingerahmt.
Ja.
Lest mal bitte vor.
Ich könnte jedes Mal Justus eine reinhauen, Wenn er den Wasserhahn in Albertos Wohnung abdreht.
Überleg mal, Peter, er ist ein Detektiv. Man muss sich unauffällig verhalten, wenn man ermittelt und so. Und er geht rein und sagt, Wasserhahn ist zu. Und offen, er dreht ihn zu. Wie dumm muss man sein?
Generell, ja, vielleicht hat er ja eine Zwangsstörung.
So, was ich ja generell daran hasse, und ich glaube, das hasst doch Benjamin so ein bisschen daran, so dieses, wie man genau weiß, wie sich die Macher im Hintergrund dafür auf die Schulter klopfen, haben wir jetzt hier ein schönes Element eingebaut, was so ein bisschen ablenkt und so realistisch ist.
Ja, aber also, doch nicht ein Detektiv, er soll doch keine Spuren hinterlassen. Okay,
das aus der Detektivsicht, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, sondern ich meine, er kann ja sagen, also schon, dass
er
sagt,
dass er kann es ja abdrehen.
Aber er kann ja sagen, der Wasserhahn tropft. Klar, und man hört das Geräusch, genau. Wie er zu, und das Tropfen hört auf.
Und dann sagt er am Ende schon besser.
Dir geht's wieder um die Hörspielkrankheit. Drehen wir mal den Hahn zu.
Warum muss er
kann. Okay, dann nehme ich das zurück, mit dem ich liebe. Weil ich habe gedacht, dass du dich darüber aufregst, dass er den Hahn zudreht.
Nein.
Schade.
Ich finde wirklich schlimm, also alleine, dass er es sagt, also dass, wenn du schon dabei bist, redet ein Detektiv mit sich selber.
So. Gut, weil es ein Hörspiel ist.
Ach so, da redest du nicht. Egal. So, aber man kann doch sagen, wieso ist denn der Wasserhahn an? Und man hört ein paar Schritte und man hört, wie er den Hahn dreht und es tropft nicht mehr. Ist doch viel atmosphärischer wie, ich drehe jetzt den Wasserhahn zu.
Pass auf. Oh! Benjamin, dann würdest du mich jetzt hier aber sitzen haben und sagen, Leute, wer zur Hölle hat den Wasserhahn zugedreht? Da muss doch noch jemand sein.
Das wär so witzig. Wer ist da hingelaufen? Okay.
Okay. Und Olli, was findest du jetzt schlimmer? Wieder diese Hörspielkrankheit? Oder dass ein Detektiv, der ermittelt und keine Spuren hinterlassen darf, den Hahn zu drehen.
Es ist beides so scheiße, ich kann mich nicht entscheiden.
Okay, danke.
Aber ich habe mich abgefunden wirklich, dass er mit sich selber so ein bisschen spricht. Aber wer spricht denn mit sich? Ich drehe jetzt den Wasserhahn zu.
Guck mal, ich bin zum Beispiel recht einsam zu Hause. Ja. Ich werde mal 24 Stunden ein Mikrofon bei mir laufen lassen. Ja, ihr werdet viele dieser Elemente hören.
Aber Benjamin, weißt du, was witzig wäre? Wenn Justus so ein bisschen geistesgestört ist und sagt, ich drehe mal den Hahn zu. Jetzt drehe ich wieder auf.
Das wäre wieder weg.
Oder?
Das wär wieder.
Und jetzt schmeiße ich die Teller auf den Boden.
Oder man hört, wie er auf, er sagt nichts, dreht auf und sagt, oh, falsche Richtung.
Nee, so, würde ich super besser finden. Nee,
besser. Noch besser. Ich drehe den Hahn auf, Wasserrichtung wird immens.
Witzig, dass er sagt, na, Albert, du drehst Wasserrichtung, ja? So.
Hinter der nächsten Tür hört Justus Stöhngeräusche und er sieht die Spinne.
Hier finde ich witzig, hier sagt er auch, die Spinne, also sie hört direkt, warte mal, ich hätte erst mal gesagt, sag mal, wie nennt ihr mich? Ja, weil das ist noch nie gefallen und jetzt gehen sie ganz offen in ihrem Beisein damit um, ja, du bist Spinne, du siehst einfach scheiße aus.
Er geht ja in eine Dunkelkammer, ne, weil Alberto ist der Fotograf und das fand ich aber ganz gut, er macht die Tür auf und man hört sie schon stöhnen und dann macht er das Licht an und sieht sie. Also
nee, er geht doch danach erst in die Dunkelkammer.
Ne, er macht die Tür auf und dann sagt er, wo ist denn der Lichtschalter und da hört man sie schon stöhnen.
So, sie stellt sich als Franka vor. Sie erzählt, dass sie entführt und verschleppt wurde von einem Typen mit einer Schramme und Alberto. Sie sollten jetzt sofort die Polizei rufen, schlägt
aber
sie vor.
Ich mag das, dass sie so ein bisschen echauffiert ist. Also er nimmt den Knebel aus dem Mund. Justus, das gibt es doch nicht! Ich wäre fast erstickt! So, regt sich so ein bisschen auf. Ich wäre fast verreckt gerade.
Entschuldigung!
Ja.
Na, er sagt halt, wie du mir, so ich dir.
Weil er hat sich ja schon 20.000 Mal bei ihr bedankt, ne?
Na, jetzt würde ich ein bisschen ausrasten, weil Justus so sagt, er ist dagegen, die Polizei zu rufen. Und auch sein Grund, denn es würde in Kürze ein Polizeiwagen aufkreuzen und sie hätten keine Zeit mehr, gemeinsam zu reden. Nee, da würde ich jetzt aber als Franka, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich auf Thomas gespannt. Ich stelle mir jetzt vor, Thomas ist im Keller, wurde entführt. Ich sag dir das.
Weil jetzt Justus Ego rauskommt und sagt, nee, nicht die Polizei, wir lösen den Fall.
Ja, aber wie würdest du reagieren, wenn du der Gefangene da und was?
Keine Ahnung, sie wird ja auch theoretisch polizeilich gesucht. Also ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
Ich weiß, Benjamin, ich finde das gar nicht so schlimm, dass Justus sagt, nee, wenn jetzt Polizei kommt.
Nein, Justus findet das natürlich nicht selber schlimm, wenn er das sagt, weil das ist ja seine Idee.
Moment mal, das ist ja eine Frechheit, was ich da gerade von mir gegeben habe.
Ich meine jetzt aber, wenn ich da drinne war und geknebelt und gefesselt und ich will, dass die Polizei kommt und derjenige sagt, müssen uns erst mal unterhalten.
Sie ist ihm ja jetzt aus Dankbarkeit ein bisschen unterwürfig. Deswegen findet sie die Idee natürlich klasse.
Sie findet sie ja nicht klasse. So, Franka erzählt jetzt, dass noch ein dritter Zimmermann dazu kam. Der war klein und dick und trug seine grauen Haare wie Stacheln. Am kleinen Finger seiner Hand trug er einen großen Siegelring. Punkt. Der Mann kam hier in die Dunkelkammer, machte den Beinen ein merkwürdiges Zeichen und verschwand wieder, ohne auch nur ein Wort zu sagen.
Ganz kurz, Benjamin.
Ja.
Im Buch ist es so, Justus kommt in die Dunkelkammer und er will sie gerade befreien. Da kommen Alberto und der Mann mit dem Ziegelring zurück. Oder
Ziegelring?
Siegelring.
Ziegelring. Bauarbeiter kennen sich daran, dass sie einen Ring tragen und ein fetter Ziegelstein.
Ich wollte gerade sagen, der trägt einen Ziegelstein am Finger. So. Und dann, weil Justus nicht mehr fliehen könnte, knebelt er Franka wieder, versteckt sich im Schrank und wird Zeuge davon, wie die so dann mit ihr reden und so. Also weil Alberto kommt so ganz stolz rein und zeigt so, guck mal hier, hier ist sie. Und der Typ steht hinter ihr, damit sie das Gesicht nicht von ihm sieht. Ja. Sie darf dann nur mit dem Rücken zu ihm reden. Und dann gehen die wieder. Und dann befreit Justus Franka. Und dann, das meinte ich vorhin mit unterwürfig, umarmt sie ihn ganz fest und küsst ihn. Also so auf die Wange.
Also was ich ja so interessant finde, was niemals wahrscheinlich im Hörspiel generell wäre, dass Justus sie noch mal knebelt.
Nee, na weil doch, muss er doch, wenn um die Situation wieder ja. So, damit keiner sieht, dass jemand da ist.
Aber sehr ist gut. Nicht so beim Kinderhörspiel so ein bisschen, guter Detektiv würde sowas nie machen. Der hätte eine andere Lösung.
Nee, nein, Benjamin, verstehst du nicht. Wenn sie jetzt plötzlich den Knebel nicht mehr getragen hätte, dann hätte Alberto gesagt, wie konntest du dich von dem Knebel befreien?
Du weißt, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube, hätte in dem Fall gut gefunden, Justus legt dir den Knebel wieder locker in den Mund oder so, damit die wissen, er erstickt sie jetzt nicht nochmal oder so.
Nee, er entschuldigt sich im Buch auch bei ihr, sagt, es tut mir so leid, aber ich kann nicht anders.
Ja, ich glaube schon, dass die probieren das im Hörspiel manchmal so ein bisschen zu entschärfen.
Ich bin, ganz ehrlich, bin aber jetzt auch nicht unglücklich, dass die Szene so nicht im Hörspiel ist. Ja. Ich finde es eigentlich gut gelöst. Okay, das mit dem Wasserhahn ist ein bisschen scheiße.
Lustig, ne? Fände ich, ich meine, mit Knebel ist ja schnell gemacht, aber Schäfer, ja. Justus findet sie total verwundet und so, bindet all ihre Wunden ab, versorgt die Wunden, macht überall Pflaster auf, jetzt kommt die zurück, er muss alle Bandagen und Pflaster wieder runterreißen und die Wunden unversorgt aussehen lassen.
Ja, das Problem war auch, dass sie mussten hier wirklich schneiden, weil sonst wäre Alberto jetzt wiederkommen und gesagt so, warum steht meine Küche unter Wasser?
Ja. Nee, warum steht sie nicht unter Wasser? Ich lasse mein Wasser antropfen.
Ja.
Justus vermutet.
Übrigens, das ist das Kriterium, warum die Folge keine 10 Punkte von mir kriegt, wegen dem Wasser an.
Okay.
Justus vermutet, dass.
Deswegen nur einen.
Justus vermutet, dass das der Boss der Oblivados sein könnte. Er glaubt, dass er mit Frankas Hilfe dem Boss auf der Mondschau das Handwerk legen wird. Zuvor will er sich aber noch in der Dunkelkammer umsehen. Mhm. Und schon findet er auch schon etwas. Forderungen von Gerichtsvollziehern und haufenweise Fotos. Justus haut einen krassen Spruch raus. Sage mir, wie du fotografierst und ich sage dir, wer du bist.
Und das, da findet er sich selber so ein bisschen geil.
Ja, das glaube ich auch.
Er guckt so in den Spiegel und zwinkert sich so zu.
Und er sieht so, Justus, wir müssen warten, ich bin noch nicht fertig. Ja.
Auf einem Foto sind Steine werfende Demonstranten. Die Gesichter sind hasserfüllt.
Und sie singen hier den Rauchhaus-Song.
Schönes Lied.
Ja.
Auf einem Foto lacht ein Demonstrant den Fotografen direkt an. Auf dem nächsten auch. Franka will wissen, was das zu bedeuten hat. Justus steckt sich die Bilder ein und sagt, das wird Franka noch früh genug erfahren. Sie brechen zur Mondschau auf. Mittelalter-Trommelmusik, Übergang zu etwas peppigere Massagemusik. Ja, die findet Olli nicht mehr so gut, hat er
gesagt. Aber ich mir nicht vorstellen kann, peppig massiert zu werden.
Der Erzähler, man hört den Herrn Fuchs. Am Abend hatten Tausende offenbar nur ein Ziel. Die große Mondschau auf der spanischen Treppe. Als Justus und Franka näher kamen, warteten Peter und Bob hinter einem großen Brunnen, den sie am Morgen als Treffpunkt ausgemacht hatten.
Und Peter stuckt Bob immer so mit dem Kopf so unter. Und Bob so, und dann so, wir müssen uns die Zeit vertreiben.
Ja. Und Bob sagt, es ist doch schön, dass wir in den alten Folgen noch Freunde sind.
Ja. Sag mal, meintet ihr das mit der nachlassenden Qualität bei uns? Am Anfang noch schöne Fakten und alles. Und jetzt nur noch billige Witze.
Ist doch gut. Ja. Das interessante kam doch schon. Ja. Obwohl es so witzig wäre, wirklich immer wieder den Stuck denn so unter und dann so, da kommen die anderen.
Bob und Peter mit nassen Haaren entdecken Justus und die Spinne. Justus stellt die Spinne gleich als Franka vor. Alexandra kommt jetzt auch noch dazu. mit den Eintrittskarten.
Interessant, weil sie sagt dann irgendwie, hier habe ich eure Karten für euren Gast natürlich auch. Ja. Als ob sie gewusst hätte, dass sie noch jemanden mitbringen.
Frage ich mich auch.
Ja, das ist Quatsch.
Ja, was ist
das noch, für, ne? Noch ein Punkt weniger in der Bewertung.
Vielleicht dachten die Ignazio.
Und Sophia.
Ja. Drin erklärt sie, dass an den Seiten schmale Gänge sind für die Fotografen und die Models. Spannende Information.
Wieso denn?
Was?
Ist so spannend, damit die da hoch und runter laufen können, ohne die Mondschau zu
machen. Sag ja, spannende Information.
Nee, finde ich super, weil du so abfällig gelocht hast.
Sogar Dämonenschau gesagt?
Der Mondschau. Ja. Jetzt wirst du John Sinclair-Folge.
Justus erzählt nun allen, dass sie zum Schluss Albato stellen werden.
Albato?
Albato und Rumi-Albato. Justus hat auch Ignatius Vetter anonym einen Tipp gegeben. Sie sollen auf der spanischen Treppe stark aufpassen. Frag mich denn,
das ist Glatteis. So, jetzt mal kurz zusammenreißen.
Ja, ja, deswegen. Ja. Alexander fragt, ob sie immer so arbeiten. Bob lacht. Wir legen immer einen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Das fand ich ein bisschen witzig.
Arbeitet ihr immer so? Kopf raus aus dem Brunnen. Ja, wir haben hier.
Alexandra ist etwas entrüstet. Das ist eine Mondschau und kein Ort für eine Verbrecherjagd.
Das finde ich aber einen guten Einwand.
Ja. Justus beschwichtigt. Es wird wahrscheinlich keine Jagd geben, wenn alles so läuft, wie er es geplant hat.
Miep, miep.
Und da holt er wieder sein Taschenspiel raus und zwinkert sich selber zu. Ja. Erzähler. Die Mondschau wurde tatsächlich ein tolles Fest. Über der ewigen Stadt funkelten die Sterne und vor den Augen der Zuschauer ließen junge Mädchen in rascher Folge atemberaubende Bilder aus der aktuellen Mode entstehen.
Wie langweilig, wirklich.
Das habe ich, diesen tollen Satz habe ich natürlich rauskopiert.
Wollte ich gerade sagen, den hast du 1:1 abgeschrieben. Ja, weil das hier zu blöd war.
Ja. Und das stimmt. Ich habe überlegt, wie kann ich das formulieren, das ist mein Satz. Und da dachte ich so, nee.
Ich verstehe es aber.
Justus sieht auf seine Uhr und sagt, es ist soweit. Alexandra soll warten. Das ist eher mein Satz.
Ja, das andere war zu poetisch. Ja.
Sie gehen zu Alberto. Justus sagt, er möchte ihn sprechen. Alberto ist verwundert. Justus sagt, Bannen in Rom interessieren
ihn. Genau, weil er sagt, ich wusste nicht, dass du dich für Mode interessierst.
Genau. Alberto sagt, sie können später darüber sprechen. Nun hat er keine Zeit. Mhm. Alberto will verschwinden, weil ihm das langsam alles komisch vorkommt, was da Justus...
Ich habe zu arbeiten.
Ja, doch Justus stellt sich ihm in den Weg. Das finde ich übrigens gut so, dass man sich... Da ist es zum Beispiel so, da kann man sich das vorstellen, wie er sich in den Weg stellt, so an der Geräuschkulisse.
Nein,
so.
Es wird dann noch besser, dass man hat das Gefühl, dass er handgreiflich wird.
Genau, so kurz.
Ja? Ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Justus ist hier für seine Verhältnisse, finde ich, ziemlich brutal und auch fies. Also... Das haben wir vorher nie. Hattet ihr jemals das Gefühl, dass Justus mal jemanden härter anpackt?
Eigentlich noch nie Hand angelegt an irgendjemanden.
Gut, das kann ich mir so erklären. Er war entführt, er ist fast erstickt. Er war quasi auch in Not und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er schon so einen gewissen Hass gegen
Alberto hat. Aber Justus hat hier in der Folge so eine komplett falsche Selbstwahrnehmung, wenn er, wie gesagt, wahrscheinlich hatte die Spinne Angst gehabt, ich würde sie sofort angehen, wenn sie mich befreit oder so.
Aber er findet sich ja ein bisschen cool.
In der Folge
hat er auch erklärt, weil er diesen Taschenspiegel hat.
Ja. Nein, aber findet ihr nicht, dass Justus hier für seine Verhältnisse wirklich mal ziemlich grob und auch fast wie ein Schläger ist?
Fast wie Tarzan aus TKKG.
Ja, fast dasselbe, ne?
Vielleicht hat er eine TKKG-Folge gehört und wollte jetzt auch mal so cool sein.
Also ich finde hier ihn ein bisschen out of character, ist aber immer noch, finde ich, okay, weil ich es mir kann erklären. Ich kann es mir so erklären, dass er wirklich angepisst von Alberto ist, weil er halt niedergeschlagen und in diese Kammer gesteckt wurde.
Ja, und das ist ja auch eine große Mondschau. Vielleicht hat er wirklich Angst, wenn er einmal so weg ist, findet er
aber
ihn
hier
nicht
hat er wirklich mal so, hier ist er mal so ein richtiger Fiesling, ne? Und er ist nicht so out of character wie bei Badespaß.
Das ist der große Mondschau, hat Angst, dass er weg ist. Auf der Bühne sieht er lauter zarte Mädels in tollen Kostümen und dazwischen so einen riesen, fetten, flauschigen Bart.
Ich sagte dir doch, ich will mit dir sprechen über Los Olivados zum Beispiel. Über einen Fotografen, der zu schnell zu hoch hinaus will, der auf zu großen Fuß lebt und Schulden versinkt.
Damals Los Olivados, ist das jetzt nicht aber wirklich Spanisch?
Das ist Spanisch.
Okay, danke.
Alberto sagt, er hat keinen Plan, von wem Justus da redet. Doch Justus sagt, er ist selbst gemeint.
Also Alberto.
Ja. Du brauchst Geld, viel Geld. Deswegen machst du krumme Geschäfte. Verkaufst zum Beispiel für teure Honorare tolle Fotos, die du vorher selbst gestellt hast. Wäre witzig, die du vorher selbst geknüpft hast. Ja. Gut.
Und, ja, genau. Entschuldige bitte, du hast ja noch geschrieben, kommen dir diese Fotos hier von den Demonstranten nicht bekannt vor? Ja. Und wir haben im Vorgespräch, hat Olli schon gesagt, er hat das Ende nicht verstanden.
Genau, weil man das eigentlich gar nicht weiß, genau, was das mit den Demonstranten
aussieht. Richtig, das wird nicht erklärt. Ich glaube, im Buch wird es auch nicht großartig erklärt. Also ich gehe einfach davon aus, Alberto fingiert Fotos, um die teuer verkaufen zu können. Also er ist ein Betrüger und alles so eine Sachen.
Wie bist du da drauf gekommen? Das steht ja hier. Weiß ich nicht.
Ja. Und dann durch deine Notizen jetzt. Also, ich habe auch 30 Jahre Schauspiel nicht verstanden. Ich danke dir, Benjamin, dass du mich aufklärt hast.
Na, Moment mal. Deswegen machst du krumme Geschäfte, verkaufst zum Beispiel für teure Honorare tolle Fotos, die du vorher selbst geschnitten hast.
Das ist ein bisschen albern, dass er findet diese Fotos in der Dunkelkammer, nachdem er Franka befreit hat. Und er sieht es, guck mal, der lacht in die Kamera.
Ah, deswegen muss es gestellt sein.
Das ist fake. Ja, na, und es kommt so ein bisschen mir auch zu sehr gewollt.
Vor allem so nach dem Motto, Taschendiebe und Hintermänner sind zu langweilig, wir müssen den Blödsinn mit irgendwelchen gestellten Demonstrantenfotos noch einbauen.
Na gut, jetzt nehmen wir mal die NPD.
Ja? Mhm. Bestes Beispiel.
Die macht jetzt eine Demo und da sind jetzt linke Fotografen von der Taz. Mhm. So. Und die machen jetzt Fotos wie der Demonstrant wütenden Stein auf die Kamera wirft und den hasst, den Fotografen. Und in der nächsten Szene sieht man, wie der Fotograf ihm so einen Kaffeebecher gibt, wie er draus trinkt und macht einen Daumen.
Ja, Benjamin, darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach darum, wie kommt Justus jetzt darauf? Alles klar, der Alberto fälscht Fotos. Das kommt so,
weil nach Benjamins Geschichte der Alberto so blöd war, auch noch zu fotografieren, wenn er mit dem Steinewerfer einen Kaffee trinkt.
Aber auf der einen Seite, Alberto ging ja davon aus, dass niemals jemand in seine Dunkelkammer eindringt.
Deswegen.
Und da oben kann so ein Foto sein.
Ja, weil sonst wäre Justus da ja auch nicht drauf gekommen.
Vielleicht hätte er die Spinne nicht da einsperren sollen.
Können wir mal ganz kurz generell jetzt über das Motiv
sprechen. Benjamin hat alle Zeit der Welt?
Nee.
Nein. Legt los.
Nochmal. Extrem nervt, ist, wir haben es hier mit Handtaschenräubern zu tun und uns wird hier erzählt, ich will nicht wissen, wie viele Handtaschenräuber wirklich so Kleinkriminelle auf eigene Faust in Italien, in Rom sind. Und hier wird uns erzählt, das ist eine richtige Bande. Und
doch, das kann ich glauben.
Ja?
Ist ja genauso mit da können wir ja Berlin nehmen, mit denen, die Geld sammeln, was ja oft hier so Rumänen sind und so eine riesengroße Mafia-Struktur drüber steht.
Ich sag mal so, der Deal ist meistens so, ich gebe dir Unterkunft, du hast keine Probleme, dafür möchte ich haben von...
Alles klar, da habt ihr mich jetzt überzeugt.
Ja.
Aber im Endeffekt, dann ist ja auch der Titel der Folge schon wieder so Quatsch. Schattenmänner, da denkt man, oh krass, Mafia und... weiß ich nicht, hier sizilianische Schuhe an den Füßen, ab ins Meer und so, ne? Und jetzt ist am Ende einfach nur ein dummer Fotograf, der Bilder fälscht.
Ich finde die ganze Ich verstehe,
was ich meine. Eigentlich ist der Titel irreführend und am Ende war es jetzt einfach nur ein blöder Fotograf, der eigentlich nicht, also, und ja, jetzt gleich wird ja gesagt, der eine Mafia-Boss wird ja auch noch verhaftet, weil er mit dem auf Du und Du ist. Aber das ist mir jetzt wirklich auch wieder erst in der Vorbereitung aufgefallen. Ich habe da nie so großartig drüber nachgedacht. Aber eigentlich ist es Quatsch.
Das ist traurig, wie man dieses Projekt hier eigentlich schöne Folgen kaputt macht, ne?
Gebe ich zu. Ja. Also ich.
Kommt auf Patreon.
Mir geht's einfach darum, dass ich habe ja schon rausgehört, ihr findet die Folge nicht so toll.
Das weißt du.
Ja, nicht. Also ich bin hier wieder am Ende, als der 20 Punkte gibt.
Wahrscheinlich.
Und ihr wahrscheinlich nur 3. Egal, jetzt bring's nach Hause, Benjamin.
Ja. Alberto tut so, als ob er nicht weiß, um was es geht. Und
er will schon wieder verschwinden.
Da war ich ja schon, er will wieder verschwinden. Er will Justus nach der Mondschau treffen. Also er macht jetzt noch einen Vorschlag, dass sie sich danach treffen können. Doch Justus sagt, Treffen haben bis jetzt nicht so gut funktioniert.
Okay, das ist Benjamin. Das hat jetzt nicht so gut geklappt.
Außerdem will er kein Geld, er will nur einen Namen. Und zwar vom Boss. Alberto will schon wieder verschwinden. Doch Justus stoppt ihn, indem er sagt, dass oben die Polizei auf ihn wartet.
Ja, und wie gesagt, er ist der Bad Cop. Halt, du bleibst hier. Und der jammert ja so rum. Ja. Was willst du
denn? Ich hätte gesagt, ich habe schon verstanden, du willst gehen.
Und Justus drängt ihn jetzt wieder so, wie heißt der Boss? Du weißt es. Ja. Der kleine Dicke mit dem Angeber-Siegelring am Finger und Haaren wie ein Igel. Du kennst seinen Namen und du wirst ihn mir sagen.
Thomas, wenn nicht,
wirst du hier auf der spanischen Treppe festgenommen und erschossen. Nee, das kommt ja nicht.
Das ist ja ansonsten wirst du auf der spanischen Treppe sterben.
Und eigentlich ist es okay, Alberto sagt, ich bin doch kein Schwerverbrecher. Und Justus,
Das weiß ich.
Nee, er setzt
jetzt. Aber ich jetzt, kann dich ganz tief in die Scheiße
rein. Genau, genau. Er setzt ihn jetzt unter Druck, indem er sagt, wenn das alle sehen, dann werden Fotos von ihm gemacht. Und der bald Alberto denkt sich so, ich bin doch kein Schwerverbrecher.
Genau, das weiß ich. Ich glaube, Justus hat gerade einen richtig harten in der Hose. Ja. Weil er so von sich selber.
Sehr merkwürdiger Charakter in dieser Folge. Ja,
oder? Alberto sagt ihm, dass das Leute in der Bande seien, die ihm einen Anfängerfehler anhängen wollten. Die Entführung wollen sie ihm in die Schuhe schieben. Sie misstrauen ihm. Justus stellt jetzt die Vermutung auf, dass er zu eng mit dem eigentlichen Boss vertraut ist. Ist auch witzig, dass er auf die Idee kommt, dass er zu eng mit dem Boss vertraut ist und dass ihn deswegen alle hassen. Wärst du auch da drauf gekommen, Olli?
Na, aber sofort, weil es ist ja so, jeder hasst ja den Boss. Ja. Und genau, wenn jetzt jemand sehr eng, gerade in einer kriminellen Szene, wenn jetzt jemand sehr eng mit dem Obersten kann, nicht, dass ich dann Angst und lieber Respekt vor ihm habe, ja, nee, dann will ich ihn auf den Weg schaffen, das ist mir nichts.
Ja. Auch das, ja, und dass Justus es einfach weiß.
Genau,
ja.
Also, das ist, pass auf, Olli, Peter und Bob unterbrechen jetzt ihr lustiges Untergluckerspiel. Justus ruft, ihr könnt ja kommen.
Ja. Pass auf.
Also. Und er nimmt den Kopf von Olli. Wir sollen jetzt zu Justus.
Olli, wir kennen ja den Justus. Deswegen, welcher Justus ist besser? Der sich hinter eine Pflanze versteckt bei der Pokerhölle und sich an die Wand drückt, um nicht gesehen zu werden.
Und so achtmal husten.
Oder der Justus. Welcher gefällt dir besser?
Ich kann über beide sehr lachen. Ich freue mich wirklich über beide.
Ich muss sagen, ich mag den Justus hier.
Ja.
Es ist nicht dieser altkluge Justus aus den Klassikern. Ja. Aber ich finde, diese Facette, die ihm hier mal verpasst wird, finde ich mal ganz nett. Es ist mir lieber als dieser altkluge Justus, der ich meine, er löst ja auch den Fall auf, ne?
Also ich finde ihn schon hier doch schon ganz schön.
Der Taschenspiegel Justus.
Dadurch, dass das hier mal so eine absolute Ausnahme ist, dass er mal wirklich so auf Bad Cop macht, ne?
Ja.
Finde ich das erfrischend.
Ja? Wie findest du den Justus, der sich so an die Nase fasst?
Ja,
den
finde ich scheiße.
Den findest du scheiße? Den finde ich
die scheiße.
Warum?
Das ist ja derselbe Justus, der dann dem Typen auf dem Dach mit einem Parfüm in den Rachen spritzt, ne?
Ja?
Das ist mein der ja so mit Haia tritten, will der Typ ja Bob
dafür vom, kann
der
Justus
vom,
nicht.
Ja, will er vom Dach treten.
Ja.
Ja. Muss ich noch mehr sagen, welchen Justus ich besser finde?
Also da bin ich eher bei Olli, ich mag beide. ich muss zugeben, ich mag den Justus, der sich hinter dem Blumentopf versteckt.
Ja, und hier, wie er sich als Monopoly-Mann verkleidet und dann der Umweltinspektor ist.
Ja, den mag ich auch. Also, ich muss sagen, ich habe für den Justus hier, den Alberto so richtig, richtig, weiß nicht, wie der Typ hier aus dem Stephen King Buch hier, wie heißt denn das Buch, Benjamin, hilf mir nochmal, das Bild.
Ja.
Also ich mag den Justus, der so leicht wie der Polizist aus dem Stephen King Buch, das Bild ist mehr.
Ja, dann nur lieber den Polizisten von Desperation.
Nee, das ist nicht, also an den kommt er nicht ran. Mehr an den Typ aus das Bild.
Der Kind erschießt oder was, ja?
Nein. So bitte.
Okay, der Polizist von das Bild ist jetzt auch nicht besser. So, Justus sagt jetzt, dass noch jemand da ist. Er ruft Franka zu sich. Alberto ist entsetzt. Er nennt jetzt doch einen Namen von demjenigen, der das alles gewollt hat. Francesco Petruccelli. Er wohnt in der Via Appia, nicht weit von seinem Haus. Er wollte eigentlich nur am Anfang eine Reportage machen. Wird immer merkwürdiger, was er da wollte eigentlich. Also sein Motiv. Und
ich finde witzig, im Buch steht, Alberto lag jetzt mehr auf den Stufen der spanischen Treppe, als dass er saß.
Oi, oi, oi. Bob möchte wissen, was er denn in der Fabrik Petruccelli machen wollte. Alberto sagt, er wollte dann nur die Kerle loswerden, die hinter ihm her wollten. Justus fragt, ob die Fabrik wirklich dem Vater vom Boss gehört hat. Das kann Alberto bestätigen. Außerdem ergänzt er, dass er wirklich nicht wusste, wer seine Verfolger sind. Justus glaubt ihm das nicht. Er sagt, dass doch sein Komplize auf der Wange eine dicke Schramme hat. Das weiß er von Franka. Und vorher hat Bob, als er die Treppe in Petruccellis Fabrik hinuntergestoßen wurde, einem der Kerle mit seinen Fingernägeln noch eine große Schramme im Gesicht zugefügt. Alberto verweigert nun jede weitere Aussage. Und Justus bringt ihn unauffällig zur Polizei.
Ja, und Peter flüstert so Bob zu, ich finde, Kotta hat sich ganz schön verändert.
Aber Bob ist schon längst ertrunken in dem Brunnen.
Alberto geht jetzt zur Polizei.
Ja.
Und zu Gott ausgebildet.
Ja. Ich hab dir so viel zu verdanken, Justus. Du hast mich zurück auf den richtigen Weg gebracht.
Das wäre so witzig, mit dieser Hintergrundgeschichte das ganze Zusammenspiel von Cotta und Justus für die Zukunft zu bewerten.
Alberto Cotta.
Ja. Alberto Bergamelli wurde verhaftet und auch Franka wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.
Ah, hier hast du wieder rauskopiert, ne?
Auch der Boss der Schattenmänner, Francesco Petrucelli, wurde noch diese Nacht aus dem Bett geholt und ins Gefängnis eingeliefert. Als ob ich das aufschreiben würde, aus dem Bett. Doch schon am Morgen des übernächsten Tages öffnet sich für Franka die Tore des Untersuchungsgefängnisses.
Untersuchungsgefängnis. Genau, so würde Benjamin Gefängnis schreiben. Meine Worte. Genau.
Jetzt kommt meins. Draußen standen die drei Fragezeichen mit Alexandra. Ja. So. Alexandra erzählt den dreien.
So ganz bald.
Alexandra erzählt den dreien, dass die Kommissare noch einmal ein Auge zugedrückt haben. Weil sie nämlich alles erzählt hat, so wie so eine, wie nennt man die denn, Kronzeugen?
Ja,
so
ungefähr, genau. Ja.
Und sie ihre Taten bereut.
Verräter und Ratten nennt man sie
Alexandra will jetzt essen gehen. Franka fragt, ob sie denn alle überhaupt noch genug Geld hätten. Justus sagt,
damit sie wieder klauen kann.
Wie viel habt ihr denn noch? Dass sie noch einen Abstecher nach Deutschland machen könnten. Franka wird von den dreien dafür eingeladen, denn sie kann hier vor Ort ja sowieso nicht bleiben, denn naja, sie wird ja jetzt wahrscheinlich beschissen.
Sie ist ja eine Das sagen ja sogar die drei Fragen. Sie sagen, es wäre besser, wenn du erstmal hier nicht bleibst. Lass mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen.
Ne? Doch Franka sagt, das ist aber noch ein Problem.
Und jetzt ganz kurz, das Problem müssen wir jetzt zelebrieren, weil jetzt kommt der Knaller.
Der Benjamin. Beste Abschluss aller Zeiten.
Also der Abschluss-Gag.
Ja. Ja. Sie muss sich vorher noch eine neue Brille kaufen.
Warte, ich übernehme kurz die Rolle von Andreas Fröhlich. Ja.
Übrigens hört man Andreas Fröhlich wirklich bei dem Lachen am Ende so ein bisschen komisch raus.
Deswegen meine ich ja.
Der macht wirklich so. Kommt da, in diesem hat er alles hinterfragt, was er da macht.
Alter, warum macht die Scheiße schon so lange? Ja, und dann kommt hier Beuermann rein und sagt, du wirst es noch weitermachen die nächsten 30 Jahre. Bäuerchen kommt rein. Ja. Oh Mann, eine super Witze. Ja, so, alles klar, wir sind durch. Ja.
Im wahrsten des Wortes.
Sowas von durch.
Ich würde mal sagen, Olli oder Thomas, ihr fangt jetzt mal an, ich habe so viel gesprochen.
Ich übernehme mal wieder mein Fazit.
Du übernimmst dein Fazit.
Ja, Olli hatte nämlich am Anfang
gefragt.
Wir wissen ja, die nächste Folge heißt Geheimnis der Särge. Und die drei Fahrzeichen gehen wirklich mit Alexandra nach Deutschland. Ich glaube, Olli hatte mich gefragt, kommt die Franka denn...
Das habe ich dich gefragt. Stimmt, Benjamin
hat mich gefragt, ist denn die Franka in der nächsten Folge dabei? Also, ich weiß nicht mehr, wie es im Buch ist, aber im Hörspiel wird sie nie wieder erwähnt.
Traurig.
Ja. Oder? Da habe ich mich... Ich habe zu Thomas gesagt, es wäre doch richtig gut gewesen, wenn die sagen würden, wenn sie schon nicht mehr vorkommt, weil eine Sprecherin zu teuer ist, dass man vielleicht gesagt hätte, dass sie vielleicht doch noch mal so ein bisschen abgestürzt ist oder doch nicht da rauskommt.
Ja, pass auf, die sind ja mit dem Auto. Ist
auch traurig eigentlich.
Die sind ja
mit einfach nicht mehr erwähnt.
Ich erkläre es dir. Das wurde uns nicht erzählt aus Gründen. Weil die fahren nämlich mit Alexandras Auto über den Brennerpass.
Und sie raus, oder was?
sie geht ihnen so auf die Nerven, dass sie aus Versehen rausschubsen. Guter Gag von mir. Ja, mein Fazit. Also, wie ich schon mal gesagt habe, damals in unserer Diamantenschmuggelfolge, ich habe mir damals 1996 die ersten drei Hörspiele von diesem Europa-Trip, Diamantenschmuggel, Geheimnis der Särge und hier diese Folge Schattenmänner, alle drei gekauft. Ich habe einen sehr großen Softspot für diesen Europa-Trip. Ja.
Und das müssen wir schneiden.
Ja.
Was? Das war ein kleiner Scherz. Nee.
Ich mag diese Folge sehr. Ich mag sie wirklich sehr. Ich weiß, dass sie inhaltliche Schwächen hat. Ich weiß, dass sie teilweise ein bisschen lächerlich ist und die ganze Auflösung auch wieder hanebüchen ist. Aber weil ich die Folge wirklich schon seit 30 Jahren mit mir rumtrage, ich mag die Stimmung, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, unter den drei Fragezeichen. Ich habe wirklich das Gefühl, das sind Freunde. Ich mag, dass sie nicht zu Hause sind, sondern so in einer anderen Lokalität, ja. Ich mag die Sprechweise, das meine ich auch vorhin, die sind für mich richtig in ihren Rollen drin, ja. Mehr als heute. Mhm. Ich mag, dass das Hörspiel sich extrem viel Zeit nimmt. Zum Beispiel längere Musikeinsätze oder zum Beispiel, dass der Typ sagt irgendwie, Moment, ich muss erst den Topf Spaghetti runternehmen, ne. Und dass da wirklich eine
gefühlt 15 Sekunden vergehen und so alles, so eine Sachen.
Na, auch zum Schluss auf der Treppe ist man nicht so gehetzt.
Ja, genau, das Hörspiel nimmt sich Zeit und geht nicht mal eine Stunde, ja, weil der Fall ja wirklich schnell zusammenfassbar ist und so alles, ne? Ja, über Banden und Schattenmänner und so geschenkt, ja. Mhm. Mir geht's einfach nur darum, um die Atmosphäre, um die Stimmung, um die Musik und generell, ich finde, die Folge hat eine gewisse Leichtigkeit, ich empfinde sie jedes Mal als positiv, wenn ich sie höre. Ich kann was damit anfangen, aber wie gesagt, das Verhältnis untereinander. Und deswegen, ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal das Buch gelesen. Das Buch hat mir weniger gefallen, muss ich dazu sagen. Ja, nehmt schon mal die Stifte. Dem Buch gebe ich nur 6 Punkte, ja, weil mich da ein paar Sachen gestört haben. Ich finde, das Hörspiel bringt das alles deutlich besser und leichter rüber. Deswegen gebe ich dem Hörspiel 8 Punkte.
Ja? Ja, 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 ja.
8 Punkte, ja. Ich hatte auch wirklich überlegt, ob ich mehr gebe, aber 8, nee, dafür hat sie doch ein bisschen jetzt im Laufe der Jahre gelitten. Trotzdem für mich eine Feel-Good-Folge. Höre ich immer wieder gerne. Sie hat mich in der Vorbereitung nicht ein einziges Mal genervt. Und wie gesagt, Daumen hoch. Ich mag sie. Und freut euch auf die nächste Folge vom Europa-Trip.
Vielleicht solltest du einfach mal das Hörspiel ablegen, wenn du es immer mit dir rumträgst. Also 8 Punkte.
Schade, wollte schon vor einer Stunde gehen. Ja. Ja, Olli, soll ich gleich sagen, wie ich euch eingeschätzt habe?
Ja, mach mal.
Benjamin schätze ich mit 5 ein und Olli mit 3.
Ja. Okay, wir verraten ja noch nicht.
Nee. Ja. So, hat mich denn jemand getroffen?
Ja, ich mit dem Buch.
Ich, 6. Buch habe ich dir 7 gegeben und Hörspiel habe ich dir 6 gegeben.
Hörspiel habe ich dir auch 6 gegeben und Buch auch 6.
Tja, beide versagt. Ja.
Also, ich würde es kurz machen.
Die beide versagt, ich habe doch einen Punkt.
Achso, beim Buch, ja.
Das Gute ist, wenn einer Vorredner ist, kann man sich einfach den positiven Punkten, wie in dem Fall, zu 80% auf jeden Fall anschließen. Ich mag auch die Leichtigkeit, ich mag das Schauspiel, ja. Und dass sie an einem anderen Schauplatz stattfindet, auch sehr positiv. Auch die Stimmung, die man am Anfang so ein bisschen transportieren möchte von der vom italienischen Flair, klappt auch noch gut, bis der erste Italiener seinen Mund aufmacht. Ja, so weit, so gut, aber dann habe ich irgendwann mich gefragt, oder eigentlich am Ende, worum zur Hölle ging es hier eigentlich? Also, Justus wird der Rucksack geklaut. Das war's. Ja,
ja, ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen mehr, denn war verschieden. Aber okay, es geht um Taschendiebe. Okay, Hintermänner, die verfolgen einem. Nee. Denn die Sachen mit den Fotos und den Demonstranten auf den Bildern habe ich gar nicht verstanden. Gut, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, okay, waren gestellte Fotos. Ich habe ja auch
Meine Aufzeichnung.
Durch deine Erklärung und deine Aufzeichnung wirklich habe ich das dann noch die Brücke schlagen können. Aber ich komme Thomas ein bisschen entgegen mit der Bewertung, die er mir gegeben hat, weil er hat ja nur 3 gegeben. Ich gebe der Folge aber tatsächlich 4 Punkte.
Ich habe Olli auch 4 gegeben.
Du Bastard!
Ja. Ich habe Olli 4 gegeben.
Okay. Schade. Ja. Ich hatte auch überlegt zwischen 3 und 4. Und dann dachte ich, weil du schon wieder gesagt hast, bevor das Mikro an war, boah, ist die Folge schlecht. Dann dachte ich, du gibst 3.
Ach so, da habe ich
sonst sogar hätte ich noch, dir 4 gegeben.
Das habe ich gut gemacht.
Ja, war richtig gut. Ja. Gut.
Ja. Also ich freue mich auch, dass es im anderen Land spielt, aber leider machen die daraus viel zu wenig. Ich würde so ein bisschen Musik hören, ein bisschen, so wie die Anfangsszene ist, dass man so ein bisschen in Urlaubsstimmung kommt, das ist irgendwie schnell weg, leider.
Ah, Mama Mia, Mama Mia.
Ja, so vielleicht.
Felicita.
ich finde auch den Fall nach 10 Minuten einfach extrem langweilig. Also es ist keine Spannung da, bis auf den Jumpscare da einmal. Aber es ist interessiert mich eigentlich gar nicht, was da rauskommt so richtig. Weil also
für dich hätte die Folge enden müssen, dass Bob sich das Genick bricht.
Nein, aber dass er die Treppe wieder hochrennt und den anderen runterwirft und der bricht sich das Genick. Dann wär schon wieder. Nein, aber die Folge hat für mich ganz wenig Spannung und irgendwie so. Da ist nichts Mystisches, da ist nichts irgendein spektakulärer Verbrecher, wo man
auch wer
könnte das sein?
Wir haben ja auch die Gangster gefehlt. Ja, wo waren denn hier die Gangster? Ja?
Albertus oder Oma,
ja, Wahnsinn.
Der größte Jammerlamm, der nachher zur Polizei geht.
Ja, auch die letzte Szene auf der Treppe, so wie Justus sagt, ja, wir bringen sie dann ruhig zur Polizei hoch. So, wo ich so, ja.
Okay. Da habe ich als Hörer mich gefragt, muss ich noch dabei bleiben oder kann ich jetzt schon gehen?
Also das ist so ein bisschen so, das ja, die, plätschert so hin.
Und die
so.
Franka kommt auch viel zu gut weg. Eigentlich auch so lächerlich, ja, du kannst gehen.
Leider, das spielt in Italien, weiß ich nicht, aber in den USA so gibt es ja wirklich, oder auch in Deutschland gibt es ja Fälle, wenn man so Sachen ausplaudert, dass man da schon...
Nun reden wir hier ja über eine Taschendiebe, die wahrscheinlich auch noch minderjährig ist.
Die keine Wohnung hat, glaube ich, wenn ich es da...
Mal hier, mal dort übernachtet, zwinker, zwinker.
Vor allem wahrscheinlich haben sie mit den Worten gegangen, hier, die Hintermänner bringen dich um, also kannst du gehen.
Ich finde, Albertos Sprecher hier, wie heißt der, Madig?
Holger Madig. Ja. Madig war Bermin Madig.
Ja.
mein Bund von Justus so hin.
Finde ich jetzt als italienischen Fotograf auch nicht so überzeugend, wenn ich ehrlich bin.
Alberto ist ein Jammerlappen, muss man wirklich sagen.
Der
hat null Charisma.
Aber
Malig ist ein guter Sprecher.
Ja, aber die Beschreibung reißt es wieder raus. Der riesenbuschige Oberlippenbart und den Schlapphut. Liebe Hörer, vergesst das Bild nicht.
Das wäre witzig gewesen, wenn Justus ihn immer am Bart festgehalten hätte.
Und, aua! Und er mit dem Bart auch nicht durch die Tür kommt und so.
Ja, aber dann spricht er so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Dieter aus Deutschland.
Er spricht, als hätte er gar keinen Bart. Den Bart nicht raus. Ja.
Weiß ich nicht, da hätte ich mir schon...
Das wäre witzig, so Fussel so auf der Zunge. Warte mal. Wir unterbrechen Benjamin immer beim
Bart. Ja, deswegen, die Musik ist auch durchschnittlich, finde ich, deswegen kann ich der Folge leider auch nur 4 Punkte
geben.
Weil das auch eine Folge ist, ich habe ja schon mal gesagt, über 5 kann man sich die Folgen nochmal anhören. Und bei mir ist es so, will ich die Folge irgendwann in meinem Leben nochmal hören? Eigentlich nicht.
Nein, ich möchte noch ein Bild von Alberto sehen, das war's dann. Dann bin ich fertig mit der Folge.
Okay, sag mir mal nochmal eure Bewertung.
Also, ich habe der Folge 4 gegeben und habe nur bei Benjamin getroffen. Ich habe dir fürs Buch 7 gegeben und fürs Hörspiel 6. Und ja.
Dann so, habe ich ja schon wieder gewonnen.
Bleiben wir mal bei den Hörspielen. Das heißt, 2 mal 4 sind 8 plus 8 meine Punkte geteilt durch 3. Das sind 16 durch 3. Was ist jetzt durchschnittlich?
5,3.
Das heißt, ich werte die Folge extrem auf.
5,3. Naja, 5,3 ist jetzt ordentlich.
Weil du die höchste Punktzahl gegeben hast.
Ja, eben. Aber wie gesagt, ich guck da sehr mit einem nostalgischen Faktor auch drauf. Ganz ehrlich, man könnte die Folge auch so richtig inhaltlich zerpflücken.
Aber finde ich schön, dass du das sagst und ich glaube. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Nostalgie. Ich weiß, viele schreiben ja immer, das Neue ist nur schlecht und bla bla bla. Aber ich glaube, wenn diese Folge heutzutage veröffentlicht werden würde,
dann hätten wir schon mal 3 Gebissstimmen.
Nein, es hätten ganz viele geschrieben, was für eine blöde Handlung. Bin ich mir ziemlich sicher, wirklich. Bin ich mir ziemlich sicher.
Benjamin, die Folge kommt nicht so gut weg. Also viele finden die doof. Inzwischen sind wir aber an einem Punkt, wo die Leute sagen, mir gefällt die Folge besser als neue Folgen.
Ja.
Aber damals schon, vor 30 Jahren, waren das schon so Folgen, wo die Leute gesagt haben, die Qualität lässt nach.
Wie bringst du das denn in Zusammenhang? Wer hat das Buch geschrieben?
Brigitte dazu? Johanna Henkel-Weithofer.
Hat die irgendwas gemacht, was ich gut gefunden habe?
Oh, warte mal, da muss ich kurz überlegen. Wir haben Fußballgangster von ihr besprochen.
Diamantenschmuggel.
So. Diamantenschmuggel war ja nicht dabei.
Ja.
Dopingmixer.
Fand ich.
Um was ging's da? Hier mit der Uhr, wo ich so schnell gerannt bin.
Genau.
Ja, aber da ging's ja inhaltlich um dich und nicht um
Zeug. Genau.
Ja. Späte Rache, wo Peter entführt wird?
Möchte ich fast sagen, das ist dann wahrscheinlich die beste von dem jetzt
auch. Gut, da haben wir uns damals aufgeregt, weil es wird Bezug auf einen alten Fall genommen, der gar keiner war. Ja. Ne, da wird einfach ein Zug aus dem...
Ich erinnere mich.
Da wurde der Fall aus dem Arsch gezogen.
Man hat so viel Potenzial, da was rauszunehmen und nimmt einfach was und findet einfach was.
Da haben wir schon damals gesagt, dass der Verlag das nicht wollte.
Mhm. Ja? Wer ist denn die Frau, die uns ein paar Mal auf YouTube geschrieben hat, dass die uns so toll findet? Ist es sie?
Nee, Astrid Vollenbruch, von der wir übrigens noch nie Asche auf unser Haupt, noch nie eine Folge besprochen
haben. Ja, und ich finde das ganz schade. Da gibt es eine Autorin, die uns ein paar Mal bei YouTube...
Die ist auch relativ von Anfang an dabei, ne?
Ja, sie hat sehr selten kommentiert und sie hat jetzt schon lange nicht mehr kommentiert.
Ich erinnere mich.
Also, liebe Cafeteria, so heißt sie nämlich.
Ja.
Wenn du uns noch hörst, bitte kommentier jetzt, dass du noch an Bord bist.
Und pass auf, weil
ich habe sie damals schon gefragt, ob sie vielleicht auch mal gerne eine Folge von... die sie geschrieben hat, mit uns besprechen würde.
Und was hat sie gesagt?
Ich glaube, sie war nicht abgeneigt.
Naja, du hast gefragt, sie hat gesagt, sie ist nicht abgeneigt, dann haben wir uns 3 Jahre nicht gemeldet. Vielleicht liegt es da.
Wie alle. Das ist immer so. Irgendwie, das haben wir schon ganz oft gesagt, ne? Dass die Fans der allerersten Stunde, die sind alle weg. Haben wir kaum noch jemanden.
Mhm.
Ja. Weil die alle gemerkt haben, Olli ist ein Schwindler
und bereitet sich nicht und vor. Auch die, die wir jetzt haben, die sind bestimmt auch irgendwann weg. Das ist traurig anzusehen.
Merken dass wir immer, bei Patreon.
Ja, aber es sind immer so Wellen. Ist dir das aufgefallen? So, die bleiben 3 Jahre da.
Bermin, das Problem ist, Bermin muss los. Ja, ja. Wir sind eigentlich schon längst drüber. Ja,
was ich hier mache,
aber ich möchte jetzt mal
Beziehungskiller.
Ich möchte an dieser Stelle, ganz ehrlich, da gehören immer 2 dazu. Und sie weiß, dass sie sich mit einem Erfolgspodcaster zusammengetan hat. Da muss sie auch mal Opfer bringen, ja?
Okay.
Thomas, ich bin mir nicht sicher, ob sie das weiß.
Dann, naja, wenn sie das hören würde.
Wie soll ich ihr auch beweisen, dass ich einen Erfolgspodcaster habe?
Das ist ja nichts mit nach Hause. Das ist ja das Problem, ne? Na gut, und die war, ich meine, Erfolg war auch, sie musste die T-Shirts, die wir nicht hatten, beim Live-Auftritt verkaufen. Ja, sie stand dahinter. Ja? So viel dazu. Ja. Jetzt wirklich, das ist, meine ich total ernst, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr diese Folge mit mir besprochen habt, weil ihr habt schon gemerkt, sie lag mir sehr am Herzen.
Ja.
Ja. Weil ab und zu müssen wir auch mal Folgen besprechen, die ich gut finde und nicht, wir haben auch viel, viel Scheiß in letzter Zeit besprochen. Hm. Deswegen freue ich mich mal wieder eine Folge zu besprechen, die ich mag.
Hat mir alles abverlangt, ja, muss ich sagen.
Und ich hab schon, ich wusste, dass sie euch nicht gefällt.
Ja.
Trotzdem, wir haben die Hälfte vom Europatrip geschafft. Ich freue mich sehr auf das Geheimnis der Särge.
Das sind wir in Deutschland.
Ja. Ja, Särge und Deutschland, das ist schon wieder was nicht so zusammenpasst, aber ich bin gespannt.
Und jetzt schon mal die Warnung, vielleicht habt ihr das Gefühl, dass die Geheimnis der Särge-Folge inhaltlich so rüberkommt, als hätten wir schon die Folge danach, Schatz im Bergsee, besprochen. Ist aber Zufall.
Na okay, dann haben wir es, ne?
Bei uns ist ganz oft auch hier bei unserem Podcast, Schwester-Podcast, Rotz und Wasser, ich finde ganz oft so zurück in die Zukunft, was wir so machen. So, wir springen vor, zurück.
Wir nehmen im DeLorean auf.
Ja, das stimmt. Aber es kann natürlich sein, dass wir in der nächsten Folge, die direkt hier nach oben, da wird schon über Schatz im Bergsee Inhalte sprechen. Das kann passieren, muss aber nicht. Ne?
Ja, lieber Benjamin, der hat schon deine Jacke an. Ja, liebe Hörer, hat mir trotzdem Spaß gemacht, jetzt, zumal wir in dieser Konstellation schon lange keine reguläre 3-Fragezeichen-Folge mehr besprochen haben. Ich freue mich auf weiteres. Bleibt dran. Olli sagt schon mal Tschüss.
Genau. Ja, ich sag auch Olli Tschüss.
Ja, Tschüss. Olli Tschüss.
Tschüss.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.